Der Investorendeal, er ist vom Tisch, ein Sieg für die Fans und natürlich alles zu diesem 23. Spieltag in der ersten Fußball-Bundesliga der Männer. Das wollen wir jetzt besprechen hier im Rasenfunk. Mein Name ist Max Jakob Ost und bei mir habe ich Timo Schwarz vom Bayern 04 Blog. Ihr müsst jetzt raten, von welchem Verein er Fan ist. Und Marc Sanders von Football Explained. Da ist es ein bisschen schwieriger, aber ich glaube, das finden wir im Verlauf der Folge auch noch raus. Also, los geht's.
Und nun im Programm der Rasenfunk.
Ich erinnere mich an sehr viele Einzelheiten, aber bei diesem Thema, also ich wäre selber froh, wenn ich es für mich selber auch präziser wüsste.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Wir wissen natürlich alles hier im Rasenfunk. Klar, das muss ja auch der Anspruch eines Podcasts sein. Und wir wissen vor allem, dass der Investorendeal mit der DFL vom Tisch ist. Praktischerweise 2 Stunden, nachdem ich ein Tribünengespräch zu diesem Thema veröffentlicht hatte. Der Investorendeal aus Sicht der möglichen Investoren. Man kann es immer noch sehr gut hören, aber trotzdem hat sich natürlich die Faktenlage da ein bisschen gedreht. Timo, du darfst mal loslegen. Wie bewertest du das? Ist das jetzt ein Sieg der Fans gegenüber der DFL?
Zumindest insofern ein klarer Sieg, dass es den Einfluss, den die Fans haben, jetzt nochmal sehr gut gezeigt hat, wahrscheinlich so sehr gezeigt hat, wie es zuvor nie in der Vergangenheit war. Also man dürfte sich ja jetzt nicht vormachen, dass es ein inhaltlicher Sieg wäre. Also in der Argumentation von Watzke, die er dann nach der Verkündung gesagt hat, war ja auch relativ deutlich, dass es jetzt eben daran gescheitert ist, dass er nicht mehr das Gefühl hatte, dass die Mehrheit der Clubs hinter dem Deal stand, den man dann eben mit dieser knappen Mehrheit verabschiedet hat. Das spielt natürlich dann viele Sachen rein, die er auch erwähnt hat. Die Fanproteste sind das eine und insofern natürlich auch den Druck, den sie ausgeübt haben, intern auf die Vereine und natürlich auch die ganze Unsicherheit, die über die Geschichte, über das Abstimmverhalten von Martin Kind reinkam. Also ja, ein klarer Sieg von der Fans, dadurch, dass sie nochmal gezeigt haben, welchen Einfluss sie haben. Insofern könnte man sagen, ein Sieg für 50+1. Aber man darf sich inhaltlich nicht davon täuschen lassen, dass die Überzeugungen, die dahinter standen, die Überlegungen seitens der DFL und auch der Geschäftsführung in den einzelnen Vereinen nach wie vor genauso Bestand haben, wie es eben vor einigen Wochen auch der Fall war.
Marc, was denkst du?
Ja, auch von mir erstmal hallo. Freue mich sehr, dass ich dabei sein darf. Ich bin bei Timo. Also ich muss sagen, ja, irgendwie dieses ganze Thema hat ja so richtig Fahrt aufgenommen in den letzten Wochen. Dann gab es viele Proteste in vielen Stadien und selten habe ich erlebt, dass Fußball Deutschland gerade im Bereich der Fans bei einem Thema sich so einig ist. Ich finde das erstmal schön, weil das zeigt, wie viel der Fußball auch den Fans bedeutet, wie viel der Fußball den Menschen bedeutet. Und dementsprechend glaube ich, dass wir am langen Ende, wir als Fans, ja, das bekommen haben, was wir wollten. Ob es jetzt auf lange Sicht damit vom Tisch ist, wird abzuwarten bleiben. Also ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass dieses Thema nicht irgendwann in ein paar Jahren erneut aufkommen wird. Ja, denn es gibt nun mal genügend Leute, die immer noch auch einen Mehrwert darin sehen.
Und es geht ja jetzt aber auch gar nicht nur um jetzt das konkrete Thema des Investoreneinstiegs jetzt hier, sondern es sind ja jetzt auch sowieso schon unabhängig davon viele andere Themen auf dem Tisch, die für die Fans eben sehr wichtig ist. Also was irgendwie medial zum Beispiel ja irgendwie aus mir nicht so richtig erfindlichen Gründen nie so richtig eine Beachtung findet, ist ja das ganze Thema mit dem Kartellamt und der 50+1-Regel, wo ja schon jetzt seit Jahren da die Untersuchung läuft und wo das Kartellamt dann irgendwann mal festgestellt hat, dass sie die 50+1-Regel grundsätzlich unproblematisch findet, weil da ja auch die Frage war, ob das wettbewerbsrechtlich überhaupt okay ist. Und da hat eben das Kartellamt gesagt, ja, die Regel an sich ist unproblematisch, aber dass es eben diese Ausnahmen gibt, also Hoffenheim, Leverkusen, Wolfsburg und natürlich perspektivisch, was immer im Raum stand, Hannover, war dann natürlich fürs Kartellamt ein Problem. Und dann gab es ja eben diese weitestgehend von der Öffentlichkeit herausgehalten, dieser Kompromiss, der da dann zwischen DFL und Kartellamt verhandelt wurde, also so ganz grob, dass die 50+1-Regel bleibt, dass man für diese 3 Vereine, mittlerweile sind es ja nur noch 2, weil Hoffenheim sich ja jetzt wieder formell an die 50+1-Regel hält, dass man für diese einen Bestandsschutz hat, aber dass das dann ausgeglichen werden muss im Sinne davon, dass diese Vereine mehr Mitgliederpartizipation zulassen müssen, dass es einen monetären Ausgleich für ihren Wettbewerbsvorteil gibt. Und eben war auch Teil des Kompromisses, dass dann aus der DFL-Satzung geschrieben wird, dass es in der Zukunft diese Möglichkeit gibt, von der 50-plus-1-Regel abzuweichen, also diese Ausnahmeregel mit den, was waren es, irgendwie 20 Jahre großer Einfluss, genau. Dass das herausgenommen wird, sodass es dann endgültig immer bei diesen maximal 3 Vereinen bleiben würde, die von dieser Regel ausgenommen sind. Und das ist ja jetzt insbesondere jetzt nochmal groß aufgekommen, weil ja sich jetzt auch das Kartellamt zu Wort gemeldet hat und sich aufgrund, glaube das Zitat war, sich mit den, aufgrund der jüngsten Entwicklungen hinsichtlich der Anwendung der 50-plus-1-Regel, da sind wir ja wieder genau bei der Thematik, inwiefern hat sich Martin Kind an die Weisung gehalten, dass sich die DFL mit dem Kartellamt die Situation nochmal vertraut machen möchte und dann über das weitere Vorgehen beraten wird. Insofern ist es ja aktuell unklar, wie mit diesem Kompromiss verfahren wird, und das ist ja dementsprechend auch ein großes Thema. Ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen komisch, dass jetzt diese Martin-Kind-Geschichte so als Anlass des Kartellamts genommen wird, nochmal zu überlegen, inwiefern existiert 50-plus-1 nur auf dem Papier oder wird auch wirklich durchgesetzt, weil man hätte jetzt ehrlich gesagt dafür nicht diese aktuelle Martin-Kind-Causa nehmen müssen. Man hätte sich auch einfach die Historie von Martin-Kind anschauen müssen oder auch andere 50-plus-1-Vereine wie Leipzig, wo es natürlich diese Partizipation, die jetzt nochmal extra gefordert wird von Wolfsburg, Leverkusen und Hoffenheim, auch nicht gibt, weil es ja nur 20 stimmberechtigte Mitglieder im Verein gibt. Hm. Insofern ist es ja, war es in der Vergangenheit ja schon ganz offensichtlich so, dass auch die Vereine, die sich formell an 50-plus-1 halten, dass da diese der Gedanke von 50-plus-1 ja längst nicht überall eingehalten wird. Von daher, das war eigentlich eh klar, aber jetzt nimmst du es nochmal zum Anlass. Und von daher wird das spannend, einerseits, wie sich dieser Kompromiss, also was aus dem in der Zukunft wird und wie dann das auch in der Fanöffentlichkeit behandelt wird und ob jetzt aus diesem Sieg in der Investorengeschichte ein Selbstbewusstsein erwächst, dann auch stärker sich in diese Themen einzumischen oder ob das diese Kartellamt 50-plus-1 Geschichte tatsächlich so eine bleibt, die auch in Zukunft so nebensächlich behandelt wird, wie es ja in den vergangenen 2 Jahren der Fall war.
Ja, ich glaube, für alle die Hart aber fair gesehen haben, wird natürlich auch nochmal dieses Thema aufgekommen sein. Einfach Martin Kind als Figur und als irgendwo auch als stellvertretendes Gesicht für diese ganze Diskussion der letzten Wochen. Und dann ist einfach dieses Thema auch, dass er ja gefühlt mit einer Ignoranz auch an jegliche Diskussion geht. Also er sagt ja natürlich bei Punkten, die unbestreitbar sind, dass er das verstehen kann, aber bei allem anderen, wo er irgendwie sich rausreden kann, versucht er ja permanent argumentativ nur zu vermitteln, mir ist eigentlich egal, was ihr alle davon haltet, ich mache sowieso mein Ding. Und ja. Ich glaube, das ist sowas, was einfach viele Fans dann auch ja so ein bisschen hilflos da zurücklässt, weil Was will ich denn als Fan oder wie will ich als Fan diesen Sport lieben, wenn ich das Gefühl habe, dass Leute in Verantwortungspositionen sind, denen es sowieso egal ist, was am Ende der Großteil dieses Geschäftes, nämlich die Fans, was die überhaupt wollen. Wenn es sowieso den Eindruck suggeriert, wir machen eh, was wir wollen und ihr haltet am besten die Klappe, weil selbst wenn es nicht tut, machen wir es trotzdem. Also ist es uns eigentlich relativ egal.
Und eine häufige Argumentation, die dann ja auch immer gefahren wurde, zum Beispiel von Axel Hellmann, ich glaube, das war im ZDF-Sportstudio, der immer darauf abzielte, dass man einfach eine bessere Kommunikation bräuchte. Und wenn man sagt, man bräuchte eine bessere Kommunikation, heißt das im Unterton ja immer, also die Fans sind einfach zu blöd, das zu verstehen.
Genau.
Und das ist natürlich auch irgendwie eine unschöne Geschichte, wenn man so in eine Diskussion reingeht.
Ja, und gleichzeitig würde ich noch ergänzen, also ich glaube auch, das eigentliche Thema ist 50-plus-1. Ich glaube, dass das auch mit dem Zurückziehen jetzt der DFL zu tun hat. Also zum einen hat man gesehen, man kann diese Machtprobe mit den Fans nicht gewinnen, weil, und das ist ganz wichtig, große Teile im Stadion völlig einverstanden waren mit den Spielunterbrechungen, die passiert sind. Wenn es da jedes Mal Pfeifkonzerte gegeben hätte von Haupttribüne und Gegengerade, dann wäre das vielleicht eine andere Situation gewesen. Aber es waren sich eben die Fans einig. Es waren nicht nur einige wenige Chaoten, wie sie da manchmal genannt werden. Das ist das eine. Und das andere, glaube ich, tatsächlich 50-plus-1 gerät gerade an ganz vielen Ecken ins Wackeln. Und zumindest auf dem Papier möchte das DFL-Präsidium 50-plus-1 stärken. Sie handeln nicht dementsprechend, deswegen war die Abstimmung geheim und sie haben das überhaupt erst zugelassen. Aber es gab ja noch weitere Vorfälle. Ich glaube, dass das nicht nur die Stimme von Martin Kind war, also vermeintlich die Stimme von Martin Kind, die da das Bundeskartellamt aufgeweckt hat, sondern ich glaube noch 2 weitere Aspekte. Zum einen hast du Vereine, die entgegen gegen ihrem Mitgliedervotum gestimmt haben. Mainz 05, Christian Heidel hat ganz offen gesagt, wir sehen es halt anders als große Teile auch des Vorstandes und deswegen haben wir entsprechend abgestimmt. Und du hast eben auch die EuGH-Entscheidung im Dezember noch gehabt, das war kurz vor Weihnachten, wo es vorrangig um die Super League ging, wo aber letztlich die das Urteil auch dahingehend gelesen werden kann, dass auch so etwas wie 50+1 zum Beispiel nochmal neu bewertet werden könnte. Da will ich jetzt nicht zu sehr in die Details gehen, da muss auch definitiv der Rasenfunk irgendwann mal liefern. Wird aber noch ein bisschen dauern, weil es ist ein sehr komplexes Thema. Aber ich glaube, 50+1 ist das Thema. Das Bundeskartellamt hat meiner Meinung nach nicht nur auf Martin Kind reagiert, sondern das nur zum Anlass genommen. Und gleichzeitig würde mich aber jetzt interessieren, Timo, wenn wir mit dir hier schon jemanden haben, der eben Fan eines der Vereins mit den Ausnahmen ist. Bist du denn damit zufrieden, wie man jetzt dann eben, also weitere Ausnahmen hat man ausgeschlossen und die bestehenden hat man ja so ein bisschen an die Kette gelegt, würde ich sagen. Es gibt aber verschiedene Kritiker, Andreas Rettig hat das damals zum Beispiel gesagt, die recht gut vorrechnen konnten. So wirklich viel Einschränkung gibt es da eigentlich nicht, die man jetzt vorgenommen hat. Bist du zufrieden mit der Art und Weise, wie das jetzt umgesetzt wurde?
Also hinsichtlich des Kompromisses, der mal ausgehandelt wurde zwischen DFL und Kartellamt. Ich kann das nicht ganz bewerten, weil ich ehrlich gesagt nicht weiß, wie das dann genau ausdekliniert wurde mit mehr Mitgliederbestimmung und wie hoch diese monetären Ausgleichszahlungen sein sollen. Mhm. Was ja, finde ich, für die Bewertung eine entscheidende Frage ist, weil es einfach riesige Unterschiede macht, je nachdem, wie groß diese Summe ist. Grundsätzlich, glaube ich, ist das schon der einzig gangbare Weg, weil ich nicht wüsste, wie man es anders lösen sollte. Also ich selbst wäre der Meinung, und das ist natürlich nicht kongruent mit der Eigenschaft als Leverkusen-Fan, aber so irrational ist der Fußball eben manchmal, ich wäre tatsächlich dafür, dass es einfach von 50+1, also in einer Wunschwelt von 50+1 gäbe es keine Ausnahmen. Mhm. Jetzt findet man aber eine Welt vor, wo es eben diese 50+1 Ausnahmen gibt. Das ist jetzt einfach so historisch gewachsen, daran kann man nichts ändern und damit muss man jetzt irgendwie umgehen. Und ich hätte jetzt selbst noch keinen für irgendwie gangbaren Vorschlag gehört, wie man es machen sollte, außer man versucht halt irgendwie Wettbewerbsvorteile wegzunehmen über dann eben diese monetären Ausgleichszahlungen und irgendwie die Nachteile davon, dass es diese Mitgliederbestimmung nicht gibt, dadurch, dass man irgendwie auch anders als das normale Vereinsrecht irgendwelche Möglichkeiten etabliert, dass es da mehr Mitbestimmung gibt. Also von den Grundansätzen, von den Grundideen finde ich das gut. Zur endgültigen Bewertung bräuchte ich irgendwie die genaue Ausgestaltung, die ich nicht kenne.
Ja, also ich kann es kurz nennen, aber wir können es jetzt auf gar keinen Fall ausdiskutieren, weil wir haben noch einen Spieltag zu besprechen. Aber es geht eben darum, Ausgleichszahlung gibt es nur, wenn der Verlustausgleich eine Schwelle von 7,5% der Gesamterträge überschreitet. Und dann kann man eben rechnen, also Leverkusen hat einen Gesamtertrag, der immer jenseits der 200 Millionen liegt. Das heißt, 7% davon 14 Millionen, wenn ich jetzt gerade nicht komplett verrechnet haben sollte. Na, kann sein, dass ich mich verrechnet habe. Normalerweise soll man nicht live in Sendungen rechnen, aber auf jeden Fall so arg groß ist da die Schwelle nicht. Und es gibt auch noch eine Regelung für 12,5%, die Gesamteinträge überstreiten. Dann soll auch ein Ausgleichsbetrag gezahlt werden, der aber eben gar nicht so hoch ist. Aber wie gesagt, also 50+1, das müssen wir nochmal reingehen. Aber liebe Hörerinnen und Hörer, das könnt ihr vielleicht mitnehmen. Jetzt dieser Investorendeal, der ist vorerst vom Tisch. Das Thema bleibt. Das lernt ihr auch im Tribünengespräch, was wir geführt haben. Also der Digitalisierungsbedarf, der ist definitiv da. Wer hätte das gedacht bei einer deutschen Liga, wo doch Deutschland sonst so ein digitales Land ist? Das trifft einen ziemlich unvorbereitet. Aber das eigentliche Thema und wahrscheinlich jetzt auch für die nächsten Monate wird 50+1 sein, weil da an verschiedenen Fronten einiges ins Wanken gerät, sowohl juristisch als eben auch von der Rechtspraxis und auch innerhalb der DFL. Wahrscheinlich wird es jetzt bald Abspaltungsdebatten geben, mehr oder weniger laut. Wir haben das ja auch schon zum Teil schon gehört von Vereinsvertretern, gerade Fernando Caro zum Beispiel ist da ja immer sehr offensiv vorangegangen. Und es ist auch ganz interessant, dass manche Medien jetzt schon das Narrativ spannen. Die Fans selber würden ja kein 50+1 wollen, sonst hätten sie ja den Investoren die nicht abgelegt. Also man kann das offenbar in jede Richtung drehen, was gerade passiert ist. Aber interessant ist, dass es passiert ist, dass die Fans hierzulande immer noch diese Macht haben, auch wenn es nicht allein auf die Fans zurückzuführen ist, aber ohne die Proteste, ich glaube, da sind wir uns alle einig, wäre dieser Deal einfach durchgelaufen. Und da gucken andere Ligen schon drauf und wundern sich und sagen, ach, ist ja interessant, bei euch dürfen die Fans noch mitreden. Spannend, wie unsere Liga wohl aussähe, wenn das so wäre. Naja, also wir müssen an dem Thema dranbleiben, hört das Tribünengespräch dazu. Und im Rasenfunkforum gibt es auch eine sehr weitreichende Diskussion. Da möchte ich nochmal drauf hin verweisen. Immer wenn es dann um Themen geht wie Salary Cap oder wie machen wir den Wettbewerb spannend, hört das Tribünengespräch die Zukunft des Fußballs. Da habe ich einmal versucht, das so umfassend wie möglich zu besprechen, weil gewisse Dinge sind gar nicht möglich aktuell. So ehrlich muss man dann doch sein. Wir gehen rein in den Spieltag und wir widmen uns zuerst dem Rennen um die Champions League Plätze. Da hätte es nämlich die Chance gegeben für gleich eine Reihe von Vereinen, da die Lücke zu schließen bzw. eine Lücke zu vergrößern. Und einer davon ist Borussia Dortmund. Der BVB hat gespielt gegen Hoffenheim am Sonntagabend und weil Leipzig am Tag zuvor verloren hatte, sprechen wir gleich drüber, hätte man auf 4 Punkte Abstand davon ziehen können. Aber der BVB nutzt diesen Ausrutscher nicht. Und das, obwohl man es schafft, einen sehr frühen Rückstand durch das Tor von Bebu zu drehen in ein 2:1. Aber in der zweiten Hälfte dann presst sich Hoffenheim Fehler von Dortmund und die kann Maximilian Bayer innerhalb von wenigen Minuten mit 2 Toren nutzen zu einem 3:2. Dann gibt es noch einen Handstrafstoß nicht, den man hätte geben können. Und so verliert der BVB tatsächlich zu Hause und Hoffenheim wiederum kann endlich mal wieder gewinnen, springt damit auf Rang 7 und hat jetzt 30 Punkte. Timo, warum hat der BVB dieses Spiel verloren, deiner Meinung nach?
Also Hoffenheim erpresst sich Fehler von Dortmund. Das klingt ja so, als hätte Hoffenheim so eine besonders aktive Rolle dabei gespielt. Ich würde eher sagen, Dortmund vergibt einfach Geschenke an Hoffenheim. Mhm. Das Problem beim Dortmunder Spiel war einfach, dass wenn ein Spiel 90 Minuten dauert, es nicht ausreicht, wenn man 20 gute Minuten hat. Also Dortmund hatte, wie ich fand, nach dem 0:1, wo einfach ein sehr schwacher Querpass von Can an Schlotterberg ankommt und Bibu fängt den dann ab und kann dann das Tor erzielen. Danach hatte Dortmund eine wirklich starke Phase, wie ich fand, 20 Minuten lang, wo sie sich wirklich eine Reihe von Chancen erspielt haben, die Hoffenheimer Defensive richtig in Probleme brachte. Und sobald dann mal das 2:1 erzielt war, beide Tore nach Standard, sowieso, wie ich fand, dass fast alle gefährlichen Chancen Dortmunds nur nach Standards kamen, also aus dem Spiel heraus kam dann doch wenig. Die beiden Tore waren auf jeden Fall nach dem Standard. Und ganz kurz vor Schluss gab es noch einen Freistoß von Brandt auf, ich glaube, es war Can, der da mit dem Kopf den Ball nicht so richtig gut aufs Tor kriegte. Ansonsten hat Dortmund aus dem Spiel heraus nichts Sinn bekommen und dann einfach nach dem eigenen Führungstreffer sind die total in die Passivität verfallen und dann schenkten sie eben Hoffenheim die weiteren Tore. Das 0:1 haben sie denen schon geschenkt. Beim 2:2 gab es einen Ballverlust von Füllkrug und dann reichte es Hoffenheim einfach aus, sofort vertikal Richtung Bayer zu spielen. Schlotterbeck hatte dann ein bisschen Pech, weil der Ball war dann noch abgefälscht. Aber was beim 2:2 noch Pech war von Schlotterbeck, war dann eher Ungeschicktheit beim 2:3, wo Stach einfach geschickt werden kann mit dem Ball, weil Schlotterbeck so ein bisschen merkwürdig vorne rausrückt und dann eben den Platz für Stach einfach völlig frei lässt und der dann einfach relativ leicht auf Bayer durchstecken kann und plötzlich stand es 2:3. Und dann fiel Dortmund nicht mehr, abgesehen von dieser einen Freischussung, nicht mehr viel ein.
Okay, da steckt einiges drin. Also das mit den Phasen, ich glaube, das kann jeder bestätigen, der das Spiel gesehen hat. Es gab eine starke Phase. In dieser starken Phase hat auch die Idee, mit Sabitzer und Brandt auf der Doppel-6 zu spielen, ganz gut funktioniert. Und dann ging es aber dahin, ja, ist ein Henne-Ei-Problem, wenn man sagt, hat das jetzt Hoffenheim erpresst oder hat da Dortmund Geschenke verteilt? Ich meine, du musst ja schon da sein, hoch, um eben Geschenke zu nutzen. Ich fand, dass Hoffenheim schon vor allem in der zweiten Hälfte relativ gut rausgeschoben hat und deswegen auch Dortmund ungeduldig geworden ist. Und das war, glaube ich, das Grundproblem und das ist jetzt auch kein neues Problem bei Dortmund, aber man hat es in diesem Spiel sehr deutlich gesehen. Terzic hat nach dem Spiel gesagt, wir hatten eigentlich den Plan, mit 3 aufzubauen, davor eine Doppel-6 und dann eine Doppel-10. Bei der Doppel-10, das fand ich interessant, weil das habe ich so gar nicht gesehen. Ich frage mich die ganze Zeit, wer hätte der zweite Zehner sein sollen? Malen oder Sancho, die einrücken oder Füllkrug vielleicht sogar, der entgegenkommt. Kann mir irgendwie alles vorstellen, irgendwie so ganz genau gesehen habe ich es ehrlich gesagt nicht im Spiel. Aber interessant ist auf jeden Fall dieser 3-2-Aufbau, weil dann bist du eigentlich gegen so wie Hoffenheim spielt, bist du mindestens in Gleichzahl, wenn du Meier noch mitnimmst, hast eine Überzahl. Das heißt, Da musst du dich eigentlich rauskombinieren können. Und er hat auch gesagt, ja, aber das hilft halt nichts, wenn wir dann auf einmal, wenn dann einer unserer Innenverteidiger andere bildet und den Ball verliert. Welcher Innenverteidiger ist angetrieben und hat den Ball verloren? Nico Schlotterbeck. Warum hat er das gemacht? Weil sie das 2:2 kassiert haben durch eine Kontersituation, die Hoffenheim sehr gut ausgespielt hat. Und ich glaube, Schlotterbeck hatte wieder so den Drang, ich muss das jetzt machen, ich muss jetzt hier einen Akzent setzen. Und das ist halt quasi dann so, wie er manchmal ein bisschen zu schnell grätscht in der Defensivaktion, ist es in der Offensivaktion dann manchmal ein langer Ball zu viel oder ein Dribbling zu viel. Und das fand ich sehr interessant, weil das wirft vielleicht ein Licht darauf, dass es diesmal vielleicht gar nicht an der Ausrichtung lag, sondern an der Ausführung. Die sind nervös geworden und auch Brandt hat es später gesagt, Brandt hat es später selber im Interview gesagt, erste Halbzeit war alles gut, in der zweiten Hälfte dann wurde es ein bisschen Chaos, weil da mussten wir auch nach vorne gehen. Und er hat damit, glaube ich, auch sich selber gemeint, weil er war dann nicht mehr so oft auf der Sechserposition. Irgendwann standen sie alle in der vordersten Linie. Und das fand ich interessant, dass sich da der BVB letztlich dann selber das Leben schwer gemacht hat, nicht nur durch Fehler, sondern weil man eben aus der Ordnung herausgespielt hat. Und man kann ja immer sehr leicht Edin Terzic kritisieren, kann man auch an dem Spiel, aber der grundsätzliche Plan mit dem 3-Box-3, also 3-2-2 und dann da vorne nochmal 3, es hätte schon funktionieren können gegen die Raute von Hoffenheim, finde ich. Was denkst du?
Aber ich finde es dann schon bedrohlich, weil diese Argumentation mit dem, wir waren ein bisschen zu nervös und zu unruhig, lässt dann so ein bisschen so 30 bis 40 Minuten des Spiels außen vor. Weil ich finde, es erklärt dann ganz gut, sobald man dann, sobald der Ausgleich fiel und man dann in den Rückstand kam, dass man dann ein bisschen hektischer wurde und panischer. Aber es gab ja diese sehr nervösen Phasen auch zu Zeiten, als Dortmund noch führte. Und in diesen Führungsphasen haben sie es einerseits nicht geschafft, da hatten sie ja naturgemäß ein bisschen mehr Ruhe, weil sie hatten ja die Führung im Hintergrund. Und auch da gab es Aktionen, wie irgendwie kurz vorher der 60. gab es auch mal wieder so einen wilder Fehlplatz, ich glaube es Riasson war es dann, der dann auch wieder auf Bayer einfach querlegt und dann den Glück hatten, dass Bayer den aber deutlich übers Tor haut. Also es lässt so ein bisschen außen vor eben diese Phase von eben 2:1 in der 25. Minute und dann irgendwie 14 Minuten später, als dann Hoffenheim wieder in Führung ging, wo ich jetzt eigentlich keine nennenswerten Aktionen von Dortmund aufgeschrieben habe, sondern das Spiel einfach so ein bisschen vor sich hin plätscherte. Und da weiß ich nicht, wie weit man da mit dieser Erklärung kommt. Sie waren halt nervös und sie waren halt unruhig.
Ja, okay. Ja, ist ein sehr guter Punkt. Vielleicht lenkt das aber auch den Blick auf Hoffenheim. Also man könnte sagen, sie haben aus sehr wenig sehr viel gemacht. 9 Schüsse am Ende gehabt, daraus 3 Tore gemacht. Aber wir wissen ja, das ist nicht alles und auch Expected Goals sind nicht alles. Grüße an Thomas Tuchel an dieser Stelle. Aber wie hat dir denn der Ansatz von Hoffenheim gefallen? Es war ja interessant, dass man, also dieses Spiel schien schon eindeutig aus der Hand gegeben und anders als in vielen anderen Partien, dieses Kalenderjahres hat es Hoffenheim diesmal aber geschafft, nicht nur das zu drehen, sondern dann das ja auch relativ einfach wegzuverteidigen. Klar, es gab die Grilic-Szene mit dem nicht gegebenen Strafstoß und es gab dann noch diesen Kopfball von Can, aber das war es dann eigentlich auch schon an großen Chancen.
Also wir haben natürlich jetzt hier wieder die typische Fußball-Henne-Ei-Diskussion. Zwischendurch fand ich, also in dieser starken Dranphase von Dortmund habe ich mir tatsächlich schon so ein bisschen Sorgen um Hoffenheim gemacht, weil es mir dann doch phasenweise auch einfach zu einfach ging, wie Dortmund dann auch mit Bällen hinter die Kette kam und sie dann wieder ins Zentrum reinspielen konnte. Aber ansonsten fand ich, dass sie das einfach sehr souverän dann zu Ende gespielt haben. Also sie war die Mannschaft, die dann nicht nervös wurde, auch als sie hinten lagen. Sie haben dann alles gut wegverteidigt, bis eben auf die Standards, das müssen sie sich vorwerfen lassen.
Ja, stimmt.
Sie hat natürlich insbesondere am Anfang ein bisschen, also was heißt, es ist kein Glück, es war, Baumann hat einfach ein, zwei sehr gute Paraden, insbesondere am Anfang des Spiels gehabt, wo er sie so ein bisschen im Spiel gelassen hat. Ich weiß nicht, wie so diese Dynamik des Spiels gewesen wäre, wenn Dortmund schon früher irgendwie Tore erzielt hätte. Das ist natürlich jetzt, das Spiel hatte komplett die andere Dynamik, weil einfach Dortmund direkt das erste Gegentor hergegeben hat. Aber ich fand schon, dass es dann Hoffenheim einfach relativ klar mit einem strukturierten Plan gespielt hat, nach Ballgewinn dann einfach sehr schnell vertikal nach vorne zu spielen, Bayer zu suchen, der dann ja auch wirklich ein erfolgreiches Spiel abgeliefert hat. Mhm.
Also 10 von 21 Schüssen von Dortmund kamen eben nach Standardsituationen. Also da hat Hoffenheim wirklich viel zugelassen. Bayer definitiv gutes Spiel gemacht. Ist ja klar, wenn er 2 Tore gemacht hat, aber hat auch, also was mir gefallen hat bei Hoffenheim war, sehr viele Dinge sind da aufeinander abgestimmt. Also zum Beispiel Bayer läuft in die Tiefe und alle wissen aber genau, dass er da gleich hinlaufen wird und Grilic kann im Grunde vor dem 2:2 blind den Pass diagonal zu Bayer spielen. Die einzige Aufgabe ist, spiel den Pass so, dass er nicht abgefangen werden kann und dann wird ihm Bayer erlaufen, weil er genau weiß, wo Bayer hinläuft. Dass er dann das 2:2 macht, das war ja eigentlich sogar ein bisschen glücklich, abgefälschter Schuss, hätte vielleicht sogar eher noch stecken müssen, es waren 3-gegen-3 Situationen, das sollte man eigentlich eher ausspielen, aber ist ja gut gegangen und das 3:2, das war dann einfach Fehler, Steckpass, Bayer läuft mit, bekommt den Ball aufgelegt, Can macht noch einen ganz komischen Zwischenschritt, sonst kann er diesen Ball eigentlich blocken, weiß nicht genau, ist halt passiert, sah auf jeden Fall ein bisschen unglücklich aus, also sehr gutes Spiel von ihm. Ist für dich diese Strafstoßszene diskussionswürdig? Also Bastian Dankert war ja Marco Fritz, Entschuldigung, war der Schiedsrichter, stand sehr, sehr gut, hat es direkt gesehen und hat eben gesagt, nee, ist für mich kein Handspiel und der VAR hat ihn auch nicht mehr rausgeschickt.
Also diskussionswürdig schon, aber ich finde es die richtige Entscheidung zu sagen, das kann man so geben und es ist jetzt keine klare und eindeutige Fehlentscheidung, dass so entschieden wurde, weil eben, also klar, es ist natürlich ein offensichtliches Handspiel und es ist auch eine Vergrößerung der Handfläche, aber es ist eben keine wirkliche, also es ist überhaupt keine aktive Bewegung zum Ball, von daher finde ich vertretbar, dass der Elfmeter da nicht gegeben wurde und er lenkt ehrlich gesagt auf. Also ich weiß jetzt nicht, inwiefern das jetzt, ich habe die Pressekonferenz nachher nicht gehört oder stimmt zum Spiel. Ich weiß jetzt nicht, wie sehr das von Dortmunder Seite gespielt wurde, aber ich glaube, sie wären gut beraten, es nicht zu groß zu spielen, weil sie dann auch zu sehr von ihren eigenen Problemen ablenken.
Also ich habe nur die Stimmen nach dem Spiel noch gehört. Sie haben sich schon natürlich drüber beschwert und man kann es ja auch sagen, du hast ja auch gesagt, Vergrößerung der Körperfläche war es. Das würde reichen für einen Handstrafstoß. Wenn man ihn aber nicht pfeift, finde ich, sieht man jetzt auch nichts in der Wiederholung, wo man sagen kann, jetzt muss es komplett neu bewertet werden, weil ich denke, dass Marco Fritz gesagt haben wird, ja, er kriegt ihn an die Hand, aber der Ball, die Hand steht überhaupt nicht unter Spannung, er zieht sie eigentlich sogar eher weg und dann ist es okay, ihn nicht zu geben. Ja, interessantes Spiel und ich bin gespannt, wie das weiter diskutiert wird beim BVB. Man hatte ja unter der Woche das 1:1 gegen PSV. Da, glaube ich, hatte man eher Pech mit einer Strafstoßentscheidung gegen Mats Hummels. Das war meiner Meinung nach keiner. Allerdings hatte man da auch das Glück, dass PSV seine Chancen nicht genutzt hat oder die PSV ihre Chancen nicht genutzt hat. Vielleicht war das jetzt einfach der Unterschied zum Hoffenheim-Spiel. Und dann verlierst du eben so eine Partie, in der du nicht komplett schlecht bist, aber schlechte Phasen drin hast.
Ein bisschen ärgerlich für den BVB, dass nicht nach Jahrestabellen gespielt wird. Wer das jetzt nicht verstanden hat, schaut mir Edin Terzic Pressekonferenzen, solange er noch da ist.
Ja, sehr schön. Ich habe auch den Tweet oder Skit dazu gesehen, weiß nicht, auf welchem Netzwerk es war. Ich weiß gar nicht, worüber ihr euch aufregt. In der ewigen Tabelle liegen wir auf Rang 2 und
das Leverkusen ich auch auf
10.
Auch sehr gut.
Nun ja, es geht für den BVB nicht einfach weiter. Man muss jetzt nämlich an die alte Försterei zum ersten FC Union Berlin. Da gab es schon so manches schwierige Spiel für den BVB, aber so richtig einfach ist sowieso kein Spiel mehr bei Dortmund und das schon seit längerem. Die TSG aus Hoffenheim dagegen freut sich über den ersten Sieg nach 8 sieglosen Spielen in Folge. Hat man jetzt endlich mal wieder gewinnen können, damit auch gleich wieder einen Sprung gemacht. Jetzt ist man 7. mit 30 Punkten, 4 Punkte Rückstand auf Eintracht Frankfurt. Das zeigt, wie schlecht das Mittelfeld und das obere Drittel der Tabelle gepunktet hat, dass man mit einer so langen Sieglosserie trotzdem da noch sehr drin hängt. Hoffenheim spielt jetzt dann zu Hause gegen Werder Bremen. Das ist dann ein direktes Duell um Europa. Wer hätte das noch vor ein paar Wochen gedacht? Dann lasst uns über das Spiel sprechen, das dafür sorgt, dass eben Dortmund überhaupt die Chance gehabt hätte, davon zu ziehen. Und zwar wollen wir blicken auf den Samstagabend, auf das Spiel Bayern gegen RB Leipzig. Unter der Woche hat Bayern bekannt gegeben, sich am Ende dieser Saison von Thomas Tuchel zu trennen. Das werdet ihr alle mitbekommen haben, liebe Hörerinnen und Hörer. Was ihr hoffentlich auch mitbekommen habt, ist, dass wir dazu eine eigene Sendung gemacht haben, damit wir diese Sendung ein bisschen frei halten können von diesem ganzen Thomas Tuchel-Thema. Eine Stunde mit Raphael Honigstein könnt ihr genau in diesem Feed hören. Das heißt, da müssen wir jetzt zum Glück nicht mehr drauf eingehen. Ich glaube, wir müssen uns aber oft mit der hypothetischen Frage beschäftigen, wo stünde der FC Bayern ohne Harry Kane? Auf der Pressetribüne hat ein Kollege von mir gescherzt, UEFA-Cup maximal. Denn auch in diesem Spiel war es so, ohne Harry Kane wäre da nicht so viel gegangen. Er schießt das 1:0 in der 56. Minute, das kann Žeško ausgleichen in der 70. Minute. Manuel Neuer verhindert einen Rückstand mit guter Parade und dann in der 91. 89. Minute fällt dann tatsächlich noch das 2:1 und Bayern kann gewinnen und damit an Leverkusen dranbleiben, wobei dranbleiben 8 Punkte bedeutet. Marc, wie haben dir denn beide Teams gefallen? Ich nehme mal an, Harry Kane ganz gut, aber es gibt ja auch noch andere Spieler vom FC Bayern.
Ja, also ich muss sagen, nach 5 Minuten war ich eigentlich schon so weit, dass ich dachte, okay, Bayern wird heute auf jeden Fall dieses Spiel gewinnen. Also als Harry Kane den Kopfball nach Flanke von Guerrero setzt, wo Janis Blaswig zugegeben mit einer Weltklasse-Parade den Kopfball noch rausficht, war ich mir ziemlich sicher, okay, Bayern hat Wut im Bauch und Bayern will nach dieser, ja, nun wirklich, ich sag mal, sehr miserablen Woche aus Münchner Sicht, ja, definitiv was wieder gut machen. Und danach kam nicht mehr so viel. Also Bayern hat gefühlt, ja, Dominanz schon ausgestrahlt, aber so ohne die ganz, ganz zwingenden Chancen, mit Ausnahme der 34. Minute, wo Sané einen perfekten Laufweg hat, der Ball super durchgesteckt wird. Und dann muss ich sagen, erneut Janis Blaswig mit einer Weltklasse-Aktion, meiner Meinung nach, die mir ja fast ein bisschen zu wenig erwähnt wurde, auch in der Nachbetrachtung, weil dann eben Bayern am Ende das Spiel gewinnt. Aber Sané will ihn ja umkurven und er liegt schon auf dem Boden und rutscht dann aber auf dem Boden liegend noch weiter, um den Ball zu blocken. Also da muss man wirklich sagen, ganz großes Torwartspiel. Ja, und so geht's nachher mit 0-0 in die Pause. Und irgendwie war so jedem klar, okay, gut, Leipzig ist jetzt bislang noch nicht so wirklich drin im Spiel, hatte 2-3 Umschaltmomente, die man aber dann nicht konsequent zu Ende spielen konnte. Und ja, eigentlich war ich mir zur Halbzeit ziemlich sicher, okay, irgendwann wird Bayern wohl dann doch das Tor machen und das Spiel gewinnen. Ja, und dann kommst du aus der Halbzeit raus und plötzlich hat sich so gefühlt das ganze Spiel gedreht. Also ja, mit Beginn der zweiten Hälfte war Leipzig absolut am Drücker. Thomas Tuchel hat es ja auch nachher in diversen Interviews immer wieder betont, dass ja, im Grunde genommen die diagonalen Bälle auf die Halbraumzehner der Leipziger immer wieder möglich waren. Bayern hat es halt gar nicht mehr verteidigt bekommen, haben ja im Anlaufen nahezu gespiegelt, auch im 4-4-2 agiert, wie Leipzig das eben auch tut. Und hatten damit ja mit Beginn der zweiten Hälfte so ihre Probleme. Und Leipzig wurde stärker, kam zu Chancen. Und mitten in diese Phase rein, ich glaube 53., 54. war es, erst Haidara mit der guten Gelegenheit und dann Simakon mit der Direktabnahme nach der Ecke, wo ich dann auch mal kurz gedacht habe, okay, Leipzig, jetzt habt ihr doch Bock mitzuspielen. Und auf einmal geht Bayern halt aus dem Nichts in Führung. Und ja, da hat Kane nachher auch im Interview gesagt, dass er das so mit Musiala schon häufiger einstudiert hat. Und dennoch muss man sagen, der Abschluss, also Harry Kane schließt da, glaube ich, mit links so gut ab wie manch ein anderer Bundesliga-Stürmer mit seinem starken Fuß nicht. Mhm. Also das ist Wahnsinn.
Hat er sogar beide Tore mit links gemacht. Das gab es, glaube ich, so auch schon länger nicht, selbst bei Harry Kane. Ja, Timo, du hast das Spiel ja auch gesehen. Also interessant fand ich, Thomas Tuchel hat ja vor der Partie gesagt, ja, jetzt kann ich es ja letztlich angehen wie so ein Pokalspiel, ich muss keine Rücksicht mehr nehmen. Und alle dachten sich, oh, was meint er jetzt? Und viele haben jetzt gesagt, okay, Kimmich als Rechtsverteidiger hat er damit gemeint. Ehrlich gesagt, wen hätte er denn sonst da hinstellen sollen? Finde ich nicht so. Ich glaube tatsächlich, er hat gemeint, okay, ich kann wieder spiegeln. Spiegeln, spiegeln, spiegeln. Das, was ich so gerne mache, was ich ja auch gegen Leverkusen gemacht habe und was nicht funktioniert hat. Und jetzt hat er wieder gespiegelt. Aber hat man da nicht vielleicht auch die Schwäche gesehen? Weil Leipzig hat nach einer nicht guten, also keiner guten ersten Hälfte, in der zweiten Hälfte nur Kleinigkeiten verändert. Irgendwie Xavi so ein bisschen rausgezogen. Der ist öfter auf den Flügel gegangen. Ich hatte das Gefühl, dass sie öfter versucht haben, so diagonal von den Außenverteidigern reinzuspielen. Also wirklich nur so in der Position haben sie Sachen verändert. Und Thomas Müller hat dann später in der Mixzone auch gesagt, ja, die hatten dann bessere Passwinkel. Und zack, schon gab es ständig diese Bälle auf Olmo, auf Xavi Simon. Uns und es wurde total gefährlich. Also hat man da vielleicht auch die Schwäche daran gesehen, wenn du halt in Anführungszeichen nur den Gegner spiegelst?
Ja, vor allem, wenn du dann zum Beispiel auf einzelnen Positionen klare Nachteile hast, zum Beispiel jetzt Rechtsverteidiger Kimmich, also ich sehe das genauso wie du, wen hätte man sonst aufstellen sollen, wenn man mit Viererkette spielt, hinten rechts, also es gab einfach keine andere Alternative. Und ich fand auch, abgesehen jetzt von dieser Leipziger Drangphase, dass mir eigentlich die Verteidigung ganz gut gefiel. Also Kimmich, der da so ein bisschen mit seinem Spielgefühl so ein bisschen Ordnung reinbrachte, aber mir gefiel eigentlich auch ganz gut die Kombination aus De Ligt und Dier, die sich, ich finde, in der ersten Halbzeit ziemlich gut ergänzt haben, wo De Ligt mehr die Tiefe verteidigt hat und Dier noch so ein bisschen aggressiver nach vorne rausgerückt ist. Aber grundsätzlich habe ich diese Argumentation von Tuchel mit den mehr Freiheiten, das kann ich coachen wie ein Pokalspiel. Ich weiß auch gar nicht, ob das so das glücklichste, der glücklichste also, Vergleich
ist. Nach Bayern ist das kein guter Vergleich aktuell, nee. Wir spielen jetzt wie gegen Saarbrücken, ahoi.
Kann nicht, hätte er Kane auf die Bank setzen sollen, hätten wir gleich den Vergleich gehabt, wie, genau. Wie es ohne Kane wäre. Aber ich konnte es auch inhaltlich nicht so richtig nachvollziehen. Ich glaube, wir werden es auch in der verbleibenden Saison nie so richtig sehen, was er damit meint, weil er ja einerseits hat er gar nicht die Möglichkeiten, so jetzt frei irgendwie aufzustellen, weil aufgrund der großen Verletzten-Misere stellt sich die Mannschaft ja in vielen Teilen von selbst auf. Und dann verstehe ich die Argumentation schon grundsätzlich, dass man so in gewissen Punkten so Rücksicht nimmt auf Vertragsdauer und Status der Spieler und so weiter und so fort. So ein klassisches Beispiel wäre zum Beispiel, man hat irgendwie einen Spieler, der verlässt definitiv schon im nächsten Sommer den Verein. Und man hat dann aber einen Spieler in der Hinterhand, den man da zukünftig auch auf dieser Position sieht. Und deswegen lässt man jetzt vermehrt schon den zukünftigen spielen, auch wenn der eine eigentlich qualitativ besser ist, aber man guckt schon in die nächste Saison. Also in solchen Situationen würde ich das verstehen. Und dann könnte man jetzt sagen, anstelle von Thomas Tuchel, die nächste Saison ist mir völlig egal, ich bin nicht mehr da. Jetzt spielt halt auf jeden Fall immer der eine Spieler, der dann im Sommer wechselt, weil er ist halt der Bessere. Also in solchen Situationen würde ich das verstehen, aber diese Situation ist ja beim FC Bayern gar nicht gegeben und diese Wahlmöglichkeiten hat er auch nicht. Von daher habe ich nicht so richtig verstanden, was er mit diesem, wir können das jetzt alles spielen wie ein Pokalspiel, meinte. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich es nicht mehr verstehen werde.
Ich fürchte, Marc hatte gerade Daniel Farke-Flashbacks, Enzo Baini und so weiter.
In der Tat, ja.
Aber gut, wenn ihr das nicht verstanden habt, dann hört irgendeine Schlusskonferenz aus der Rückrunde der letzten Saison, das Gladbach-Segment, dann werdet ihr es verstehen. Ja, was machen wir denn jetzt dann aus diesem Spiel? Also später hat ja dann Bayern dann nochmal umgestellt, ist dann auf Dreierkette, dann war es letztlich ein 3-2-1-4. Also sie haben vor allem halt alle in die letzte Linie geschoben und das hat ja letztlich auch, muss man sagen, das 2-1 dann ermöglicht. Weil du hast dann 1-gegen-1-Duelle, eben jeder Verteidiger hat einen Gegenspieler und dann gab es einen langen Ball. Über den hat sich Willi Orban sehr geärgert. Er meinte, das 1-gegen-1 war nicht das Problem. Wir wussten, dass die das oft machen, gerade hinten raus im Spiel, aber du musst halt so einen langen Ball verteidigen und dann ab dann ist es nicht mehr verteidigbar. Also Choupo-Moting legt ihn nach innen, Harry Kane ist vor, Orban da, Orban macht eigentlich auch noch das richtige Eck zu, aber Kane dreht den Schuss um ihn rum. Also das war dann nicht mehr zu verteidigen und nicht mehr zu halten. Das heißt, Bayern hat dieses Spiel gezogen, wie man heutzutage sagt. Wie überzeugend fandst du denn die Münchner?
Also ich fand, es war in doppelter Hinsicht die alten Bayern. Also einerseits die alten Bayern von letzter Woche und vorletzter Woche und vorvorletzter Woche. Im Sinne von, dass sie irgendwie insbesondere, das gleiche Spiel jetzt wie in Bochum, nach ihrem Führungstreffer hören sie einfach mit ihrer Kreativität völlig auf und haben dann eine total passive Phase. Das Spiel hat mir dann später Lügen gestraft, aber ich fand es dann zum Zeitpunkt der Einwechslung auch nicht irgendwie besonders glücklich, jetzt irgendwie die Kreativität zu erhöhen, wenn man Sané, Müller und Musiala vom Platz nimmt und dafür Choupo-Moting und dann mit Tell und Kane vorne als Dreierkombination stürmte. Da hatte ich irgendwie zum Zeitpunkt der Einwechslung nicht das Gefühl, dass das jetzt ein Kreativitätsproblem lösen würde. Am Ende war es anders, weil Choupo-Moting eben dann die entscheidende Vorarbeit für eben den Siegestreffer macht. Und auf der anderen Seite die alten Bayern im Sinne von vor 2-3 Jahren, wie sie dann doch einfach noch mit dem Lucky Punch zum Schluss das Spiel gewinnen. Insofern.
Umschiffst du gerade das Wort Dusel-Bayern? Ich merke das doch.
Ich kann auch Dusel-Bayern aussprechen, also da habe ich kein Problem mit. Aber im Hinblick auf die nächsten Spiele hat es mich insgesamt dann nicht vollends überzeugt. Dafür war einfach die Phase nach dem Führungstreffer zu passiv.
Marc?
Ich glaube, du hattest jetzt nur Angst, dass wir gleich bei Bayer Leverkusen dann über Dusel Bayer sprechen. Ne? Deswegen hast du das so umschifft. Also ich glaube, bei Bayern müssen wir ja einfach auch klar sagen, was stand denn auf dem Platz? Also wie Thomas Tuchel nachher gesagt hat, ein angeschlagener Leroy Sané, der seit Wochen mit Schmerzen spielt, wie er später erwähnt hat.
Aber warum spielt denn dann nicht Tell zum Beispiel? Also ja, verstehe ich total die Argumentation, aber was denkt sich, also ich dachte, als ich das gehört habe, ich kann jetzt aufstellen, wie ich will, dachte ich mir, Tell Startelf, endlich können wir es mal sehen, ob er so gut ist wie nach Einwechslung, und ich sollte mich getäuscht sehen, es war alles wie immer.
Ja, ich glaube, es ist einfach bei Bayern laufen so ein paar Dinge, die man einfach gerade ganz schwer nachvollziehen kann. Also für mich war Bayern die letzten Jahre immer dominant, immer aktiv gegen den Ball. Du hattest immer so das Gefühl, Bayern hat 100% Bock, jeden einzelnen Zweikampf zu gewinnen, permanent so viel Ballbesitz wie möglich zu haben. Und dieses Jahr hast du so das Gefühl, ja, Hauptsache wir gewinnen das Spiel irgendwie. Wie ist uns eigentlich egal? Und wer dabei auf dem Platz steht, ist uns eigentlich auch egal. Hauptsache Harry Kane macht relativ viele Tore, damit wir bitte nie über seine Ablöse sprechen. Und also wir müssen ja ganz ehrlich sein, wenn Šeško ein klein bisschen abgezockter im Abschluss ist, dann liegt Leipzig nach 70 Minuten 3-1 vorne. Mm,
ja.
Und es ist ja auch bezeichnend, dass das Tor in dem Moment fällt, wo der Schuss von ihm dann von Goretzka sogar abgefälscht wird, weil er ja vorher es wirklich einfach nicht hinbekommen hat. Also ich tue mich wirklich schwer dieses Jahr, die Bayern, und ich ertappe mich immer selber, wie ich es vergleiche mit den letzten Jahren, aber ich tue mich irgendwie schwer, diesen Bayern sehr viel zuzutrauen dieses Jahr. Also im Pokal ist man raus, in der Champions League ist die Aufgabe auf jeden Fall deutlich schwieriger geworden fürs Rückspiel nach der Niederlage im Hinspiel. Ja, und in der Bundesliga, Max, du hast es eben schon gesagt, 8 Punkte Rückstand. Also wenn Leverkusen jetzt nicht plötzlich komplett einbricht, wonach es ja nicht aussieht, dann fehlt mir irgendwie die Fantasie, wo es noch hingehen kann. Und dennoch war das, glaube ich, gestern für viele Bayern-Fans auch dennoch so ein absolut wegweisendes Spiel auch für die Gemütslage im gesamten Verein. Also du warst ja vor Ort, also zumindest kam es so rüber am Fernseher, dass beim 2-1 gefühlt das Stadion explodiert ist. Und das kenne ich von Bayern-Spielen nicht. Also
ich habe mit mehreren Leuten gesprochen, haben alle gesagt, so laut war es in diesem Stadion in dieser Saison noch nicht. Das war tatsächlich, also das hast du richtig gemerkt, dass das sehr, sehr vielen Leuten sehr viel bedeutet hat, jetzt dieses Spiel noch zu gewinnen.
Ja, und das beschreibt eigentlich die Bayern-Saison, ne? Also es ist so, das ist gerade das Highlight. So, letztes Jahr haben sie alle am 34. Spieltag gebrüllt, als man es in letzter Minute noch zum deutschen Meister geschafft hat. Und dieses Jahr ist es halt das 2-1 von Kane gegen Leipzig. Ja, dann ist das vielleicht gerade der Anspruch und die Situation vielleicht.
Und was ist dann eure Meinung zu Leipzig? Denn das geht ja fast so ein bisschen unter. Leipzig hat kein schlechtes Spiel gemacht. Leipzig hatte diese sehr gute Phase. Leipzig hat dieses Spiel aber auch wieder verloren. Und ich würde die These aufstellen, es war total unnötig, dieses Spiel zu verlieren. In der ersten Hälfte war man viel zu zaghaft im Pressing. Und in der zweiten Hälfte hat man A, die Chancen nicht genutzt und B, dann auch manche Fehler gemacht. Also ich fand, dass sich Schlager, der eigentlich ein gutes Spiel gemacht hat, aber der hat sich immer wieder locken lassen im Pressing. Immer wieder gab es da Raum zwischen Abwehr und Sechsern, in den Bayern halt nur selten reingespielt hat, ehrlicherweise. Deswegen hat man es nicht so gesehen. Aber Leipzig hatte hier, glaube ich, eine ganz, ganz große Chance vergeben. Und man konnte da ja noch nicht wissen, dass Dortmund gegen Hoffenheim stolpert. Also Timo, du darfst mal vorlegen, was ist dein Take zu Leipzig aktuell?
Ja, so richtig schlau werde ich daraus auch nicht, weil ich finde, im Grunde war es ein gutes Spiel dennoch von Leipzig, und es fehlte dann doch an jeder Ecke, sowohl offensiv als auch defensiv, so an der letzten Kaltschnäuzigkeit. Also sei es eben bei den Abschlüssen, die es dann doch gab, und sei es dann aber auch im Defensivverhalten in den allerletzten Sekunden. Aber ich fand, von der Grundstruktur passte das so. Also so kannst du ein Spiel in München spielen, so kannst du ein Spiel in München gewinnen. Und auch wenn wir jetzt über andere Bayern sprechen, als wir es in der Vergangenheit mal getan haben, ist es ja immer noch eine sehr gute Leistung, in München gewinnen zu können. Und dass das eben so leicht möglich war, zeigt eben die ganze Ambivalenz des Leipziger Spiels, gut genug, um eben so nah dran zu sein, und dann eben nicht kaltschnäuzig genug, um es dann eben zu vollenden.
Marc?
Ja, ich finde, Timo hat es ganz gut gesagt, also im Grunde genommen fehlte überall so ein kleines bisschen. Man kann jetzt gar nicht sagen, dass Leipzig großartig schlecht gespielt hat, aber um halt am Ende dieses Spiel zu gewinnen, fehlt dann eventuell auch in der einen oder anderen Situation einfach eine richtige Entscheidung, ein richtiges Abspiel, und hier und da auch, glaube ich, bei, gerade wenn man hoch anlaufen will, dann auch so ein bisschen der Abstand zwischen den Ketten. Und gerade da hat Leipzig auch in der zweiten Hälfte manchmal echt merkwürdige Entscheidungen getroffen. Also ist mit 2, 3 Leuten ins Pressing gegangen, hatte dahinter aber ein Loch von 30, 40 Metern. Und dann bist du natürlich relativ schnell in erster, zweiter Linie überspielt und hast dann genau dieses Thema, dass du ja im Grunde genommen dich immer wieder fragst, ey, wie wollen wir denn gerade irgendwie Zugriff bekommen? Und das kann natürlich dann auch frustrieren, gerade wenn du dann eben vorne ja die Tore nicht machst. Und ja, ich glaube, insgesamt wird Leipzig sehr, sehr unzufrieden mit dem Spiel sein, obwohl es eigentlich gar nicht so schlimm war. Aber du fährst halt trotzdem ohne Punkte heim und es wäre deutlich mehr drin gewesen.
Ja, und Leipzig muss wieder zum Mut zurückfinden. Also die offensive Harmlosigkeit, die ist auch zu großen Teil selbst verschuldet bei Leipzig. Das ist nicht so, dass Bayern oder auch vergangene Gegner Leipzig zustellen würde. Du hast es im Grunde gesehen. In der zweiten Hälfte haben die ja oft in einen Raum reingespielt, der eigentlich eng war. Und dann schießen sie, ohne einen Zweikampf führen zu müssen, das 1:1 und haben vorher gefühlt 3 Minuten lang den Ball. Weil einfach egal, in welchen Raum sie reingespielt haben, sie konnten sich da immer zack, zack, zack mit 2, 3 kleinen Pässen durchspielen. Und das ist dann total, also, und ich fand das symbolisch, dass Orban derjenige war, der unmittelbar vor dem 1:1 so weit aufgerückt war und dann gesagt hat, okay, ich spiele da jetzt nochmal rein, zack, rein in den Strafraum, leg ihn quer auf Šeško und der macht dann das Tor, wenn auch abgefälscht. Das hat Leipzig irgendwie in den letzten Wochen verloren, dass sie, ich weiß nicht, Angst vor dem Ballverlust haben, Angst vor der Umschaltsituation, vielleicht nicht die Intensität, um auch dann immer in diese Zweikämpfe reinzugehen. Aber das hat gefehlt. Das hätte Leipzig in der ersten Hälfte schon machen können, weil Dyer und De Ligt haben das ganz gut gemacht, aber du hast auch manchmal gesehen, so oft haben die jetzt noch nicht miteinander gespielt. Es war nicht immer klar, wer da welchen Mann übernimmt und da musste Guerrero manchmal ganz schön ausbaden und Kimmich auf der rechten Seite hatte auch seine Momente, die defensiv nicht so optimal waren. Spielt halt jetzt zum ersten Mal wieder seit langem Rechtsverteidiger. Also da hat Leipzig was liegen lassen. Sie werden jetzt versuchen, das nachzuholen in Bochum. Das ist der nächste Gegner. Einen Punkt Rückstand hat man auf dem BVB. Und dann reist man nach Madrid. Es ist überhaupt eine sehr schöne Woche, wenn man sich einfach nur die Stationen anguckt. Bochum, Madrid und dann zu Hause gegen Darmstadt. Das sind die nächsten 3 Gegner für Leipzig. Schöne Abfolge. Und für den FC Bayern geht es dann zum SC Freiburg, bevor man dann das Rückspiel zu Hause gegen Lazio hat. Und dann könnte man ja vielleicht, das kann man ja vielleicht spielen wie ein Pokalspiel, denn es ist ja ein Pokal, der Europapokal. Europapokal, das ist auch das Stichwort für unser nächstes Spiel, über das wir sprechen wollen. Wir reisen nach Frankfurt zum Spiel der Eintracht gegen den VfL Wolfsburg. Die Eintracht, die unter der Woche am Donnerstag gegen Saint-Gilloise noch ausgeschieden ist mit einem enttäuschenden Spiel, muss man sagen. Musste versuchen, das irgendwie wettzumachen gegen Wolfsburg. Und was soll man sagen? Es war kein gutes Spiel, Fußballspiel auf einem schlechten Fußballplatz. Aber entgegen vieler Bundesligaspiele, die so sind, sind immerhin Tore gefallen. Also wir dürfen uns eigentlich gar nicht beschweren. Maxence Lacroix kann schon in der 2. Minute das 1:0 erzielen. Philipp Max das in der 14. Minute ausgleichen, bevor Kevin Behrens dann per Kopf in der 36. Minute das 2:1 erzielt. Danach sagt er am Mikrofon, er habe schon so lange kein Tor mehr erzielt, dass er gar nicht mehr wusste, was man danach machen soll. Hat man seinem Jubel auch so ein bisschen angesehen, tatsächlich. Aber das war nicht der Schlusspunkt, denn wie immer, wenn Wolfsburg führt, werden sie irgendwann passiv und irgendwann denken sie sich, ja gut, das verteidigen wir jetzt nach Hause. Und was tun sie? Sie verteidigen es nicht nach Hause. Omar Mamouche kann nach Vorlage von Timothy Chandler in der 91. Minute das 2:2 erzielen und danach waren noch 10 Minuten zu spielen, denn hier gab es noch eine Unterbrechung wegen Protesten gegen 50+1, also die Ultras Frankfurt, jetzt machen sie auch mit beim Protest. Lassen wir dieses Thema vielleicht einfach weg. Das kann jeder für sich bewerten, wie er oder sie das jetzt findet. Aber die Frage ist, Timo, wie fandst du denn dieses Spiel? War es das gerechte Ergebnis? Hast du verstanden, wie beide Teams agiert haben?
Ich habe es gesehen, ich weiß nicht, ob ich es nachvollziehen konnte. Also war so ein bisschen so, man hatte so das Gefühl, sie haben festgestellt, der Rasen ist schlecht, also was machen wir? Es ist gut, wenn der Ball möglichst wenig den Rasen berührt, also spielen wir lange, weite, hohe Bälle, dann haben wir das Problem mit dem Rasen gelöst. Und ein bisschen hatte man das Gefühl, dass das das Spiel wäre, weil das Mittelfeld war in diesem gesamten Spiel irgendwie nicht so richtig existent. Das lag so teilweise an der Wolfsburger Herangehensweise, vielleicht fangen wir mit den Wolfsburgern mal an. Also sie gehen ganz gut eigentlich in Führung, weil sie da ziemlich gut nachsetzen. Also erst Arnold, dann mit dem eigentlich sehr schönen Schuss und dann sind sie da eben viel wacher am zweiten Pfosten, wo sie so eine 3-2 Überzahlsituation haben und zwei Wolfsburger sind dann eben gedeckt und der Torschütze Lacroix eben nicht und kann dementsprechend dann das Tor erzielen. Gleich auch, weil da ja auch diskutiert wurde über ein mögliches Handspiel, hat sich der DFB gleich ein gutes Spiel ausgesucht für seine Schiedsrichter-Doku, die ja Teil dieses Spiels war, weil der Schiedsrichter eine Kamera oben drauf hatte und das dann in einigen Wochen, Monaten, ich weiß nicht, für eine Doku verarbeitet werden soll.
Anfang März soll sie rauskommen, eine DFL-Produktion. Die wird sicherlich sehr kritisch.
Wir werden es sehen, Also Wolfsburg dann in Führung und danach hatte man so grundsätzlich bei Wolfsburg das Gefühl, deren Ziel ist einfach, sobald sie den Ball haben, möglichst schnell vertikal den Ball nach vorne zu spielen. Um jeden Preis hatte man das Gefühl. Also es gab dann auch so manche Aktionen, wo dann gar kein Wolfsburger irgendwie vorne stand. Man haute den Ball trotzdem vorne weg. Ja, und man hatte auch das Gefühl, manchmal so, dass wenn man dann im letzten Drittel war, man einfach diesen Plan konsequent durchgezogen hat. Also es gab dann irgendwo mal, wann mal so einen relativ abstrusen Distanzschuss von, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, irgendwie so aus 20 Metern oder so, wo irgendein Wolfsburger den Ball nicht passend trifft und dann prallt der Ball nochmal ab zu einem weiteren Wolfsburger, der dann einfach probiert es dann aus 30 Metern nochmal und Spoiler, hat auch nicht funktioniert. Also Wolfsburg hat dann in ihren Aktionen es nicht besonders gut ausgespielt, sondern immer wieder versucht, einfach schnell nach vorne zu gehen, was dann eben oft nicht funktioniert hat. Und gefährlich wurden sie dann eben zweimal richtig durch eben Standardsituationen, also einmal das erste Tor, wie eben beschrieben, und beim zweiten haben sie eigentlich einen belanglosen Freistoß irgendwo im Mittelfeld, den sie dann aber schnell ausführen und irgendwie die Frankfurter Defensive schläft noch halb, aber glücklicherweise nicht der Teil der Frankfurter Defensive in Form von Robin Koch, wo eben der Ball hingespielt wird und der verteidigt das dann eigentlich noch ganz gut und dann kommt eben, wie gesagt, diese besagte Flanke auf Mähle, die aber eigentlich auch überhaupt nicht gut ist, sondern das ist eher dann so eine Bogenlampe, die also viel zu weit in der Luft ist und man noch darüber diskutieren könnte, naja, kann vielleicht Trapp noch zu dem Ball hingehen, aber auf jeden Fall ist der Ball lange genug in der Luft, dass man sich da als Innenverteidigung gut genug hätte positionieren können, um den Ball eben zu verteidigen, was nicht der Fall war. Und so lag Wolfsburg dann eben zwischenzeitlich in Führung und hat dann, genauso wie du es gesagt hast, sich gedacht, naja, das läuft ja hier alles ganz prima. Wir haben zwei Tore gemacht, wir führen und jetzt versuchen wir einfach, das Ergebnis zu halten, was dann eben nicht funktioniert hat. Das hat phasenweise einfach sehr gut, sehr lange funktioniert, weil auch eben die Frankfurter in weiten Phasen des Spiels einfach nicht richtig gut drin war. Wie gesagt, dass es keine richtige Kontrolle im Mittelfeld gab, war das eine. Ich fand es auch ein bisschen überraschend, insofern die Aufstellung, also einerseits, dass Tuta ins Mittelfeld gezogen wurde, zusammen dann mit Van de Beek, also auch eine Kombination, die so zum ersten Mal gespielt wurde. Und ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass diese neue Kombination dieser Mannschaft dort irgendwie besonders viel Stabilität gegeben hätte, ganz im Gegenteil. Und sie hatten dann aber in diesen letzten 10 Minuten richtig gute Aktionen, haben das Stadion auch nochmal so richtig wiederbelebt. Wo man dann aber auch irgendwie nicht so richtig schlau draus wird, weil warum funktioniert es auf einmal so richtig gut tatsächlich in den letzten 10 Minuten und vorher die 50 Minuten davor plätschert das Spiel so von einem weiten Ball von der einen Hälfte mit zu einem anderen weiten Ball zur anderen Hälfte immer so hin und her. Also
ja, ich meine, also das mit der Stimmung, das kam natürlich durch die Chancen. Also da gab es mehrmals Momente, wo Lacroix dann gerade noch retten konnte. Es gab zum Beispiel einen Pass von Ebimbe auf Knauf. Wenn er den so wollte, war es der schönste Pass des Spieltags, weil er, glaube ich, 8 Wolfsburger aus dem Spiel nimmt und Knauf eigentlich das 2-2 machen muss. Er schiebt dann nur den Ball knapp am Tor vorbei. Und dann gab es eben so viele Hereingaben, die dann immer so knapp geklärt wurden oder knapp vorbeigingen oder dann musste Castells nochmal halten. Und ich glaube, das hat einfach so das Stadion dann wieder euphorisiert. Aber ich gebe dir recht, es war ein seltsames Spiel von beiden. Also bei Wolfsburg ist nicht mehr so schlimm wie noch vor ein paar Wochen, auch in diesem Spiel wieder nicht. Ich muss das dazu sagen, weil ich vor ein paar Wochen immer so deutlich Wolfsburg kritisiert habe, habe ich das Gefühl, ich muss es immer noch betonen, es war nicht genauso schlecht. Es waren aber wieder ähnliche Probleme. Du beginnst ganz gut, diesmal beginnst du ganz gut. Und dann aber beim Stand von 2-1 in der zweiten Hälfte lässt du Frankfurt machen. Und all die Dinge, die in der ersten Hälfte gut waren, nämlich dass die Tiefe attackieren, funktioniert nicht mehr. Weil eben, da gab es eben zum Beispiel diesen tiefen Pass und da war gar keiner. Und wenn man genauer drauf guckt, war es in der ersten Hälfte schon so, dass eigentlich auch vor allem zwei Dinge gut funktioniert haben in der Offensive bei Wolfsburg. Das eine war der Flügel Baku und Maier. Die haben oft miteinander gut kombiniert und Baku hat auch ganz eindeutig die Anweisung, spiel jeden Pass in den Raum. Keinen Pass mehr in die Tiefe, immer hinter die Kette und dann die Aufgabe der anderen ist, lauft hinter die Kette, das kriegt er schon irgendwie hin. Und die zweite gute Offensive, das gute offensive Stilmittel war Paredes, der wurde eben nicht in den Lauf angespielt, sondern der hat mal den Ball auch in den Fuß bekommen, weil der konnte dann dribbeln, der konnte dann nach innen ziehen und was dann nur gefehlt hat, war quasi die Gegenbewegung, also dass Mähle ihn mal hinterläuft, dass mal Wind oder Behrens kreuzen, das war so ein bisschen unzusammenhängend. Ich glaube, weil es auch ein bisschen schwer vorherzusehen ist, was Paredes immer so macht. Also man hat das Gefühl, dass er manchmal auch erst im Dribbeln dann die Idee entwickelt, was jetzt als nächstes kommt. Deswegen ist es vielleicht ein bisschen schwer und abgestimmt aufeinander ist es nicht. Und beide Dinge haben in der zweiten Hälfte einfach irgendwann komplett gefehlt und Wolfsburg stand hinten drin und das hätte gut gehen können, aber die Frage ist halt schon, warum Wolfsburg das einfach in jedem Spiel wieder und wieder macht und wieder damit Punkte verliert. Also das war ja jetzt, ich weiß gar nicht, wie viele Unentschieden, das waren 2, 4, 6 Unentschieden in den letzten 7 Spielen. Genau daher kommt das, weil man selbst bei Führung nicht noch ein Tor macht, sondern lieber sagt, okay, wir warten jetzt hier. Und Eintracht Frankfurt, ich meine, die waren natürlich auch, also ist jetzt ein weiches Argument, aber eine Verunsicherung nach dem Ausscheiden konnte man meiner Meinung nach schon spüren. Es gab schon krasse Abspielfehler in der ersten Hälfte. Kevin Trapp hat einmal so einen schlimmen Fehlpass gespielt. Pacho hat mal unbedrängt ins Ausgespielt. Knauf kam mal einfach nicht an den Ball von Max ran. Und da hat man gemerkt, okay, das könnte jetzt natürlich sein, schlechter Platz. Aber ich glaube, es war auch einfach schwierige Situation, du liegst schon in der zweiten Minute 0-1 zurück, das kommt mit dazu. Dann hat man mit Etikete und Mamouche begonnen, was sehr, sehr gut war für die Zeit, in der beide konnten. Dann hatte Etikete einen Ganzkörperkrampf, so schien es zumindest, und musste ganz, ganz dringend ausgewechselt werden. Und dann hat was gefehlt und dass dann dieses 2-2 letztlich fällt nach so einer Bogenlampe, die dann Chandler per Kopf verlängert und dann Mamouche zwar schön das Tor macht, aber da war ja nichts herausgespielt da dran. Es war einfach nur, wenn man so will, kann man sagen, es war Willen von Chandler und das passt ja auch ganz gut, weil der hat auch unter der Woche getroffen. Das finde ich war auch perfekt für dieses Spiel und deswegen würde ich nämlich dann quasi das Fazit ziehen, beide Teams haben krass viele Sachen in ihrem Hausaufgabenheft stehen, das sind aber alles alte Themen, also nichts davon ist neu, außer dass der Platzwart den Rasen vielleicht noch besser hinbekommen sollte. Und dementsprechend war es dann erwartbar, das Spiel irgendwie, aber unterhaltsam, weil 4 Tore gefallen sind. Und ich fand es dann, ich weiß nicht, wie du siehst, Timo, ich fand es auch gerecht, dass das ein Unentschieden war. Irgendwie hat es keiner von den beiden verdient zu gewinnen. Sorry.
Es klingt nicht nett, aber es ist so.
Ja. Gut, dann lassen wir das als Fazit auch so stehen. Ich sage euch noch, wie es für Eintracht Frankfurt weitergeht. Also zum einen, die gute Nachricht ist weiter 4 Punkte Vorsprung auf Rang 7 für die Eintracht. Schlechte Nachricht, 6 Punkte Rückstand auf Leipzig. Da hätte man natürlich ranrücken können. Das ist nicht gelungen. Jetzt spielt man dann in Heidenheim und dann zu Hause gegen Hoffenheim. Das wird dann das direkte Duell. Und für den VfL Wolfsburg, der auf Rang 13 fällt, 25 Punkte hat Wolfsburg. 8 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, aber das kann natürlich der Anspruch nicht sein. Ich glaube, in der Rückrundentabelle ist nur Darmstadt aktuell noch schlechter als der VfL. Nee, das habe ich verwechselt mit Freiburg. Stimmt, Freiburg war das, Entschuldigung. Wolfsburg hat ja immerhin schon 5 Rückrundenpunkte und Darmstadt ja 3. Also diese Info vergessen wir ganz schnell wieder, aber nicht, dass Wolfsburg auf Rang 13 steht. Wolfsburg wird jetzt dann zu Hause gegen Stuttgart spielen, dann gegen Leverkusen. Und ich sag's mal so, aufgrund der aktuellen Tabellenkonstellation würde ich sagen, die Spiele danach werden wichtig, nämlich gegen Augsburg und gegen Bremen. Dann kommt noch Gladbach. Das ist, glaube ich, aktuell eher so das Tabellenumfeld, an dem sich Wolfsburg orientieren muss. Und das sagt ja dann auch schon einiges aus. Und dann wollen wir über das letzte Sonntagabendspiel noch sprechen. Augsburg gegen Freiburg. Denn auch Freiburg hätte ja die Möglichkeit gehabt, da ranzurücken. Eintracht Frankfurt spielt nur unentschieden, Leipzig verliert und Hoffenheim, doch, die hatten schon gewonnen zu diesem Zeitpunkt. Das wussten wir schon. Aber es sollte Freiburg nicht vergönnt sein. Und das, obwohl es eigentlich perfekt begonnen hatte. Unter der Woche ja das sehr emotionale 3:2 nach Verlängerung gegen Lens. Da hatte erst Scholloy mit 2 Toren die Verlängerung erzwungen und dann Michael Gregoritsch das 3:2 gemacht. Und jetzt beginnt dieses Spiel in Augsburg. Und schon in der 19. Minute kann Vincenzo Grifo den 26. seiner 28. Strafstoßversuche in der Bundesliga verwandeln. 1:0 für den SC Freiburg, was wir alle nicht wussten, bis auf 2 Chancen soll es das eigentlich so offensiv gewesen sein von Freiburg. Es spielt mehr und mehr nur der FC Augsburg und irgendwann gelingen den Augsburgern dann auch die Tore, nämlich in der 72. Minute Felix Udokai zum 1:1 und dann Arne Engels in der 81. Minute zum 2:1 und so schafft es Marc, der FCA einen sehr, sehr wichtigen Dreier einzufangen. Die hatten nämlich vorher auch nur 23 Punkte, jetzt sind es immerhin 26, 9 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Und ich glaube, man kann sogar so weit gehen und sagen, steckt fast noch ein bisschen mehr in diesem Sieg drin, weil man gesehen hat, dass man mit der Idee, mit der man aktuell Fußball spielt, auch jemanden wie Freiburg, gegen den man ja notorisch schlecht aussah in den letzten Jahren, dass man den besiegen kann.
Ja, definitiv. Ich würde es aber insofern ein bisschen einschränken wollen, dass ja Freiburg heute, ja, ich sag mal, man hat ihnen angemerkt, dass der Donnerstag sehr hart war. und das ist noch sehr nett formuliert. Also ich glaube, wenn Freiburg hier nicht in Führung geht in diesem Spiel, dann wird das Spiel auch so sehr deutlich für Augsburg ausgehen. Also Freiburg war stehend K.O. nach 60 Minuten, haben dann natürlich noch Pech, dass sie auch früh verletzungsbedingt in der Innenverteidigung wechseln müssen. Ja, kriegen den Elfmeter aus einer Situation, wo man, finde ich, Höhler vorher extrem herausheben muss, der wahnsinnig gut auftritt im Mittelfeld. Mhm. Klarer Elfmeter nach Foul von Jensen an Grifo. Und ja, du hast es schon gesagt, danach war eigentlich, also ich glaube, 62. Minute hat Rizzo Doan die Chance zum 2:0.
Genau.
Verpasst da knapp. Ja, und das war es dann eigentlich auch. Also viel mehr war von Freiburg nicht existent. Ich fand es ganz interessant. Zumindest wurde es bei DAZN gesagt. Ich habe es zu meiner Schande, da wir direkt nach dem Spiel aufnehmen, jetzt nicht nochmal gegengecheckt. Aber es hieß, dass Augsburg das einzige Team ist, das noch kein 0:0 in Europas Top 5 Ligen hat.
Saison. Das ist korrekt, ja, weil nämlich Finn Dahmen ja auch den ewigen Rekord der Spiele mit Gegentor am Stück jetzt aufgestellt hat. Also noch saisonübergreifend in seine Mainzer Zeit zurückreicht.
Ja, und da habe ich dann so gedacht, so nach dem Spiel auch, eigentlich wie ironisch das Ganze doch ist, wo Freiburg heute ja eigentlich so gar nicht für ein Tor gut war mit diesem ganzen Spiel. Also ja, Wahnsinn. Also Augsburg absolut verdient gewonnen. Haben auch, und das muss ich auch sagen, haben mir in den ersten 30, 40 Minuten nicht so gut gefallen. Und kam da ja relativ viel noch über Halbfeldflanken, auch zu Beginn der zweiten Hälfte. Und je länger dieses Spiel dauerte, umso mehr hat sich Augsburg dazu entschieden, auch mal fußballerische Lösungen zu suchen mit, ich sag mal, Vargas im Zwischenraum, der sehr, sehr aktiv war, wie ich finde. Und ja, dann hast du so die erste, zweite richtig gute Chance. Ich glaube, 71. ist der Kopfball von Demirovic, den Atubolu überragend rausfischt. Das war dann so der Moment, wo du dir dann vielleicht so als Augsburg-Fan, gerade auch im Stadion, das erste Mal denkst, oh, um Gottes Willen, das darf doch nicht wahr sein, dass wir jetzt hier 1:0 verlieren. Ja, beim Ausgleich von Udokai ist dem Ganzen ja dann auch schon wieder eine Riesenparade von Atubolu vorausgegangen. Wo ich auch erst da saß nach diesem angesetzten Fallrückzieher von, ich weiß gar nicht was, Demirovic. Da saß ich persönlich schon vor dem Fernseher und dachte so, ah, das kann doch nicht sein, hör doch auf. Und genau in dem Moment macht dann Udokai das Tor. Ja, und auch, also auch in der Folge, es war ja relativ schnell klar, wenn hier noch ein Team das Spiel gewinnt, dann wird es Augsburg sein, auf gar keinen Fall Freiburg. Und so kam es ja dann auch durch den doppelten Doppelpass Engels auf Demirovic auf Engels, der dann auch ja extrem cool die die 2-1-Führung für Augsburg markiert. Und ja, da war Feierabend. Also man hätte im Grunde genommen in der 81. ausmachen können, weil es war klar, da wird nicht mehr viel passieren können.
Ja, außer halt noch weitere Tore für Augsburg. Das wäre noch möglich gewesen.
Ja, das stimmt.
Ich glaube, die Augsburger haben sich schon früher sehr gewundert, warum sie immer noch hinten liegen und womöglich das Spiel verlieren könnten, weil sie hatten ja auch kurz vor Ende der ersten Halbzeit eine richtig gute Drangphase. Also es war dann zweimal Vargas, erst mit dem gefährlichen Freistoß, dann gibt's die Ecke, dann wird die Ecke ausgeführt, dann kommt Vargas wieder gefährlich zum Kopf, dann gibt's irgendwann eine gute Flanke von Jago, Gulde klärt aber gerade noch so, bevor Demirovic da dran kommt, und dann gibt's, glaube ich, wieder eine Ecke und dann köpft den Udoka ins Außennetz und dann sind die Freiburger auch wirklich sehr froh, dass irgendwann mal der Pausenpfiff kam. Ja. Du hast das vorher gesagt mit den Alpfeld-Flanken. Ich finde schon, dass das eigentlich aber dann wirklich auch sehr gut funktioniert hat, weil es war dann ja auch immer wieder möglich, dann insbesondere Vargas dann per Kopf anzuspielen. Es war jetzt ja auch einerseits verletzungsbedingt eine neue Innenverteidigung und dann rückte Höfler ja auch ausnahmsweise auch in die Innenverteidigung hinein und Eggestein spielte dann für ihn im Prinzip auf seiner Position auf der 6. Und ich finde schon, dass man da sehr deutliche Schwächen festgestellt hat, sodass es dann den Augsburgern auch immer relativ einfach und ohne Druck möglich war, den Ball dann eben da in den Strafraum zu bringen. Und bei den Freiburgern war das wirklich so, dass die jetzt ja nicht im Vergleich zum Pokalspiel sonderlich viel gewechselt haben. Also ich glaube, es war ein Wechsel auf 3 Positionen. Gregoritsch, Brief und Günther kam rein. Günther, muss man ja dazu sagen, ich glaube, das erste Mal wieder in den Startelf einsetzt seit langer Zeit.
Seit dem ersten Spieltag tatsächlich.
Seit dem ersten Spieltag sogar. Also insofern auch noch nicht ganz bei 100%. Gregoritsch, der neu reinkam, wird gleich im Pokalspiel zur 45. Minute eingewechselt. Also hat im Prinzip auch ein ganzes Spiel gemacht. Insofern war das, was die Rotationen anging, auch relativ wenig im Vergleich zum Pokalspiel. Und das hat man den Freiburgern dann wirklich sehr stark angemerkt.
Ja, ich finde auch hinten raus, also ne, ich wollte es gar nicht so negativ darstellen, wie es jetzt vielleicht rübergekommen ist. Also an sich, klar, du kannst viel aus dem Halbfeld flanken, weil gerade Ritsu Doan irgendwann ja auch auf der Seite gar nicht mehr mit unterstützt hat. Also obwohl Freiburg ja dann sogar noch umstellt aufs 5-4-1, um gerade am Flügel nochmal zu doppeln gegen die Flanken, finde ich dann halt umso wichtiger, dass Augsburg eben da auch nicht kopflos geworden ist und gesagt hat, okay, jetzt nur noch langen Ball um langen Ball im 16er, sondern sie eben genau dann auch diese Ruhe bewahrt haben und einfach auch mal gesagt haben, okay, vielleicht ist es nicht das einzige Stilmittel, was wir hier wählen sollten. Und ja, haben eben dann die Lösung auch immer mehr über den flachen Weg gefunden. Und ja, ich glaube, am Ende ja, Freiburg ist irgendwie mit diesem Spiel wahrscheinlich sehr unzufrieden und dennoch wird man das mit Sicherheit auch in 1, 2, 3, 4 Wochen, wenn man dann hoffentlich ein paar Punkte eingefahren hat, einzuordnen wissen, dass es einfach in dieser Woche auch brutal schwer war, auf den Sonntagabend dann mit wenig Regenerationszeit ja gegen Augsburg da voll auf der Platte zu sein. Ich glaube, man hat es ja auch bei Christian Streich gemerkt, der ja auch erkältungsbedingt kürzer treten musste. Und ich glaube, so wie er mit den Kräften dann wahrscheinlich hier und da am Ende war, wird es auch einigen Spielern gegangen sein.
Ja, und zum Dank darf man jetzt dann am Freitag ran, zu Hause gegen Bayern. Also hat auch noch die kurze Woche. Danke an den Spielplaner oder die Spielplanerin an dieser Stelle. Also zu Freiburg, ich finde, ihr habt eigentlich schon alle wichtigen Dinge gesagt. Atubolo ist vielleicht noch kurz hervorzuheben, der ganz lange verhindert hat, dass es schon früher den Ausgleich gab und den Rückstand und ja auch noch beim Ausgleich super pariert. Und dann eben Pech hat, dass Udokai dann einfach nachrückt. Und Udokai kann aber halt auch nachrücken, weil Freiburg dann irgendwann so tief stand. Und ich fand das interessant, dass Freiburg so ein Mischding gespielt hat. Also meiner Meinung nach war es eigentlich das ganze Spiel über eine Fünferkette. Man hat es nur nicht immer so gesehen, weil immer der Ball nahe Außenverteidiger weit rausgeschoben hat. Also ich glaube, Freiburg wusste ganz genau, Augsburg flankt gerne, Augsburg flankt auch gerne aus dem Halbraum und deswegen müssen wir da nah drauf sein und innen müssen aber trotzdem alle stehen. Deswegen war es so eine pendende Fünferkette fast schon, fand ich. Gerade Günther hat weit rausgeschoben und dann sah es nämlich so aus, als würden sie im 4-3-3 gegen den Ball stehen und weil das eigentlich niemand macht, war klar, okay, das kann nicht der Plan sein und da hat man gesehen, ah, sobald sie tiefer stehen, ist es ein 5-3-2, dann war es eindeutiger oder 5-2-3, Entschuldigung, so war es natürlich richtig und dann mit dem 5-4-1 haben sie es versucht, aber letztlich hat halt komplett der Zugriff gefehlt, sowohl auf die Flankengeber dann, als auch auf die Flankenabnehmer. Also die Flankenquote von Augsburg war fantastisch. Die haben 18 Flanken aus dem laufenden Spiel herausgespielt, 25 insgesamt, 44% davon sind angekommen. Das hat einfach so gut funktioniert und das war, glaube ich, das, was auch, worüber sich Freiburg richtig ärgern kann, dass man nicht mehr die Energie hat für Konter und dass es natürlich ein schwieriges Spiel ist bei einem unangenehmen Gegner. Völlig klar. Aber dass man, obwohl man mit 6, 7 Spielern im eigenen Strafraum oder rund um den eigenen Strafraum steht, dass dann trotzdem immer die Augsburger an den Ball kommen und immer zu einem Abschluss kommen. Also fast kein Angriff, vor allem in der Schlussphase, hat nicht zu einem Schuss geführt. Das war untypisch für Freiburg und das kannst du natürlich auch auf Müdigkeit und so weiter schieben, aber eigentlich hätte das nicht sein müssen und eigentlich waren da auch Spieler auf dem Feld gestanden, die noch ein bisschen Restenergie hätten haben müssen und ich glaube, an so einem Spiel merkst du dann eben, warum es so schwierig ist, wenn du dich mal für den Europapokal qualifiziert hast, dich in der Folgesaison wieder zu qualifizieren. Weil so einen Punktverlust, so gut Augsburg war, aber den hätte es bei Freiburg nicht gegeben, ohne eben diese Doppelbelastung. Ist zumindest meine These, aber ich sehe euch nicken, deswegen glaube ich, seid ihr da ähnlich. Wollen wir noch kurz was zu Augsburg sagen, weil wir haben jetzt viel über Flanken gesprochen, aber auch über spielerische Elemente und das ist ja wirklich interessant, wie sich das weiterentwickelt hat. Timo, wie hat dir denn der FCA gefallen, der das ja völlig verdient gewonnen hat, aber der ja auch es geschafft hat, einen Dauerdruck aufzubauen, das kennt man ja von dem frühen Augsburg, von dem früheren Augsburg gar nicht.
Ja, und ich finde auch beeindruckend, dass sie sich einfach nicht von diesem Gegentor beirren lassen haben, was ja insofern auch ein bisschen geschenkt war. Also es war ja ein Elfmeter, wie gesagt, den Griff, wo dann gut verwandelt hat. Aber es war ja nicht so, dass die Elfmetersituation so war, dass irgendwie ein Augsburger noch in letzter Sekunde den Ball auf der Linie geklärt hat und dann gab es halt einen Strafstoß, sondern es war einfach so, dass Grifo zu Fall kommt, weil Jensen einfach viel zu schnell nach hinten läuft und ihn dann einfach umhaut. Also man kann es so sagen. Und Grifo ja in dem Moment auch an einer Ecke im Strafraum stand, was jetzt nicht so unbedingt gefährlich war. Aber ich hatte nie das Gefühl, dass es Augsburg jetzt irgendwie so bedrückt hätte, sondern sie waren davor gut im Spiel. Sie hatten ja einfach schon eine sehr große Chance direkt durch Jago dann in der dritten Minute, wo er dann sehr gut geschickt wird, aber er selbst dann den Ball nicht so richtig gut trifft, sondern dass der Ball dann nur an den Pfosten geht. Und sie haben dann so ein bisschen tatsächlich gebraucht nach dem Elfmeter, haben sich dann sehr schnell berappelt und hatten dann im Prinzip eine völlige Spielkontrolle. Also die haben ständig dann eben diese Chancen rausgespielt und sie hatten dann aber auch eine ziemlich gute Staffelung und eine ziemlich gute Restverteidigung, sodass eben Freiburger Konter dann immer schon sehr im Keim erstickt werden konnten.
Ja, ich finde vor allen Dingen auch, Augsburg hat so über das gesamte Spiel immer wieder Situationen gehabt, wo sie in der gegnerischen Box waren und nicht direkt den Abschluss genommen haben, wo ich mir teilweise auch so dachte, so ein klein bisschen mehr Zielstrebigkeit und ihr wärt vielleicht schon viel früher an dem Punkt gewesen, wo ihr dann letztendlich auch ausgekommen seid. Also ich kann mich an 2, 3 Situationen erinnern, wo ich glaube, Tietz war es, müsste es gewesen sein, der dann noch zweimal ablegen will, anstatt selber abzuschließen. Hinten raus gibt es dann auch noch 3, 4 Situationen nachher mit dem eingewechselten Bellio, wo man, ich glaube, 5-3 läuft und er dreht dann ab. Und also da auch so, ja, Augsburg hätte sich am Ende wahrscheinlich sehr, sehr geärgert, wenn man hier nicht gewonnen hätte, einfach aufgrund der möglichen Situationen. Und ich fand es ganz spannend und das machte dann auch irgendwie so ein bisschen die aktuelle Bundesliga-Saison aus. Augsburg war zwischenzeitlich 15.
Ja, stimmt.
Schießt das Tor, ich gucke auf die Tabelle, auf einmal musste ich hochscrollen am Handy, damit ich Augsburg wieder finde, weil Augsburg jetzt auf 11 steht und einfach, ja, in diesem Komplott Tabellen-Siebter Hoffenheim mit 30 Punkten bis Tabellen-15. Bochum mit 25 Punkten. In diesem 5-Punkte-Segment von den gefühlt 30 Teams, die sich dort buckeln, mal eben ein paar Plätze hochgerutscht ist. Und da kann man dann eigentlich auch sehen, wie wenig momentan so ein Tabellenplatz an sich aussagt. Ich glaube, Augsburg ist auf einem guten Weg und wird mit Sicherheit nicht an die europäischen Plätze anknüpfen. Das sage ich jetzt einfach mal so. Ich hoffe, das sehen mir alle Augsburg-Fans nach. Natürlich, wenn es doch passiert, dann blame it all on me. Aber ich glaube, Augsburg ist dieses Jahr einfach in einer Situation, wo sie sich früh gefestigt haben, wo sie früh aus dem Thema der absoluten Abstiegsnot raus sind und einfach vielleicht jetzt auch nach oder langfristig ihren eigenen Fußball festigen können und eine gute Basis auch für die nächste Saison dann schon schaffen. Denn das sieht man aktuell, spätestens seit dem Trainerwechsel, finde ich, ist das echt ansprechend.
Bezüglich der tabellarischen Situation, ich hatte überlegt, ob ich das eben schon bei Frankfurt sagen wollte, aber es würde mich als Frankfurter, würde es mich wahnsinnig machen, wenn man auf der einen Seite sieht, was für Punkte man hergibt, was für Spiele man noch verschenkt. Also es fing dann ja nochmal besonders an mit dem Spiel da in Darmstadt, wo man eine 2-0 Führung nochmal aus der Hand gibt und immer so auf die Tabelle schaut und egal wie viele Punkte man liegen lässt, man trotzdem immer noch in Schlagdistanz zum Champions League Platz ist, also sei es jetzt der 4. oder 5. Platz, je nachdem wie die deutschen Clubs international abschlagen. Aber da ist einfach, und bei Dortmund ist das gleiche Spiel dann, und in Leipzig in abgespeckter Form finde ich auch einfach eine sehr große Ambivalenz zwischen halt den Leistungen und der allgemeinen Gefühlslage im Verein und dann aber den sehr realistischen Möglichkeiten, die die Tabelle eigentlich noch hergibt. Und ich kann mich irgendwie nicht so dran erinnern, dass das in den vergangenen Jahren auch so in dieser Stärke so sich da bei den europäischen Vereinen abgespielt hätte. Das ist irgendwie schon ein Unikum in dieser Saison.
Ja, also wie gesagt, Hoffenheim 9 Spiele in Folge nicht gewonnen. Die haben gegen Bochum irgendwann in der Hinrunde, tief in der Hinrunde haben die gewonnen. Ja, sind jetzt wieder 7. Also hat gereicht, dran zu bleiben. Und zwischendurch war es so, als Freiburg geführt hat, war Freiburg 7. und Augsburg 15. Also da, und jetzt sind sie 9. und 11. Also jetzt sind sie wieder beieinander. Aber so passt es auch zumindest mit Blick auf dieses Spiel. Für Augsburg geht es jetzt dann zum SV Darmstadt, bevor man zu Hause gegen Heidenheim spielen wird. Und dann kann man ja gucken, vielleicht kann man doch noch Europa angreifen und Marks These widerlegen. Für Freiburg dagegen geht es jetzt dann ins Heimspiel gegen den FC Bayern. Und dann spielt man in der Europa League gegen West Ham. Und da überlegt ihr, Moment mal, Freiburg-West Ham, gab es das nicht schon mal? Ja, die waren Gruppengegner. Genauso wie übrigens Leverkusen, die Karabakh zugelost bekommen haben. Timo, ganz kurz auf einer Skala von 1 bis 100. Wie ätzend ist denn bitte diese Regel, dass man die Gruppengegner zugelost bekommen kann?
Also die UEFA argumentiert ja, dass es ja völlig in Ordnung ist. Schließlich gibt es da eine Zwischenrunde, wo dann die Champions League Absteiger gegen die Tabellenzweiten der Europa League spielen. Aber es ist natürlich insbesondere Quatsch jetzt, also für Freiburg ist es schon blöd, aber für Leverkusen ist es ja noch blöder, weil sie ja diese Zwischenrunde ja gar nicht spielen. Also dann führt ja diese Argumentation noch weiter weg, sondern man hat einfach in der Gruppenphase gegen Karabakh gespielt und dann im nächsten K.O.-Spiel dann wieder gegen Karabakh. Es ist auf der Skala eine 95.
Sehr gut. Und ich habe uns nämlich eine Brücke gebaut zum nächsten Spiel, denn auf einer Skala von 0 bis 100, Thorsten Lieberknecht vergibt eine 500. Wie bescheuert ist die Regel, dass auch bei angelegtem Arm, wenn die Hand auch nur angeschossen wird, unmittelbar vor einer Torerzielung, ein Treffer nicht zählt? Wir sind beim Spiel Werder Bremen gegen Darmstadt 98 und das war ein so bitterer Nachmittag für Darmstadt, man kann es nicht anders sagen. Erst erzielt Christoph Zimmermann in der 8. Minute per Eigentor das 1:0. Das kann man noch ausgleichen durch Justwan in der 33. Minute. Danach geht's hin und her, aber Tore erzielt nur Darmstadt und das doppelt, aber beide zählen nicht. Einmal wegen knappem Abseits und dann eben 96. Minute war es, glaube ich, Skarke läuft etc. an mit allem, was er noch hat etc. Schießt ihn an, aber eben offenbar auch leicht an die Hand. Von Hand, Brust springt der Ball weg, dann gewinnt Skarke sogar noch das Laufduell etc., versucht ihn zu faulen, meiner Meinung nach schafft es nicht, hätte er sich mal faulen lassen, vielleicht, ja doch, ja, wäre er nicht vor der Torerzielung gewesen, dann wäre es ja tatsächlich nur um die Strafbarkeit gegangen. Naja, also er schießt ins leere Tor, ganz Darmstadt inklusive Thorsten Lieberknecht, der wegen der 4. gelben Karte auf der Tribüne das Spiel verfolgen musste, rastet komplett aus. Und dann kommt der Video Assistant Referee und sagt Florian Bartstüber nah aufs Ohr, dieses Tor wird nicht zählen und dieses Spiel endet mit 1:1. Ja, ich weiß gar nicht, Timo, wo wir anfangen. Wollen wir bei der Regel anfangen oder gibt's da, haben wir da überhaupt unterschiedliche Meinungen zu? Es kann nicht der Geist der Regel sein, so wie das entschieden wurde, oder?
Nein, das kann nicht der Geist der Regel sein und das ist insbesondere für Darmstadt einfach brutal. Also das ist jetzt, also es wäre für jeden Verein brutal, wenn man eben so in die Führung gehen könnte, aber insbesondere für Darmstadt in der Situation tabellarisch ist es brutal und dann auch mit der Vorgeschichte, also dass jetzt in diesem Spiel schon wieder ein Tor aberkannt wurde, wir hatten das Thema letzte Woche, dass ein Tor aberkannt wurde und man kann dann immer im Einzelnen natürlich die Argumente finden und das war jetzt auch bei der ersten Aktion auch regeltechnisch völlig richtig, so wie es jetzt bei der Aktion in der, was war es, 95. bis 97. Minute auch regeltechnisch völlig richtig war, aber es ist einfach eine brutale Gesamtgemengelage für Darmstadt, die sie da Woche für Woche erleben müssen. Und ich konnte da Lieberknecht dann sehr gut verstehen, wo er dann auch der Mannschaft einfach einen großen Respekt dann am Ende aussprach, wie sie dann trotz dieser Situationen, dieser Einschläge, die sie dann jede Woche kriegen, dann sich trotzdem immer wieder gut berappeln.
Ja, also sehr, sehr ärgerlich, vor allem, weil ja auch die Leistung gut war. Also Bremen geht in Führung und Bremen macht auch Dinge okay. Also Bremen hat jetzt auch kein schlechtes Spiel gemacht. Aber die beiden waren sich, glaube ich, sehr ähnlich in der Spielanlage und wussten deswegen eigentlich auch ganz gut, wie man das verteidigt. Wahrscheinlich, weil sie es im Training die ganze Zeit üben. Weil sie haben sehr viel mit langen Bällen und mit Ablagen gespielt. Da waren sie eigentlich sogar fast gleich. Also bei Darmstadt gingen die langen Bälle halt auf Polter. Bei Bremen vor allem auf Duxch, nur manchmal auch auf andere Spieler. Und dann geht es eben darum, wie verteilen dann diese Spieler den Ball weiter? Wie wird nachgerückt? Und wenn man dann auf den Flügel kommt, dann rücken alle in den Strafraum nach und es kommt zur Flanke, aber am liebsten hat man es eigentlich noch, man schickt dann jemanden tief hinter die Kette, Cinma halt bei Werder, Skarke, manchmal Mehle, manchmal Justwan waren es bei Darmstadt 98. Also das heißt, Werder hat kein schlechtes Spiel gemacht, aber Darmstadt definitiv auch nicht und ich fand sogar Darmstadt in der zweiten Hälfte besser, also dass man da das 2:1 erzielt hat, weil man Werder Bremen einfach so entnervt hat mit dem hohen Anlaufen, war für mich kein Zufall. Würdest du sagen, Darmstadt hätte den Sieg verdient gehabt?
Ich finde, also mit der Szene zum Schluss auf jeden Fall. Ich finde aber zumindest das Spiel kann man mit Darmstadt besser erklären als mit Bremen. Mhm. Vielleicht jetzt hier nochmal kurz nebenbei der Einschub. Das war jetzt der erste Punkt, den Bremen im vierten Spiel gegen einen Aufsteiger geholt hat. Also auch da können wir das Tabellenspiel von eben machen. Also wo stünde Bremen, wenn sie ein bisschen erfolgreicher in diesen vier Spielen gegen die Aufsteiger gewesen wäre? Krass. Ich fand es bei Darmstadt spannender, sie haben relativ früh umgestellt auf einen 4-2-4 und damit so auf Bremens Aufbau reagiert. Also obwohl bei Bremen, ich glaube, 4 Innenverteidiger ausgefallen sind, hat Ole Werner trotzdem an der Fünferkette festgehalten, die dann natürlich, wie es so bei Mannschaften ist, wenn halt Mitchell Weiser bei einem im Kader ist, dann im Spielaufbau häufig dann eine Viererkette ist, weil Mitchell Weiser einfach sehr weit vorne rausrückt im Vergleich zu Agur auf der anderen Seite, der einfach viel tiefer stehen bleibt. Also hast du im Spielaufbau eine Viererkette, die dann eben in diesem 4-2-4 von Darmstadt dann direkt gepresst wurde. Und da fand ich Bremen tatsächlich noch mit am besten, weil sie es da eben relativ gut immer wieder geschafft haben, sich aus diesem Pressing zu lösen, seine Mittelfeld eine Überzahl herzustellen und hatten dann tatsächlich relativ gute Möglichkeiten. Und ich finde dann aber, insofern fand ich auch, dass Darmstadt ein gutes Spiel gemacht haben, dass sie dann, ich würde sagen, so nach, wann war das, 20, 25 Minuten, dann wieder abermals umgestellt haben. Dann war Darmstadt ein bisschen passiver, die sind nicht mehr so aggressiv angelaufen, haben dann, es war dann eher so ein 4-2-3-1, haben Außenstürmer auch getauscht und ich fand, da gelang es dann Bremen deutlich schwieriger, im Spielaufbau vorwärts zu kommen, weil sie sich dann von Darmstadt viel mehr auf die Flügel drängen ließen und das dann insbesondere auch in der ersten Halbzeit zu einigen Ballverlusten kam, also insbesondere auf der linken Seite, Jung und Agu, da kam es dann immer wieder dadurch, dass Darmstadt sie dann so auf die eine Seite gedrückt haben, immer wieder zu Ballverlusten, wodurch Darmstadt dann ein bisschen Kapital schlagen konnte. Insofern fand ich das durch die Anpassungen von Darmstadt insbesondere eine sehr gute erste Halbzeit. Ich fand in der zweiten Halbzeit hat Bremen dann ein bisschen besser gemacht, also Darmstadt wurde mit zunehmend immer ein bisschen passiver, Bremen hatte immer mehr Spielanteile und insbesondere Weiser, der mir eigentlich im ganzen Spiel lang gut gefallen hatte, hatte dann mit zunehmendem Spielverlauf, weil er defensiv nicht mehr so sehr gefordert wurde, also irgendwann, ich weiß nicht, in welcher Minute es war, wurde Fabian Nürnberger dann für Justwan eingewechselt und Dadurch kam es gar nicht mehr so viel zu Entlastungsangriffen seitens der Darmstädter, und das ermöglichte Weiser dann eben noch einen offensiveren Part zu spielen, als er eh schon einen offensiveren Part spielte. Und zunehmend fand ich dann Bremen stärker. Insofern hätte ich gesagt, bis zur 90. Minute fand ich es ein leistungsgerechtes Unentschieden. Dann kommt natürlich die spielentscheidende Situation da in der 90. plus 7, was einfach, also eine Aktion ist, die in jedem Saisonrückblick wahrscheinlich auftauchen wird. Insofern, ja, Darmstadt hätte das Spiel gewinnen können. Und andererseits kann sich Bremen auch diesen großen Vorwurf machen, weil insbesondere in den Phasen, wo sie sich noch sehr gut aus dem Darmstädter Pressing lösen konnten, bot Darmstadt denen auch einfach unglaublich viele Räume an, die Bremen dann nicht so gut bespielte, wie sie es hätten bespielen können.
Ja, das stimmt schon. Wenn du das so sagst, dann muss ich dir da klar recht geben. Und da spricht auch die Statistik eine klare Sprache. Also in der ersten Hälfte noch 9:3 Schüsse pro Darmstadt und in der zweiten Hälfte 12:3 pro Werder Bremen. Ich habe mich halt nur noch an die großen Chancen erinnert. Und da fand ich, es gab natürlich die Chance, wo Duxch sich fallen lässt gegen Schuhen, beziehungsweise er sagt, der Boden habe ihn berührt und deswegen musste er sich fallen lassen. Das nächste Mal soll er einfach den Ball ins Tor schieben. Dann haben wir die ganze Diskussion nicht. Aber gut, dass es dafür den VAR gibt, muss man auch mal sagen. Und dann gab es noch Jinma, der hatte in der 60. noch eine sehr gute Chance aufs 2:1, aber an mehr große Chancen konnte ich mich gar nicht erinnern, aber es gab viele Abschlüsse, ich habe es mir jetzt auch nochmal gerade angeguckt. Die Umstellung, die du angesprochen hast mit der Auswechslung von Justfahren, das war in der 70. Minute. Ich meine, also bei Werder Bremen, das sollte ich vielleicht dazu noch sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, das wird auch der Fokus dieser Woche sein. Also am Mittwoch erscheint eine Folge, wo ich mit Tobi Escher mal genauer drauf schauen werde, wie sich Werder Bremen taktisch verändert hat. Deswegen glaube ich, müssen wir da jetzt gar nicht so sehr bei diesem Spiel ins Detail gehen. Das mache ich nochmal mit Tobi generell auf die Saison bezogen. Und wir werden auch alle sonstigen Themen, die es bei Werder gerade so gibt, ansprechen. Trotzdem ist es halt am Ende so, dass man wegen einer Regel, die einfach sehr zugunsten von Werder Bremen ausfällt, dieses Spiel nicht verliert. Und hätte man das verloren, dann hätten wir natürlich drüber gesprochen. Du hast ja jetzt gesagt, erster Punkt gegen die Aufsteiger, dann hätten wir es mit dem Heidenheim-Spiel verglichen, dass man ja 1:2 zu Hause verloren hat. Also ich finde schon, dass Werder Bremen Themen hat und man kann natürlich mit den Ausfällen, also muss man ja, die muss man mit einbeziehen bei so einem Spiel. Aber auf der anderen Seite hat ja auch Darmstadt wieder harte Ausfälle zu verkraften. Also Marvin Melem hat sich wahrscheinlich wieder das Wadenbein gebrochen, hat Thorsten Lieberknecht dann später in der Pressekonferenz erzählt. Der konnte zwar durchspielen, also es war irgendwie ganz am Schluss erst diese Aktion. Aber ja, ich muss sagen, es war, also aus der Darmstädter Sicht konnte man dieses Spiel sehr gut erklären, nämlich einfach super bitter und eigentlich sehr, sehr viele Dinge gut gemacht, auch Jasula dann wieder auf die 6 zu stellen, wie schon in der letzten Woche, hat gut funktioniert, hat Werder Bremen eben diese Überzahl im Zentrum genommen, die sie dann in manchen Szenen hatten, und hinten raus hatte man einfach Pech. Und bei Bremen, Bremen hat hier echt was liegen lassen, fand ich. Aber es war zum Beispiel auch, als dann Demann und Woltemade kamen. Ja, also in der letzten Woche haben die Gäste Woltemade noch sehr gelobt, aber ich finde, man sieht schon immer noch sehr den Unterschied zwischen zur ersten Liga. Also was du da eben brauchst, um einen Ball zu behaupten, vor allem gegen Darmstädter Verteidiger, das hat mir eben schon angesehen. Vielleicht dann das 1:1 doch das gerechte Ergebnis, auch wenn es unter unglücklichen Umständen für Darmstadt gefallen ist. Aber wenn wir so drüber sprechen, habe ich das Gefühl, ja, vielleicht passt es dann schon, auch wenn es hart ist für Darmstadt. Ich sehe keinen Widerspruch. Dann wollen wir es auch nicht größer machen, auch wenn es für Darmstadt natürlich sehr schwer zu verdauen ist, denn man hat jetzt weiter 4 Punkte Rückstand auf den ersten FC Köln und das hätten eben nur 2 Punkte Rückstand sein können bei einem möglichen Sieg. Die nächste Chance zu gewinnen hat man jetzt im Heimspiel gegen den FC Augsburg. Danach kommen Raber Leipzig und Bayern für Darmstadt und dann geht es wichtig weiter. Zweimal auswärts. Auswärts in Bochum, auswärts bei Mainz 05. Ich denke, dann sind wir in Sachen Darmstadt 98 schlauer. Und für Werder Bremen, die so ein bisschen in der anderen Tabellenregion jetzt stehen, auf Rang 8 abgerutscht sind durch den Sieg von Hoffenheim, aber damit eben 4 Punkte Rückstand haben auf Eintracht Frankfurt. Für Werder Bremen geht es jetzt eben genau zu jenen Hoffenheimern, bevor man dann zu Hause gegen Borussia Dortmund spielen wird. Und dann haben wir noch eine Partie, die mit dem Europapokal zu tun hat und über die wollen wir noch sprechen und die fand nämlich in Stuttgart statt und es wäre alles drin gewesen für den VfB, aber auch für den ersten FC Köln. Der VfB Stuttgart hat eine sehr, sehr gute Phase in der ersten Hälfte, in der man Chancen en masse hat, davon allerdings gar keine nutzt. Das erste Tor fällt dann nämlich erst in der 53. Minute durch Enzo Mio. Aber Erik Martel kann ausgleichen. Köln schießt das 1:1. Und am Ende hat vor allem Alidou noch zwei Chancen, die sogar das 2:1 für den FC hätten bedeuten können. Das heißt, Marc, man kommt dann aus diesem Spiel raus und kann sagen, irgendwie unglücklich für beide. Beide hatten so ihre Vorteile. Dann kommt man oft als neutraler Beobachter, ich hoffe, dass du es auch schaffst, bei Köln neutral zu sein, zu dem Ergebnis. Verdientes Ergebnis. Wie würdest du denn die Leistung von Stuttgart und dem FC sehen?
Ja, also zunächst mal bin ich absolut bei dir. Verdientes Unentschieden. Ja, ich glaube, Köln war sich der Aufgabe relativ bewusst, dass wenn man versucht, großartig mitzuspielen gegen Stuttgart, dass es dann extrem schwierig wird. Das haben auch schon andere Teams in dieser Saison gezeigt. Also ich kann mich an ein Heimspiel der Bayern mit sehr wenig Ballbesitz erinnern gegen Stuttgart dieses Jahr. Das ist das, was gegen diesen Fußball von Stuttgart funktionieren kann. Und das hat auch Köln gestern gewählt. Ja, auf dem Papier ein 4-2-3-1, aber auch mit der klaren Devise Ballgewinn, wenn möglich, irgendwie umschalten. Und wenn es denn irgendwie geht, dann ja, über ein, zwei schnelle Spieler vorne in die Umschaltsituation kommen. Und dahinter war so ein bisschen die Devise, möglichst eklig sein im Mittelfeld und möglichst alles wegverteidigen, was kommt. Und ja, Stuttgart hat einfach durch diese Saison erarbeitet so ein Selbstverständnis in seinem Spiel. Ich war ja vor einigen Monaten schon mal im Rasenfunk zu Gast und da habe ich noch gesagt, für mich, ich bin mir ziemlich sicher, dass Stuttgart in Europa landen wird. Ich bin bis jetzt froh, dass mir das noch nicht um die Ohren geflogen ist. Und
deswegen hast du jetzt mit Augsburg gleich die nächste These aufgestellt, die Antithese quasi.
Ja, genau. Und wenn man sieht jetzt, also was Stuttgart auch für Möglichkeiten inzwischen hat, also wenn wir darüber sprechen, dass Stuttgart gestern kein gutes Spiel am Ende gemacht hat, so im Gesamtkontext betrachtet, für das, was man von Stuttgart dieses Jahr eigentlich erwartet, dann hätte ich gestern gedacht, okay, gut, gegen Köln zu Hause, ja, Köln ist jetzt dieses Jahr sowieso nicht in einer so starken Phase als Tabellen-16. Letzte Woche dann auch noch 1-0 zu Hause verloren. Ich war mir eigentlich vorher ziemlich sicher, dass Stuttgart dieses Spiel ziehen wird. Und war selber parallel in Gladbach im Stadion und dort wurde dann eingeblendet, ja, 1-0 Stuttgart in der zweiten Hälfte. Und dann war ich mir sicher, okay, gut, nimmt alles so seinen Lauf, hat Köln lange dicht gehalten, aber dann wird es wohl irgendwann geklappt haben. Und ja, so habe ich nach dem Spiel aufs Handy geschaut und sehe ein 1-1, was dann auch in der Nachbetrachtung, ich habe mir das Spiel dann heute nochmal im Real Life angeschaut, ja, also im Grunde genommen in der 85. Minute, wo Ito wegrutscht und Alidou, glaube ich, war es, der alleine auf den Torhüter zugeht, will dann Fabian Bredlo noch umkurven und schießt den Ball am Ende ans Außennetz. Ja, macht er den rein, gewinnt Köln das Spiel vermutlich 2-1, ohne diese ganz großen Chancen zu haben. Denn auch da muss man sagen, dass das 1-1 von Köln ist auch eher meiner Meinung nach ein Geschenk von Stuttgart. Ich glaube, in der Mitte stehen Karasor gegen Kilian und Wagnermann entscheidet sich dann, dass er da Kilian mit doppeln muss, warum auch immer, wodurch Martel dann komplett frei auftaucht am zweiten Pfosten. Und ja, ich glaube, er nimmt den Ball sogar noch an, kann zwei Kontakte machen in der Box. Also wann immer ein Spieler bei einer Hereingabe, wo die Box komplett gefüllt ist, Zeit hat, mit zwei Kontakten frei abzuschließen, weißt du, du hast selber auf jeden Fall einen dicken Fehler gemacht. Ja, und irgendwie, ich hatte so, ich will gar nicht so über Arroganz sprechen, aber ich hatte so das Gefühl, Stuttgart war so, ja, wir werden das eh noch gewinnen. alles gut. Also wir holen dieses Spiel irgendwie, hat dann ja auch gute Möglichkeiten. Also Mio noch in der 68., glaube ich, war es. Mit einer Mega-Chance eigentlich, aber doch irgendwie so am Ende so die ganz große Dominanz und so eine richtige Druckphase noch mal hinten raus, wo du sagst, boah, da hat Stuttgart noch mal richtig gedrückt und war drauf und dran, das Führungstor zu schießen, habe ich persönlich nicht gesehen.
Ja, also Arroganz war ja das, wovon die Stuttgarter selber gesprochen haben, dass man eben arrogant gespielt hätte. Ich glaube auch, dass es eher grundsätzlichere Dinge sind. Also zum einen muss man sagen, das ist jetzt das dritte Spiel vom VfB in Folge, in dem man nicht gut spielt und in dem man vor allem ohne Druck nicht gut spielt. Und das muss man definitiv hinterfragen. Ich glaube, ein Teil der Antwort, warum er sich schwerer tut, ist tatsächlich Fabian Bredlo, der zwar gut gehalten hat, aber im Aufbau spielt er eine ganz andere Rolle als Alexander Nübel. Und das fehlt. Also was zum Beispiel gegen den FC zu sehen war und was einfach eigentlich nicht sein darf. Die Passwege zu den Außenverteidigern, die waren sehr, sehr lang für die Innenverteidiger. Und deswegen konnte da der FC immer wieder mit Ansage eigentlich Pässe abfangen. Und dann habe ich darüber nachgedacht, ob die vielleicht auch deswegen zu lang sind, weil halt oft Nübel sonst in den Aufbau mit eingebunden wird. Und dann ist es genau der gechippte Ball, den er spielt. Also dann sollen die auch weiter nach vorne schieben, weil sie sich quasi von der ersten Pressinglinie entfernen, sodass quasi der gechippte Ball A gespielt werden kann und B auch nicht abgefangen wird, weil er quasi, weil da genug Raum ist. Hätte ich jetzt nochmal ganz genau vergleichen müssen mit Spielen mit Nübel, da hatte ich keine Zeit für. Ich musste ja alle Spiele noch gucken an diesem Wochenende. Aber es war so ein Gedanke, den ich hatte. Und das ist aber was, was leicht zu beheben ist und was sich aber durch das gesamte Spiel über durchgezogen hat. Wo ich mich einfach wundere, dass sowas dem VfB passiert, weil das müsste man eigentlich nicht haben. Und dann
ja, ich glaube, man kann sogar das Bild noch weiter ausweiten. Im Grunde genommen hatte Stuttgart ja in diesem Spiel immer wieder die Situation, dass einfachste Pässe nicht angekommen sind. Also teilweise über 4, 5, 6 Meter, wo du sagst, gut, kurzes Klatschen und wieder tief gehen, was ja Stuttgart dieses Jahr absolut auszeichnet. Da waren so viel Unsauberkeiten drin über ja nahezu fast das gesamte Spiel, mit Ausnahme dieser Phase rund um 10., 20. Minute irgendwo, wo man wirklich echt gut drin war, aber sonst.
Ja, absolut. Also das war total auffällig und das bezog sich dann auch aufs Angriffsdrittel, wo du eben immer wieder gute Chancen, also in der Entstehung, und es wurden dann gar nicht so Chancen, weil dann kam der Pass zu ungenau oder also manchmal waren es auch einfach sehr, sehr komische Fehlpässe, auch manchmal in so 3-gegen-3 Situationen, wo halt Stuttgart eigentlich ganz gut da drin war, die gerade aufzulösen, entweder übers Dribbling, das ist dann meistens Führig, oder über den Pass. Und zum Teil kann man es noch so damit vielleicht verargumentieren, dass mit Jong jetzt jemand gespielt hat, der eben jetzt fast wieder so ein bisschen integriert werden muss in den Rhythmus dieses Teams. Aber dadurch, dass man es die letzten zwei Spiele auch schon gesehen hat, würde ich das eigentlich fast nicht an einzelnen Spielern festmachen. Und das ist definitiv enttäuschend, weil der VfB da eine riesige Chance liegen lässt. Aber vielleicht es sich halt auch zeigt, wie schwer es ist, so einen guten Rhythmus im Spiel und so eine Selbstüberzeugung aufrecht zu erhalten, eben nicht ins Grübeln zu geraten und eben nicht, also Ito ist jetzt nicht deshalb weggerutscht, aber die Situation, in der er wegrutscht, die hätte man auch ganz anders ausspielen können. Eigentlich darf er gar nicht da in diese Situation reinkommen. Und sie haben dann ihre Restverteidigung zwar halbwegs stabil gehalten, aber also Waldemar Anton und auch Aimar Rouault, die mussten auch schon einfach sehr gute Hero-Tacklings eigentlich machen an mancher Stelle, um da zu verhindern, dass es da noch zu weiteren Chancen für den FC kommt. Und der ist ja weiß Gott jetzt gerade nicht so ausgestattet mit Stürmern, dass man sich denkt, oh, da fliegen die Pfeile aber aus allen Richtungen auf unser Tor, sondern es ist ja eigentlich eher so, ja, ich wüsste jetzt eigentlich gerade gar nicht, wen man da rausnehmen soll. Ja, Ali Du dann irgendwann. Justin Deal. Ja, Justin Deal war ich der Aktivste. Den musste man, glaube ich, rausnehmen in der ersten Hälfte.
Aber das stimmt, der ist mir tatsächlich auch aufgefallen. Also im Gesamten, glaube ich, kann man einfach sagen, Stuttgart hat ja absolut das Konzept und auch das Gerüst, um erfolgreichen Fußball zu spielen. Das hat man über das gesamte Jahr aufgebaut. Und dennoch sieht man aktuell so eine Phase, wo es dann nicht so fluppt, wo du vorne nicht den Spieler hast, der dir eben pro Spiel deine garantierten 1, 2 Tore bringt. Also Guirassy in der ersten Hälfte nach guter Flanke setzt sein Kopfball knapp daneben. Ich bin mir sicher, in der Hinrunde wäre genau dieser Ball drin gewesen.
Auf jeden Fall.
Und danach wären wieder 2-3 Tore im Anschluss einfach gekommen und wir hätten wieder gesagt, oh, Guirassy, Wahnsinn, was er tut. Das sind halt genau diese Momente, die dann gerade auch fehlen. Aber ich glaube, aus generell objektiver Sicht kann man sagen, es ist der perfekte Zeitpunkt für Stuttgart, um genau diese Phase zu haben in der Saison. Es sind jetzt noch 11 Spieltage, sodass man einfach jetzt auch noch mal die Möglichkeit hat, die Sinne ein bisschen zu schärfen, quasi so eine Art Endspurt einzuläuten und gerade auch im Trainerteam der Mannschaft eben noch mal zu zeigen, okay, Abläufe sind gut, Prinzipien sind gut, auch das Gefühl für Raumbesetzung rückt Führig nach innen, hält Mio die Breite zum Beispiel. Dahut kommt rein, übernimmt direkt dann auch dementsprechend die Rolle auf der 6 beziehungsweise teilweise sogar auf der 8. Ja, man hat so dieses Gefühl, jeder Spieler, der kommt, weiß, was er tut. Mhm. Und dennoch muss man eben auch da dann wieder mehr Überzeugung in alles reinbekommen. Man muss eben ein bisschen mehr Fokus auf diese Kleinigkeiten haben, auf diese kleinen Abspiele, auf einfach diese 1-2% nochmal vielleicht, ja, ich sag mal, mehr Geilheit in Anführungszeichen in der gegnerischen Box auch zu haben, teilweise einfach noch ein bisschen mehr auch das Tor zu wollen, mehr drauf zu drücken vor allem. Denn das hatte man auch, ähnlich wie Augsburg heute, dass man einfach in Positionen rund um die Box war, aber noch mal quer gespielt hat und noch mal quer und wieder nicht den Abschluss genommen. Und da denke ich mir dann teilweise auch so, ja, kann man mal tun. Aber das Stuttgart, was wir in der Hinrunde gesehen haben oder bis vor ein paar Wochen noch, hätte vermutlich aus diesen Situationen mehr Torgefahr entwickelt. Ich sage nicht Tore, aber auf jeden Fall Torgefahr, als letztendlich dabei rumgekommen ist.
Ja, ich hatte den Gedanken während des Spiels, das hat mich so ein bisschen an eine Nagelsmann-Mannschaft erinnert, also Hoffenheim und Leipziger Nagelsmann-Mannschaften, wo man immer den Fakt hatte, dass die Expected Goals viel, viel höher waren als die eigentlich erzielten Tore, weil man unheimlich viele Chancen vergeben hat. Und ein Teil der Erklärung damals war, dass eben diese Teams auch immer sehr viele Chancen hatten und deswegen vielleicht auch manchmal die Chancen nicht wertgeschätzt haben. Und den Eindruck hatte ich beim VfB auch. Ich meine, Mio hat jetzt nicht extra seine Chancen vergeben. Da hat auch Schwäbe zum Teil super pariert, muss man auch sagen. Aber dadurch, dass sie eben so konstant in den gegnerischen Strafraum reinkommen, ist es wirklich nichts mehr Besonderes für die. Und dann, und das hast du gemerkt, da hat auch manchmal so der Zug gefehlt. Und vor allem dann in der Phase, in der es 1-1 stand, da hätte ich mir, also es gab noch vereinzelte Chancen, aber da hätte ich mir viel mehr vom VfB erwartet. Und auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass Chabot und Kilian auch wirklich viel, viel im letzten Moment gerade noch verteidigt haben, wo man quasi sagen kann, man hätte schon früher abschließen können. Stimmt, ja, aber es war dann auch sehr gut verteidigt von den beiden. Insgesamt haben die ein gutes Spiel gemacht und Köln fehlt halt einfach der Stürmer. Das ist jetzt auch überhaupt gar keine Neuigkeit mehr an diesem Zeitpunkt der Saison. Aber was in diesem Spiel drin gewesen wäre, das ist eigentlich schon dramatisch, weil Köln so viele Dinge eigentlich gut gemacht hat in dieser Partie. Und das, obwohl es sogar noch manche Situationen gab, die ganz verheerend hätten ausfallen können. Ich erinnere mich an zwei Situationen, da verlieren sie den Ball in der Vorwärtsbewegung und vier Spieler traben nur so zurück, also kommen gar nicht sofort wieder hinter den Ball. Normalerweise fährt da Stuttgart dann wie die Butter durchs Messer in dem 5 gegen 5, was man dann hat. Ist halt in dem Spiel nicht passiert. Also bei Köln gibt es sogar noch Verbesserungsbedarf, finde ich. Aber ja, vielleicht dann ein verdientes Unentschieden aus neutraler Sicht.
Ja, ich glaube, eine Sache muss noch erwähnt werden, auch wenn es auch für mich beim Schauen fast so ein bisschen Selbstverständlichkeit war. Das 1-0 von Stuttgart, Chapeau, das ist ein Gedicht.
Dieser gesamte Spielzug,
von vorne bis hinten vorgetragen, das 1-0 von Mio ist traumhaft und dennoch habe ich mir auch so beim Schauen gedacht, ja, ist halt ein Stuttgart-Tor.
Ja, ne? So machen sie halt aktuell.
Irgendwie ist es so, es ist so unbesonders geworden, was ich super schade finde, weil es wirklich toll gespielt war.
Ja, das stimmt. Ja, guter Punkt. Auch dieser Pass von Guirassy auf Mio bei der großen Chance nach dem 1-1, wo dann Schwäbe so super pariert. Das stimmt schon. Also es ist immer noch sehr, sehr schöner Fußball, den man sich da angucken kann. Aber so ein bisschen der Drive ist raus. Aber du hast ja recht. Vielleicht ist das jetzt die Phase, wo man sich das noch erlauben kann. Stuttgart hat ja letztlich sogar einen Punkt gut gemacht auf Borussia Dortmund. 6 Punkte Vorsprung sind jetzt auf Rang 4. 7 Punkte Vorsprung sind es auf Rang 5. Es geht jetzt dann zum VfL Wolfsburg für den VfB. Und der erste FC Köln, der bei 17 Punkten damit jetzt insgesamt steht, 8 Punkte Rückstand sind es jetzt schon auf den Nicht-Relegationsplatz. 2 Punkte Vorsprung auf Mainz, 4 Punkte Vorsprung auf Darmstadt. Der erste FC Köln wird jetzt dann zu Hause gegen Leverkusen versuchen, irgendwie einen Punkt zu ergattern. Aber es ist ja immerhin schon mal gegen das zweitbeste Team der Liga gelungen. Vielleicht gelingt es ja dann auch gegen das beste Team der Liga. Damit sind wir mit dem Europapokalrennen so ein bisschen durch. Wir werden natürlich die anderen Spiele gleich noch besprechen, liebe Hörerinnen und Hörer. Aber vorher muss ich euch kurz sagen, was sonst noch in dieser Woche im Rasenfunk erschienen ist, weil ansonsten vergesse ich es nämlich. Hinten raus werde ich nicht mehr genug Zeit haben. Also Schwerpunkt Werder Bremen kommt am Mittwoch, habe ich schon gesagt. 2 Schwerpunkte sind in der letzten Woche schon erschienen. Und zwar einer zu Eintracht Frankfurt mit Stefan Reich und einer dann eben zur Entlassung von Thomas Tuchel mit Raphael Honigstein. Hat mich sehr gefreut, Rafa mal wieder hier im Rasenfunk zu haben. In dieser Woche wird außerdem erscheinen am Freitag eine Sendung zur Nations League bei den Frauen. Erste Chance auf die Olympia-Quali hat man vergeben, 1-2 gegen Frankreich verloren. Jetzt gibt es am Mittwoch dann das Spiel um Platz 3 gegen die Niederlande. Sollten die deutschen Frauen da gewinnen, dann hätten sie sich für Olympia qualifiziert. Wir werden beide Spiele wie immer besprechen. Außerdem schon erschienen ist eine Ligatour zur zweiten Liga zu Lautern, Braunschweig und Elversberg. Wir hatten aus dem Rasenfunkforum einen Gast, habe mich sehr gefreut, dass das geklappt hat. Eva hat diese Sendung moderiert. Außerdem ist eine Ligatour zum europäischen Männerfußball erschienen und dann natürlich das Tribünengespräch zum Investoreneinstieg, der ja jetzt gescheitert ist, aber auch das würde ich euch trotzdem ans Herz legen. Man versteht dann, wie Private Equity funktioniert und da Private Equity unsere Welt dominiert, ist es vielleicht gar nicht so schlecht. Also das alles ist im Rasenfunk erschienen. Ihr merkt, bitte abonniert einfach alle 5 Feeds und abonniert uns bei YouTube, dann verpasst ihr keine Formate. Aktuell ist es wirklich sehr, sehr viel und ich denke, es lohnt sich. Und alles, was wir hier machen, ist Werbe-, Paywall- und sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung. Und in dieser Woche möchte ich mich bedanken bei Alexander R., Sebastian, Tom 1211, Adrian, Flo, Michi B., Alge Art, Tele und DJ Salmonfish. Sie alle haben uns unterstützt und sich registriert als SupporterInnen. Auf rasenfunk.de/supportersclub erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. PayPal, Kreditkarte, alles ist möglich und schon kleine Beträge helfen. Also auch wenn ihr sagt, 1, 2, 3, 4, 5 Euro, das alles summiert sich auf und summiert sich eben so auf, dass wir A, so viele Sendungen machen können und B, auch Gästehonorare zahlen können. Und der Plan ist, das wird aber vermutlich erst im nächsten Kalenderjahr dann tatsächlich auch dann umsetzbar sein, dass wir die Gästehonorare auch erhöhen wollen. Wir wollen da weiter wachsen. Aber ihr wisst ja, da halten wir euch eh auf dem Laufenden, liebe Hörerinnen und Hörer. Also bitte unterstützt uns. Herzlichen Dank dafür. Ende dieses kleinen Eigenwerbeblockes und wir blicken noch auf die sonstigen Spiele dieses Spieltags und wir beginnen damit Union gegen Heidenheim. Das Spiel der Vielläufer und tatsächlich hat es ein Team geschafft, mehr zu laufen als Heidenheim. Das war nämlich Union, aber es hat nicht zum Sieg gereicht, denn am Ende wird es ein 2-2. Und das, obwohl Dovedan für Heidenheim schon in der 3. Minute eine zu kurz geratene Kopfballrückgabe ausnutzen kann zum 1-0. Dann kann allerdings Union mit einer Drangphase kurz vor dem Halbzeitpfiff dieses Spiel sogar drehen. Robin Gosens in der 43. Minute und Andras Schäfer in der Nachspielzeit der ersten Hälfte drehen dieses Spiel auf 2-1, weil aber Jan-Niklas Beste eine Bogenlampe über Renault drüber hebt, endet dieses Spiel dann eben mit dem vorhin schon angesprochenen 2-2. Es war übrigens die 15. Torbeteiligung von Jan-Niklas Beste in dieser Saison. 7 Tore und 8 Vorlagen. Bei insgesamt 33 Toren ist er also für fast die Hälfte, also bei fast der Hälfte aller Treffer von Heidenheim hat er seinen Fuß mit im Spiel gehabt. Das ist dann doch bemerkenswert. Timo, war denn das für dich ein verdientes Unentschieden zwischen diesen beiden Teams?
War ein verdientes Unentschieden und war in weiten Phasen auch so ein Spiel, wie man es tatsächlich vorher erwartet hat, also sehr zweikampfintensiv und sehr laufintensiv, du hast es schon angesprochen, also 121,6 Kilometer Heidenheim, dann nochmal übertroffen von 124 Kilometern Union, also das sind wirklich Wahnsinnswerte. Ich habe eben festgestellt, dass als ich die ganzen Spiele in die richtige Reihenfolge getan habe, die Sendungsnotiz zu diesem Spiel gelöscht habe, was aber nicht als Wertung gegenüber diesem Spiel zu verstehen ist, weil es war wirklich ein sehr gutes Spiel und ich kann auch Union Berlin loben, ohne dass vor mir steht, dass ich Union Berlin loben möchte, weil ich habe das Spiel im Real Life gesehen und wusste dementsprechend ungefähr, wie der Verlauf ist und dementsprechend auch, dass Union Berlin sehr früh in Rückstand gerät und wirklich auch sehr blöd in Rückstand gerät. Also es ist so, dass Vogt, der dann als linker Innenverteidiger spielt, auf der Pressekonferenz wurde dann später auch noch genauer darauf eingegangen, dass man es halt so gemacht hat, weil eben die Heidenheimer mit Dingschi auf ihrer rechten Seite einen sehr schnellen Mann haben und Vogt eben der schnellste Innenverteidiger bei den Unionern ist, dass man darauf reagieren wollte. Und er legt dann den Ball per Kopf eben ungünstig in die Mitte zurück. Jetzt könnte man darüber diskutieren, war er da noch ein bisschen unsicher, weil er eigentlich erwartet, dass er woanders steht. Aber ich finde, diese derartige Fehler dürfen eigentlich nicht passieren. Aber ich fand es beeindruckend von Union. Insofern, sie haben dann ein paar Minuten gebraucht, aber ich würde das wirklich als Entwicklung verkaufen, dass die dann über diese erste Viertelstunde hinweg, wo Heidenheim richtig gut im Spiel war, auch richtig gut im Pressing war, dann die ganze erste Halbzeit erstmal im Offensivspiel wirklich strukturiert aufgebaut haben, sich Chancen erspielt haben. Die gingen dann nicht immer aufs Tor, also insofern war es Classic Union Berlin. Ich glaube, sie hatten 3 Schüsse aufs Tor und die beiden Tore, die sie dann noch am Ende der ersten Halbzeit gemacht haben, waren dann auch die ersten beiden Schüsse aufs Tor, die sie überhaupt gemacht haben. Also insofern typisches Union Berlin Spiel. Aber ich fand auch schon vorher, wo es dann eben nicht so zwingend war in den Abschlüssen, fand ich es dann doch beeindruckend, wie sie sich nicht davon irritiert lassen haben, dass sie eben schon so früh zurückliegen und es gibt angenehmere Gegner als Heidenheim, um hinten zu liegen, sondern es dann über viele Phasen einfach geschafft haben, strukturiert aufzubauen. In der zweiten Halbzeit wurden sie ein bisschen passiver dann, insofern fast auch ein bisschen eine Komik dieses Spiels, dass sie dann selbst auf Konter lauerten, eben dann wieder klassisches Unionsspiel mit der Führung im Rücken und dann selbst im Prinzip in den Konter laufen, um dann den Ausgleich zu kassieren. Das war dann insofern ein bisschen unglücklich. Aber insgesamt würde mich das als Unioner schon überzeugen, weil es eben eine Entwicklung zeigt und eine Einstellung nach Rückständen zeigt, die jetzt in dieser Saison sonst vorher nicht immer gegeben war. Mhm.
Ja, also da würde ich zustimmen. Ich fand die Umstellung, also ja, das ist gut erklärbar, warum Vogt eben gegen Dingschi spielen sollte. Ich fand diesen Mix aus Vierer- und Fünferkette bei Union ein bisschen seltsam, weil alles quasi zu sehen war. Also mal war Duki Rechtsverteidiger, mal war Vogt Linksverteidiger. Also es hing quasi davon ab, welcher Spieler schiebt jetzt vor und vielleicht hat das auch mit der Ballposition zu tun, welcher der Außenspieler dann nach vorne schiebt und quasi die Fünferkette zu einer Viererkette auflöst. Manchmal war es auch eine klassische Dreierkette im Aufbau. Aber ich hatte das Gefühl, also Vogt gegen Dingschi zu stellen, hat wegen der Geschwindigkeit Sinn ergeben. Aber meiner Meinung nach tut das Vogt überhaupt nicht gut, so oft hin und her geschoben zu werden. Da ist er genau der falsche Spieler für. Zumindest habe ich das aus seiner Hoffenheimer Zeit mitgenommen. Und im Zentrum wirkt er für mich ein bisschen stabiler. Vielleicht war aber noch ein weiterer Gedanke dabei. Und das fand ich nämlich interessant, wie sich das bei Union jetzt verändert hat mit Bielica, die äußeren Innenverteidiger, egal ob sie dann quasi gerade auf einer Außenverteidigerposition spielen oder eben tatsächlich ein bisschen eingerückter, ist eigentlich egal, die sind die wesentlichen Aufbauspieler. Also es geht fast gar nichts über die Mitte. Khedira, er ist da, aber hat im Aufbau eigentlich kaum eine Funktion. Weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, ob man da was verschenkt. Und sie spielen ganz viel eben dann aus diesen Positionen, entweder auf den Flügel oder noch lieber, wenn es irgendwie geht, vorne ins Angriffsdrittel rein, auf Hollerbach, oft auf die ballferne Seite, wo dann auch hin verlagert wird. Und da ist es natürlich dann vorteilhaft, wenn du Vogt und Duki, eben die beiden vielleicht auch stärksten Spieler in dieser Hinsicht, wenn die eben dann die äußeren Innenverteidiger sind und dann Knoche derjenige, der eher so den Ball zu denen bringt, zusammen mit Renault. Das fand ich interessant, das hat auch in Teilen gut funktioniert. Ich hatte aber das Gefühl, dass das auch ein Grund dafür war, warum Heidenheim in der zweiten Hälfte dann besser war. Also Heidenheim hat sich, fand ich, das 2:2 verdient, auch wenn es unglücklich aus Unioner Sicht gefallen ist. Und dann war das Spiel vorbei. Also es gab noch einen Schuss in der 76. Minute oder so, glaube ich. Genau, 76. Minute. Da gab es noch so einen Konter, genau, von Sessa. 5 gegen 3 Konter und Sessa schafft es da, den Fehlpass zu spielen, der diesen Konter unterbindet. Und das war die letzte Offensivaktion von beiden. Ansonsten haben die sich komplett neutralisiert. Und ich fand, dass diese zweite Hälfte, wo Heidenheim ein bisschen besser war und eher Chancen hatte, die hatte eben damit zu tun, dass sie sich darauf eingestellt haben und dass sie sich dann nicht mehr haben locken lassen. Wenn der lange Ball kam, dann haben sie den abgefangen und dann hat Heidenheim sehr sauber nach vorne gespielt, hatte viele gute Aktionen, nicht so die ganz großen Torchancen, also eigentlich genauso wie Union, also da waren sie sich sehr ähnlich. Aber das war so ein Gedanke, den ich hatte, ob vielleicht der neue Aufbau von Union, der funktioniert gut, aber man weiß eigentlich auch relativ einfach, was man bekommt. Und wenn man dann eben merkt, okay, die überladen jetzt gerade den linken Flügel, ja, dann überladen wir halt einfach mit und da haben wir da Gleichzahl und da spielt sich Union aktuell noch nicht durch, weil so selbstbewusst sind sie nicht, vielleicht haben sie auch nicht die richtigen Spieler für. Ich glaube, in der Theorie könnte das ein anderer Schäfer schon, zusammen mit Robin Gosens, aber das machen sie aktuell nicht. Dann spielen sie eben wieder zurück und dann geht es nämlich auf einen anderen Flügel und dann wird es auch so ein bisschen träge fast schon des Spiels. Es war so ein Gefühl, das ich hatte.
Ich sehe das Zentrum gar nicht so kritisch wie du. Ich weiß jetzt gar nicht, ob du das Zentrum so kritisch siehst. Du hast ja vor allem nur über Sani Khedira gesprochen und seinen Spielaufbau. Ich fand eigentlich jetzt in dieser Dreierkombination, wie die da gespielt haben, also mit Andras Schäfer, Lucas Toussaint und eben Khedira, fand ich das eigentlich eine ganz gelungene Kombination, weil sie auch eine gute Aufgabenteilung hinbekommen haben, eben zwischen defensiveren Rollen, dann eben Khedira und dann eben offensiveren Rollen, wie dann zum Beispiel Andras Schäfer oder auch Toussaint, die mir eigentlich sehr gut gefallen hat, insbesondere Schäfer, der ja jetzt in der Hinrunde ja komplett ausfiel und hier jetzt sich zunehmend bei Union etabliert und fand eigentlich diese Dreierkombination vielversprechend für die Zukunft.
Ja, nee, genau, ich finde es auch nicht schlecht, ich fand auch die Aufgabenteilung gut. Ich finde, Khedira ist ein bisschen verschenkt, also der könnte meiner Meinung nach noch mehr dann im Spielaufbau machen und ich finde es halt relativ berechenbar. Und bis auf Aronson gibt es eigentlich dann auch kaum Spieler. Aronson und vielleicht noch Juranovic, wenn er so einrückt, die hatten quasi manchmal noch eine Idee, wo ich das Gefühl hatte, okay, das hat Heidenheim jetzt gefordert. Jetzt müssen sie mal drüber nachdenken, was sie machen, wie sie da drauf reagieren. Oder vielleicht noch Hollerbach, wenn er so einen giftigen Zweikampf gewinnt. Aber das war vor allem in der ersten Hälfte der Fall. In der zweiten Hälfte hat sich da Heidenheim sehr gut drauf eingestellt. Und ich fand, früher war eben die Stärke von Union, dass man es geschafft hat, aus dem Mittelfeld immer wieder nachzurücken. Und das war manchmal eben auch Khedira. Ganz oft waren es natürlich die Sechser, die dann auf jeden Fall zu Achtern werden und dann auch alle in den Strafraum rein sollen, wenn man irgendwie auf dem Flügel ist, damit man eine sehr gute Strafraumbesetzung hat bei Flanke. Aber manchmal war es auch Khedira. Und das hat er in dem Spiel kaum zeigen können, weil ich glaube auch, dass das die Anweisung war. Du sicherst ab, wir sichern hier immer mit 4 ab, Minimum. Wir haben immer eine Restverteidigung von 4. Und dann kann einem ja tatsächlich gegen Heidenheim schon weniger passieren, weil die ja ganz selten, also in Umschaltangriffe kommen, wo sie mehr als 4 Spieler haben. Also das ist total selten. 4 sind es ganz oft, aber mehr als 4 doch sehr selten. Also deswegen, vielleicht war es auch gegnerbezogen. Aber war ein interessantes Spiel, fand ich. Also nicht langweilig, intensiv. Ich fand 2:2 auch perfektes Ergebnis für beide. Ähnlich wie bei Frankfurt gegen Wolfsburg hat man viele Tore gesehen als neutraler Beobachter. War schön anzusehen, oder?
Ja, absolut, absolut.
Und Banana Joe hat uns noch darauf hingewiesen, dass Mainker sein 200. Spiel gemacht hat und Schöppner sein 100. Spiel für Heidenheim. Und beide sind damals ablösefrei aus der dritten Liga beziehungsweise aus der Regionalliga gekommen und jetzt Stammspieler bei Heidenheim. Das ist durchaus erwähnenswert, finde ich auch. Deswegen zitiere ich es hier eben nochmal. Und generell ja, die Saison von Heidenheim absolut fantastisch. 28 Punkte, Rang 10. Man spielt jetzt als nächstes zu Hause gegen Eintracht Frankfurt und hat aktuell 11 Punkte Vorsprung auf den ersten FC Köln. Und bei Union ist vor allem die Rückrunde fantastisch. Da liegt man auf Rang 5 noch vor dem FC Bayern. 11 Punkte hat man schon in der Rückrundentabelle geholt. Und wenn man beachtet, dass Union insgesamt 25 Punkte hat, dann sehen wir, was da in den letzten Wochen passiert ist bei Union, die jetzt dann zu Hause gegen Borussia Dortmund spielen werden am nächsten Wochenende. Und dann kommen wir zu dem Spiel, das uns mit Toren nur so zugeschüttet hat. Und da hätte ich nicht drauf gerechnet, dass wir jetzt über Gladbach gegen Bochum sprechen. Aber genauso ist es gekommen. Und was soll ich euch sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr das Spiel nicht verfolgt habt, dann werdet ihr von der Information überrascht, es sind nicht nur 7 Tore gefallen, sondern es war noch viel, viel mehr los in diesem Spiel. Denn der VfL schießt schon sehr früh ein 1:0, was wegen eines Handspiels in der Torentstehung, wo hatten wir das nur schon mal in diesem Spieltag, nicht zählt. Dann erzielt Gladbach innerhalb von 4 Minuten 2 Tore durch Ngumu und Weigl per Strafstoß. Das 3:0 fällt dann noch vor der Halbzeit, allerdings zählt es nicht wegen eines Fouls im Vorfeld, ist auch korrekt so. Dann ist immer noch nicht Halbzeit, der Neuhaus fault noch rotwürdig von hinten. Es kommt nicht zu einer Rudelbildung, nein, es kommt zu 2 Rudelbildungen. Es gibt jede Menge gelbe Karten, aber keine rote Karte. In diesen Rudelbildungen schafft es dann auch Manuel Riemann, sich die 5. gelbe Karte zu holen. Der ist jetzt fürs nächste Spiel gesperrt. Der letzte Torhüter, der das geschafft hat, laut Rasenfunkforum, ich habe es jetzt nicht nachgeguckt, aber soll René Adler gewesen sein. Und das ist schon mehrere Jahre her. Ich muss noch mal gleich...
2012, 2013.
Ja, herzlichen Dank.
Und ich habe es auch nicht verifiziert, aber der Einzige, der in der Zwischenzeit Manuel Riemann da hätte in die Quere kommen können, war ein gewisser M. Riemann oder Manuel R., je nachdem, wie man ihn abkürzen möchte, der in der vergangenen Saison seine 5. Gelbe allerdings erst am letzten Spieltag holte.
Am 34. Spieltag, ja.
Und somit diese Chance vertan hat. Aber das ist ja also... Ich habe das war einer der Spiele, die ich nicht gesehen habe, aber der Riemann ist ja wirklich nach vorne gekommen in die Gladbacher Hälfte zu dieser Rudelbildung, hat sich dann die gelbe Karte abgeholt und ist dann wieder zurückgelaufen.
Und da ist er wieder zurückgelaufen. Ja, Riemann.
Fantastisch.
Ja, also Riemann, da muss ich eh gleich noch was zu sagen. Aber ich war noch nicht mit dem Spielfilm fertig und Marc ist schon total unruhig, weil er will jetzt gleich alles analysieren. Also gleich darfst du, Marc. Also, es geht mit 2:0 in die Halbzeit. Dann schießt Rocco Reitz in der 72. Minute das 3:0. In der 75. Minute fällt das 3:1 durch Philipp Hoffmann. In der 78. Minute fällt das 4:1 durch Jordan. Dann kann Kevin Schlotterbeck mit der Brust in der 88. Minute das Spiel nochmal enger gestalten und dann passiert eigentlich das, was perfekt zu diesem Spiel passt. Gladbach möchte in der Nachspielzeit nur noch, dass der Ball an der Eckfahne ruht und dass dieses Spiel endlich abgepfiffen wird und man jubeln kann. Dann schafft es aber Bochum, ihnen den Ball zu klauen, nur um ihn anschließend gleich wieder zu verlieren und Honorar schießt noch das 5:2. Okay, alles klar. Und dann war es aber endlich durch und Bochum war natürlich sehr enttäuscht, dass man dieses Spiel verloren hat und Gladbach war mordserleichtert, dass man endlich mal wieder einen Dreier gesammelt hat und da unten ein bisschen rauskommt. Und jetzt, Marc, darfst du uns das alles erklären und analysieren.
Ich glaube, du brauchst auch erstmal was zu trinken jetzt, ne? nach dem Spielfilm hier. Ey. Also, hättest du mir vorher gesagt, dass ich ins Stadion gehe und 9-mal den Ball im Tor sehe bei Gladbach gegen Bochum, boah, weiß ich nicht. Also, ich hätte auf sehr viele andere Spieler an diesem Wochenende getippt. Ja. Wahrscheinlich sogar auf jedes Einzelne, nur nicht auf Gladbach.
Hast du wenig Wolfsburg-Spiele gesehen, eindeutig. Da ist er wieder, der Wolfsburg-Diss, den es doch gebraucht hat. Sorry, liebe Wolfsburg-Fans.
Ja, ich glaube, es war im Grunde genommen so wild, wie es jetzt klingt in der Darstellung, so war es auch. Also man kann das, glaube ich, ziemlich genau so beschreiben. Also Gladbach hat im Grunde genommen mit dem VfL Bochum ja den Lieblingsgegner für Seoane-Ball. Also Bochum ist der perfekte Gegner für Seoane-Fußball. Das ist einfach so. Also gibt viel Platz am Flügel gegen Bochum, was Gladbach gerade mit Nathan Gumu immer wieder bespielt hat. Der wirklich in Laufduell um Laufduell gegangen ist. Gegen Bernardo, glaube ich, müsste es gewesen sein.
Ja.
Und zu allem Überfluss hat Gladbach nachher gewechselt, sodass Ngumu auf die linke Seite gegangen ist und dann Honorar, der ja nicht viel langsamer ist, reingekommen ist, sodass Bernardo auch noch einen frischen Läufer gegen sich hatte. Also wenn Bernardo nach diesem Spieltag nicht Minimum 2 Tage in die Eistonne geht, dann wäre ich sehr verwundert. Ja, und ansonsten, also was will man groß erwarten? Man weiß, Bochum spielt lange Bälle. Man weiß, Gladbach will fußballerisch dieses Jahr auch am besten nicht so viel machen. Also weiß man, es wird wahrscheinlich relativ viel Langhafer geben und umkämpfte zweite und dritte Bälle. Und umso verwunderter war ich, dass Gladbach es tatsächlich in Phasen geschafft hat, aus dem Positionsspiel heraus zu überzeugen. Und ich hätte nicht gedacht, gerade nach den letzten Wochen, dass ich diesen Satz in dieser Saison noch über Borussia Mönchengladbach sage. Aber es war teilweise echt schöner Fußball und also echt gute Muster. Wenngleich man sagen muss, dass beide Teams sich auch, ja, ich sage mal, nicht ganz so sehr bemüht haben, ihr Verteidigungsverhalten in dieser Partie überzeugend aussehen zu lassen. Mhm. Also das war ja ganz wild von beiden Seiten teilweise. Ich weiß nicht, habt ihr beide das Spiel gesehen? Seht ihr es auch so?
Ich habe nur die Zusammenfassung gesehen und die war einfach eine Aneinanderreihung von Slapstick-Szenen. Und zu dem, was du gerade nochmal gesagt hast, dass Bochum dem entgegenkommt, ich habe auch gelesen, dass 5 der letzten 26 Bundesliga-Siege Gladbach gegen Bochum eingefahren hat, was irgendwie so knapp 20% sind. Also Gladbach kann, glaube ich, sehr froh sein, wenn Bochum nicht absteigt.
Ja, also wo fängt man da an? Dieses Spiel war so voll. Also erstmal hatte ich schon den Drang, dich zu unterbrechen, als du von Seoane-Ball gesprochen hast, weil mir gar nicht klar war, dass es Seoane-Ball gibt, weil ich dachte, Seoane-Ball wäre, dass man nicht wüsste, welchen Fußballklasse man eigentlich spielt. Also, aber dann hast du ja gesagt, okay, man wird über die Flügel kommen, dann dachte ich mir, okay, gut, das habe ich wiedererkannt. Also, was ich so interessant fand an diesem Spiel war, dass beide Teams so schlecht darin waren, ihren Strafraum zu verteidigen, aber Bochum nochmal deutlich schlechter als Gladbach und Gladbach vor allem einen wesentlichen Unterschiedsspieler hatte und das war Jordan. Also das finde ich wirklich erstaunlich, wie Seoane den jetzt innerhalb der letzten Wochen zum klaren Zielspieler aufgebaut hat und wie Jordan das jetzt auch absolut super macht, also sowohl im Ball abschirren, Ball weiterverteilen, manchmal legt er den Ball direkt ab, manchmal lässt er den Ball prallen, also der weiß, zumindest habe ich das Gefühl, der weiß in jeder Situation immer, was er jetzt machen sollte am besten und hat dann auch immer die Anschlussaktion. Also sprich, wenn er den Ball ablegt, dann geht er selber gleich tief. Manchmal läuft er auch quasi so diagonal, dass jemand anders in den Raum reingehen kann und das verstehen die Spieler auch, glaube ich, ganz gut. Gerade Florian Neuhaus hat da ein ganz gutes Gespür für. Hack nicht so, der macht immer so sein eigenes Ding und manchmal passt dann genau zu dem, was Jordan sich überlegt hat, manchmal nicht. Und in Gumu, der steht eh meistens auf dem Flügel oder will halt in die Tiefe. Aber das fand ich sehr interessant und dann war aber halt das Hauptproblem von Bochum, glaube ich, jede Aktion, also wirklich fast jede Aktion von Gladbach, die irgendwie rund um den Strafraum stattfand und dann in den Strafraum reinging, die hat zu einer Torchance geführt. Und irgendwann, ich weiß nicht, wie oft du, Timo, im Zusammenschnitt dann Manuel Riemann gesehen hast, wie er sich an die Stirn gefasst hat, wie er alle angeschrien hat, die komplette Welt zusammengeschissen hat, wo ich mir auch irgendwann gedacht habe, so nach der 5., 6., 7. Chance, und da sind wir gefühlt in der 10. Minute gewesen, muss es doch auch seinen Abwehrspielern fürchterlich auf den Zeiger gehen. Die sehen doch, dass das gerade schlecht läuft. Die finden das doch selber nicht gut. Und dann haben sie nicht nur gerade schon wieder eine Ecke verursacht, weil sie irgendwie was nicht gut verteidigt bekommen haben. Dann müssen sie sich auch noch anbrüllen lassen von diesem Irren, der da hinter ihnen steht. Der es ja sogar schafft, sich selber dann ein Tor reinzumachen und dann trotzdem erstmal alle anderen anzuschreien. Also ich meine, die wissen natürlich, dass der so ist und die kennen ihn. Aber also ich hatte da so ganz krasse Papadopoulos-Vibes bei Schalke und bei Hamburg, der auch viele gute Aktionen hatte und auch viel Energie immer hatte, aber der auch bei allem im Positiven wie im Negativen seine Mitspieler angeschrien hat und wo du manchmal das Gefühl hattest, Junge, jetzt bleib mal ein bisschen bei dir und konzentrier dich erstmal auf das, was du zu tun hast. Den Eindruck hatte ich bei Riemann total, aber es lag halt auch daran, weil wirklich Bochum im eigenen Strafraum Dinger gebracht hat, wo ihr gedacht hast, Junge, also wie habt ihr denn den FC Bayern besiegt? Also das war ja, also ich weiß natürlich, dass sie besser gespielt haben gegen Bayern und so weiter und so fort. Aber es war irre und deswegen, Marc, war es ja auch so ereignisreich, dieses Spiel, weil gefühlt war jeder Angriff, aber auch Bochum, wenn sie Angriffe hatte, es wurde eigentlich immer gefährlich und selbst wenn es nicht gefährlich war, hat sich irgendwie Nikolas verdribbelt und Wöber dann einfach den Ball mit 200 km auf die Tribüne geschossen zur Ecke und gesagt, ey Leute, also so spielen wir hier aber nicht weiter. Also irgendwie komisches Spiel.
Ja, ich glaube, es stand auch gerade bei Gladbach natürlich in den letzten Wochen so ein bisschen. Also eigentlich waren sich alle Fans darüber im Klaren, okay, verlierst du gegen Bochum, musst du das erste Mal das böse Wort Abstiegskampf wirklich in den Mund nehmen. Die Gladbacher Führungsriege hat sich aber, wenn sie sich geäußert hat, sehr klar dazu geäußert, dass ja eigentlich alles gar nicht so dramatisch ist und wir müssen einfach mal, und da möchte ich gerne dann auch Wöber aus einem Interview unter der Woche zitieren, der gesagt hat, wir brauchen einfach mal mehr Eier, wie es auch Olli Kahn schon gesagt hat. Ja, kann man so sehen. Für mich braucht es einfach ein bisschen mehr fußballerischen Ansatz. Und da muss man dann auch sagen, also keine Ahnung, wie das 1-0 fällt, von 6 Leuten abgefälscht und irgendwie murmelt der Ball sich über die Linie. Es hat absolut gepasst. Also ich glaube, wenn wir hier einen Award vergeben würden, Kacktor der Woche, dann wäre es genau das geworden. Mhm. Und dann gibt's ja einen Elfmeter, wo man ja drüber diskutieren kann, aber ich glaube, da ist ein Kontakt an Kone. Und da ist ja auch schon wieder so eine Szene, die du eben auch schon angesprochen hast. Also vorher, ich weiß gar nicht, wer es ist, der den Fehlpass spielt, aber Kone steht ja, weiß ich nicht, 5-6 Meter Radius um ihn rum, ohne Gegenspieler und bekommt den Ball in die Füße gespielt von Bochum. Darf dann abschließen und der wird noch geblockt und daraufhin wird er dann gefoult.
Von Ordetz, der schon am Boden liegt. Ich glaube, der hat nämlich auch vorher genau. Diese Erklärungsaktion gemacht.
Ja. Und dann steht es 2-0, du machst eigentlich fast noch das 3-0 mit einem wirklich schönen Spielzug, was aber, wie du schon eingangs auch erwähnt hast, zu Recht aberkannt wurde, klares Foul von Jordan. Und dann hat Florian Neuhaus ja seinen Moment, wo er schon eigentlich vom Platz gehen möchte mit der Geste, so spiele ich nicht, so höre ich auf. Ja, und also ich meine, in dem Moment, es war für als Fan jetzt gerade aus der Kurve schwierig ersichtlich. Ich habe im ersten Moment gedacht, er wüsste schon, dass er gleich rot bekommen würde, weil er so in Richtung vom Platz runterging. Und rein so mit der Intensität des Fouls, muss man ja ganz ehrlich sagen, wäre das ja absolut in Ordnung gewesen, da einen Platzverweis zu geben. Ich glaube, er hat ein bisschen Glück gehabt, dass Stöger ihn danach noch zu Boden geschubst hat, weil das hätte dann wahrscheinlich im Umkehrschluss bedeutet, dass beide mit Rot runtergegangen wären. Und so war die diplomatischere Lösung, beiden Gelb zu geben, woraufhin Florian Neuhaus immer noch beruhigt werden musste.
Ich dachte, er sieht Gelb-Rot für Meckern. Also das war.
Ja, das wäre absolut drin gewesen in der Situation. Also ich glaube, ihm kam absolut zugute, dass es danach Halbzeit war.
Ja.
Und er 15 Minuten hatte, um runterzufahren. Ja, und dann in der zweiten Hälfte war es ja absolut wild. Also 3-0, 3-1, 4-1, 4-2, 5-2. Es ging ja nur noch so hin und her. Ich glaube, auch da bezeichnet das Tor von Rocco Reitz, der ja. Ja, man könnte jetzt sagen, es ist ein Kopfball, aber er wird ja auch irgendwie halb angeschossen ja, von Bubu. Dann hast du das 4-2 das 4-1, das Zwischenzeitliche von Jordan, was du eben schon angesprochen hast, wo Riemann sich den Ball selber reinhaut. Und dann passiert, wie ich finde, ein sehr schöner Moment beim Tor von Franck Honorat, stehen Christoph Kramer, Toni Janschke und Patrick Herrmann gemeinsam auf dem Platz. Liebe Grüße gehen daraus an Hanna Gobrecht von der Rheinischen Post, die das gestern getweetet hat. Das war mir gar nicht bewusst. Das wird wahrscheinlich das letzte Mal gewesen sein, dass man das als Gladbach-Fan erlebt hat. Gerade bei Toni Janschke, der immer noch mit dem Beiruf Fußballgott im Stadion betitelt wird, ist das dann doch ein sehr schöner Moment gewesen als Gladbach-Fan. Und ich selber habe gestern nach dem Spiel getweetet, dass ich ganz vergessen hatte, wie sich das anfühlt, so ein Spiel zu gewinnen, was das für ein gutes Gefühl ist. Ich glaube, wir sind uns alle einig, das war fußballerisch kein Leckerbissen, aber ich glaube, jeder, der sich dieses Spiel angeschaut hat oder der sich auch im Nachgang noch die Highlights anschaut, kommt da auf seine Kosten. Außer man ist jetzt vielleicht Bochum-Fan, aber dann glaube ich, auch mit etwas Abstand wird man über die ein oder andere Aktion etwas schmunzeln können. Und
alle bis auf Manuel Riemann, glaube ich.
Ja, ich glaube, der steht auch immer noch im Stadion und schreit rum. Also, der wohnt selber in Gladbach ja auch.
Okay, echt?
Warum? Und ich glaube, seine Lebensgefährtin wohnt in Gladbach. Er hat mal ein paar Häuser von mir entfernt gewohnt, tatsächlich. Er regt sich ja auch in Situationen auf, wenn Bochum im eigenen Ballbesitz was macht. Also, man bekommt im Fernsehen ja noch viel weniger davon mit. Ich habe gestern spaßeshalber zu einem Freund im Stadion gesagt, man könnte eigentlich auch 90 Minuten lang nur eine Kamera auf Manuel Riemann machen und sich das anschauen. Es wäre wahrscheinlich auch nicht langweilig.
Ja, ich glaube aber, es wäre redundant. Also ich meine, wie gesagt, Bochum weiß ja, wen man da im Tor hat und so weiter und so fort, aber ich fand es manchmal schon drüber. Er hat natürlich auch das Pech, wenn du jemand bist, der immer auf alles reagiert, dann bist du immer das Schnittbild, weil in der Regel ist es so, Chance passiert im Live-Bild, meistens Führungskamera 1, dann irgendwann Ball ist endlich mal im Aus, dann kommt die Wiederholung und dann kommt, wenn man noch Zeit hat, weil der Einwurf noch braucht, der ausgeführt wird, dann kommt nochmal ein Schnittbild und das war dann immer Riemann, wie er sich an die Stirn fasst und brüllt und sagt, ach Leute, was ist denn da los? Wirklich, das hast du 5, 6 Mal nochmal in Zeitlupe gesehen, du hast es ja schon im Live-Bild gesehen. Naja, gut. Aber Marc, wenn ich jetzt hier schon so einen Gladbach-Experten da habe, du hast es ja auch schon angedeutet, es lief sehr, sehr schlecht. Man musste das Wort vom Abstieg schon in den Mund nehmen. Das ist jetzt natürlich noch nicht vorbei. Also man hat 8 Punkte Vorsprung. Es müsste viel passieren, dass man nochmal unten reinrutscht. Die nächsten 2 Partien werden aber ganz wichtig, beziehungsweise eigentlich die nächsten 3 Partien werden ganz wichtig für Gladbach. Man spielt jetzt dann in Mainz, die aktuell Tabellen-17. sind. Dann spielt man zu Hause gegen Köln. Das wäre sowieso schon ein wichtiges Spiel, aber auch von der Tabellenkonstellation her, denn Köln ist Tabellen-16. Und danach spielt man in Saarbrücken und könnte der Gegner von Kaiserslautern werden im DFB-Pokal, wenn ich es mir richtig gemerkt habe. Ja, genau. Wo steht deiner Meinung nach Gladbach? Hat man eine Entwicklung genommen? Wie blickst du auf diese 3 Spiele?
Boah, haben wir noch 2 Stunden Zeit? Also Entwicklung schwierig. Es wird häufig vom Prozess gesprochen. Das ist in Gladbach ja ein Wort, was ich aktuell nicht mehr hören kann.
Ist eher so der Prozess wie bei Kafka, ehrlich gesagt, würde ich sagen. Genau. Der also geht ähnlich schleppend voran.
Es ist schwere Kost. Es macht dieses Jahr wenig Spaß, sich Borussia-Spieler anzuschauen. Also wenn ich nicht aufgrund der Tätigkeit für Borussia Explain tun würde, dann würde ich es vermutlich nicht tun. Also wenn ich kein Fan wäre, sagen wir so, dann würde ich es nicht tun, weil es einfach nicht attraktiv ist. Und darum wird es auch dieses Jahr nicht mehr gehen. Es geht jetzt um Effektivität und da muss man klar sagen, so verrückt diese Liga ist, ist man jetzt mit diesem Sieg vom Wochenende dann auf einmal bis auf 5 Punkte an Platz 7 ran und somit näher an
Platz 7 als nach oben. An
Platz 16. Okay. Und da frage ich mich dann halt, was sagt das eigentlich über die Bundesliga aus? Weil ich sehe Woche für Woche Gladbach-Spiele und das macht mir dann schon Sorgen für alle anderen. Aber ich glaube, da muss man einfach ehrlich sein. Als Gladbach-Fan ist man froh, wenn die Saison jetzt einfach zu Ende läuft, ohne noch mal riesengroße Randgeschichten. Und dann hoffe ich, dass im Sommer einige personelle und strukturelle Entscheidungen getroffen werden, was den gesamten Verein betrifft. Damit meine ich nicht konkret den Trainer, sondern damit meine ich auch die sportliche Verantwortung darüber. Es sind einfach Strukturen über Jahre jetzt auch entstanden, auch wenn man versucht hat, etwas Neues zu machen, aber man ist in den letzten Jahren von Ballbesitz über Umschaltfußball zu Ballbesitz zum Umschaltfußball zum Umschaltfußball und es ist gerade nicht mehr so wirklich klar, wofür Borussia stehen möchte und auch wenn Roland Wirkus damals gesagt hat, man möchte zurück zum Borussia-Fußball, ist dieser Weg aktuell nicht mehr erkennbar für viele Gladbach-Fans und ich glaube, der Verein tut gut daran, allen Mitgliedern und allen Fans der Borussia wieder etwas zu geben, woran man sich erfreuen kann, oder einen Weg zu zeigen, wo viele mitgehen. Und natürlich wäre es für die Fanseele wichtig, das Derby zu gewinnen. Natürlich wäre es wichtig, nächste Woche in Mainz zu punkten, weil man dann mal 2 Bundesligaspiele in Folge gewinnen könnte. Mit dem Spiel gegen Köln wären es sogar 3, aber so weit möchte ich gar nicht denken. Pokal-Halbfinale in Kaiserslautern wäre ein Traum. Pokalfinale in Berlin wäre der größtmögliche Traum.
Timo grinst schon.
Ich glaube, das kann bei YouTube
sehen. Er sagt ja auch nur, das Pokalfinale in Berlin wäre der größtmögliche Traum.
Also ja, wir müssen nicht drüber sprechen. Er spricht ja
nicht vom Pokalsieg. Also.
Nein, also im Finale gegen Fortuna Düsseldorf wird man dann schwere Karten haben. Nein, also müssen wir uns auch nichts vormachen. Gladbach ist nicht Favorit auf den Pokalsieg, aber es wäre aus Gladbacher Sicht schön, wenn man dieses Ereignis einfach hat, nach Berlin zu kommen, das wäre für die Fanseele gut. Wir müssen ganz ehrlich sein, mit dem Abstieg wird es wahrscheinlich oder wird es hoffentlich nicht mehr wirklich heiß, weil dafür sehe ich einfach 2-3 Teams dieses Jahr noch zu schlecht, ja, als dass sie Gladbach überholen könnten. Sollte man jetzt gegen Mainz und auch gegen Köln nochmal Punkte einfahren können, dann hat man das auch, finde ich, fix gemacht. Und dann, ja, bin ich einfach irgendwann froh, wenn wir Mitte Mai haben und ja, ich einfach nicht mehr Woche für Woche in der Analyse mir Seoane Ball anschauen muss. So ehrlich bin ich dann doch.
Aber ich bin da wirklich gespannt auf den Sommer. Also damit dann aus der Prozess die Verwandlung wird, muss ja irgendwie erstmal festgelegt werden und man dann, also du hast es ja richtig beschrieben, dass man im Laufe der Jahre immer unterschiedliche Ansätze hatte, was für einen Ball man spielen möchte und dementsprechend auch immer anders eingekauft hat und manchmal auch anders kommuniziert hat, was man spielen lassen möchte, aber dann doch ganz anders gespielt hat. Und ich finde, man hat insofern in der letzten Sommerperiode ist man nicht so richtig auf, also wurde nicht so richtig deutlich, was möchte Seoane und wie hat man diesbezüglich dann noch eingekauft. Und jetzt wäre dann ja, wenn man mit Seoane weitermacht, jetzt der nächste Sommer die nächste Chance, sich da ausführlicher Gedanken zu machen und dann einen Kader eben auf ihn aufzurichten. Aber dazu müsste ja erstmal definiert werden, was er denn überhaupt möchte. Und ich sehe da schon so gewisse Parallelen mit seiner Zeit in Leverkusen, wo das auch nie vollends klar war und wo Themen, die jetzt in Gladbach aufploppen, wie dass man so nicht so richtig eine Spielidee aus dem Ballbesitz entwickeln kann und dass man auch nicht so richtig die Balance hinbekommt zwischen Offensive und Defensive. Das sind Themen, die sind jetzt in Gladbach in vergleichbarer Form wieder da.
Ja, man muss da, glaube ich, auch einfach ehrlich sein. Seoane ist kein Ballbesitztrainer. Das hat auch das jüngste Heimspiel dann gegen Darmstadt gezeigt, wo man viel Ballbesitz hatte, aber mit diesem nichts anzufangen wusste. Das ist er nicht, das wird er nicht sein. Und es ist bei Trainern ja meistens so, wenn sie, du kannst Dinge anpassen und du kannst auf Dinge reagieren, aber wenn du es nicht zu 100% bist, wenn du es nicht zu 100% verkörperst, dann wirst du es auch nie so implementieren können in Prinzipien, in Abläufen, in Mustern. Ja, und ich befürchte, dass das leider noch ein Thema wird, was in Gladbach etwas länger quälen wird. Ich hoffe inständig, dass es irgendwann die Chance geben wird, für Eugen Polanski aus der U23 dann hochzustoßen und ja, sich eventuell dort zu beweisen, vielleicht im Verlaufe der nächsten Saison. Denn das könnte dann ein spannender Ansatz aus genau diesen beiden Komponenten Ballbesitz und Umschaltfußball sein. Mal schauen.
Aber die U23 ist nicht diejenige, die droht, in die Regionalliga, nee, aus der Regionalliga abzusteigen, oder?
Doch.
Oh.
Was aber, muss man ehrlich sagen, weniger an ihm liegt, mehr an der Kaderkonstellation und der Liga an sich.
Okay, gut, aber dann verwerfe ich auch den Plan, den Berliner Weg für Gladbach vorzuschlagen, dass man mit Eugen Polanski eben einen Trainer hochholt, der einen Leumund hat und dann eben viele junge Spieler aus der Jugend holt. Weiß ich jetzt nicht, ob man die dann aus der 5. Liga hochziehen sollte. Scheint mir der Sprung ein bisschen groß. Naja, ich sehe schon, Gladbach, das wird uns noch eine ganze Weile beschäftigen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe auch ganz oft an den Schwerpunkt gedacht, den ich mit Yannick Sorgatz aufgezeichnet habe im Dezember, wo wir noch eine neue Resilienz gesehen haben, beide bei Gladbach, und die war halt dann einfach wieder weg. Und ich dachte mir, hätten wir es nicht beide wissen müssen. Es ist ja die Borussia. Aber man will ja glauben, dass Trends, die man sieht, sich dann verstetigen. Und dem war nicht so. Gladbach alles wie immer. Aber immerhin eben diese 8 Punkte Vorsprung und jetzt diese 2 wichtigen Spiele vor der Brust. Und für Bochum, die haben auch 8 Punkte Vorsprung, sind aber damit 15. aktuell. Die spielen jetzt dann zu Hause gegen RB Leipzig und dann gegen den SC Freiburg. Und dann wiederum kommen 3 sehr wichtige Spiele für Bochum. Auswärts Mainz, zu Hause Darmstadt, auswärts Köln. Und danach könnte das Thema Abstieg abgeschlossen sein. Man könnte aber auch mittendrin hängen. Das wird Leverkusen nicht mehr passieren. Allerdings ist es für den ersten FSV Mainz 05 genau der Fall. Und damit kommen wir zum letzten Spiel. Und das war auch das erste Spiel dieses Spieltags. Leverkusen gegen Mainz. Und das war ein hartes Stück Arbeit für Leverkusen, dieses Spiel zu gewinnen. Granit Xhaka schießt noch in der 3. Minute das 1:0. Und feiert es so, dass man schon denkt, er hätte eine Verletzung, war natürlich genau der Sinn dahinter. Und alle, die sich gedacht haben, boah, jetzt geht's dahin für Mainz, wenn man schon so früh in Rückstand gerät, Da hatte Dominik Kohr eine Antwort in der 7. Minute, nämlich das 1:1. Und fortan war es eine zähe Partie mit wenigen Chancen. Und es ist dann vielleicht auch nicht so wenig symbolisch, dass das Tor von Robert Andrich in der 68. Minute, was dann den Sieg bedeutet für Leverkusen, nach einem klaren Fehler von Robin Zentner fällt, der einen Schuss aus der Distanz eben einfach nicht festhalten kann. Timo, warum hat sich Leverkusen so schwer getan in dieser Partie?
Weil ich finde, dass Mainz es sehr gut hinbekommen hat, ebenso wie auch schon letzte Woche, das Spiel einfach die ganze Zeit hektisch zu halten. Also Alonso hat es dann später auf der Pressekonferenz nicht so explizit gesagt, aber für ihn muss es ein fürchterliches Spiel gewesen sein, wenn es ja im wesentlichen Kern immer um Kontrolle geht. Und diese Kontrolle war im Prinzip über weite Teile des Spiels nicht da. Also Mainz fing im Prinzip schon so früh, erinnerte mich so ein bisschen an das Mainz 05 unter Martin Schmidt damals, die auch irgendwie so aus der Kabine rausgekommen sind, als wären sie die Feuerwehr, die gerade zum Einsatz gerufen sind. Und konnten das dann trotz des frühen Gegentors auch relativ gut beibehalten. Der Schiedsrichter hat dann seinen Teil auch noch dazu beigetragen, dass das Spiel dann sich nicht besonders beruhigte. Also es war so einer von den Spielen, wo man relativ früh die Vorahnung hatte, dass es in diesem Spiel noch zu einer Korrektur durch den Videoassistenten kommen wird. Und so kam es dann auch. Aber ich finde einfach, dass es Mainz durch ihr Pressing geschafft hat, Leverkusen immer wieder zu falschen Entscheidungen zu zwingen. Und da waren wirklich einige dabei, auch durchaus überraschend. Also jetzt das erste Mal seit dem 16. Spieltag spielte Leverkusen wieder mit der favorisierten Dreier in der Innenverteidigung Tabsoba, Tah und Kusunu. Und anhand dieses Spiels kann man jetzt nicht belegen, dass das die favorisierte Innenverteidigung-Kombination für Leverkusen ist. Dazu waren da auch einfach zu viele Fehler da. Aber ich glaube, Bo Henriksen ist wirklich so, hat in diesen ersten zwei Spielen wirklich so einen emotionalen Neustart für Mainz hingelegt, der mich schon so ein bisschen imponiert. Ich glaube auch, dass dieser Impuls von außen kommen musste. Ich glaube nicht, dass es funktioniert hätte, wenn jetzt irgendwer ein weiterer U19-Trainer oder ein anderer Jugendtrainer noch hochgezogen wäre und dann diese Ansprachen gehalten hätte. Aber was auch von den Mainzer Spielern immer wieder gesagt wird, er hat es bei seiner Antrittspressekonferenz gesagt, ich glaube letzte Woche war das Philipp Mwene, der irgendwie sagte, der Trainer hat uns Selbstvertrauen eingeimpft und gesagt, dass wir total geil sind und super spielen können und dass wir immer an uns glauben sollen, dass er dann auch gesagt hat, naja, er hat so oft gesagt, irgendwann glauben wir es dann selbst. Oder wenn ich jetzt auch an diese aufmunternden Worte denke, die er dann zu Zentner gesagt hat, fast so ein bisschen pathetisch irgendwie, das ist, gehört zum Leben dazu und er ist groß und er ist stark und er hat ein gutes Herz. Also das sind, glaube ich, auf dieser emotionalen Schiene hat er, glaube ich, schon in diesen zwei Spielen wirklich sehr viel für Mainz bewegt, was dann wirklich man auch in der Aggressivität und der Agilität auf dem Feld gemerkt hat. Ich hätte im Vorfeld nicht gedacht, dass Nadim Amiri tatsächlich so wichtig werden würde für Mainz, wie er dann doch wurde. Also irgendwie, seitdem er die Standards schießt, haben sie irgendwie doppelt so viele Torabschlüsse durch Standards wie in der im Vergleichszeitraum davor. Er war natürlich auch in Leverkusen immer einer, der dann Verantwortungsbereitschaft gezeigt hat und vorausgegangen ist. Leverkusen war das manchmal so ein bisschen schwierig, weil es so ein schmaler Grat ist zwischen ich gehe für die Mannschaft voraus oder ich gehe für mich selbst voraus. Mhm. Also ich erinnere mich da zum Beispiel, es dürfte gewesen sein, das Heimspiel gegen Frankfurt kurz vor Weihnachten letzte Saison, wo er irgendwie eingewechselt wurde, 87. Minute und dann gab es einen Strafstoß für Leverkusen und er schnappte sich direkt den Ball, was dann damals von den anderen Leverkusen-Mitspielern eben nicht so positiv aufgefasst wurde, dass jetzt er, der sonst keine Rolle spielt, sich auf einmal jetzt diesen Ball schnappt und hat dann auch so ein paar komische Blicke geerntet. Die Situation wurde dann auch dadurch gelöst, dass der Videoassistent den Elfmeter dann zurückgenommen hat, sodass sich diese Situation eh geklärt hat. Von daher ist das immer so ein bisschen schmaler Grat zwischen ich gehe für die Mannschaft voraus und stelle mich vor sie und ich gehe für mich selbst voraus. Aber ich glaube, dass jetzt in der aktuellen Phase und vor allem, ich würde bei dieser emotionalen Schiene bleiben, in der Mainz jetzt war, so ein Typ wie Amiri tatsächlich ein richtiger ist, der diese Mannschaft insofern auch beleben kann. Und seine Standards haben auch in diesem Spiel einige Gefahr gebracht. Er ist natürlich so ein bisschen in gewisser Weise so ein One-Trick-Pony. Also wenn du einen Standard gesehen hast, dann weißt du auch, wie der zweite und dritte geschlagen wird. Andererseits hat dieses Spiel auch gezeigt, nur weil du weißt, wo dieser Freistoß hinkommt, heißt es nicht, dass du ihn auch unbedingt gut verteidigst. Von daher ja, muss man da nicht unbedingt auch immer ihm den Vorwurf machen.
Ja, guter Punkt. Und ich finde es auch schön, dass du mit Mainz beginnst, obwohl du logischerweise ja mehr Leverkusen im Blick hast. Ich fand also das ganze Motivierende und so weiter und die ganze Einstellung, Haltung zum Spiel, das erkennt ja jeder. Ich fand aber auch noch eine taktische Komponente interessant. Also sie haben im 5-4-1 gegen den Ball gespielt und immer wenn sie hoch rausgeschoben haben, konnten sie dann ultra leicht aus diesem 5-4-1 quasi so ein 2-3-Aufbau machen, weil eben quasi die Außenspieler einfach mit Onisivo draufgeschoben haben und dann konnte man eigentlich Mann gegen Mann mehr oder weniger zustellen gegen Leverkusen und das hat man jetzt schon häufiger gesehen, dass das Leverkusen nicht immer schmeckt. Also das hat man zwar schon sehr gut ausgespielt in der Saison und auch gegen Mainz natürlich in manchen Situationen, aber es gab eben die Fehlpässe. Du siehst in solchen Szenen immer, Andrich ist kein Palacios und also da kann man Leverkusen einfach auf den Zeiger gehen. Und dann war es aber so, wenn man dann überspielt wurde, ist Mainz sehr schnell ins 5-4-1 zurückgefallen. Und dann hast du halt in der Formation einfach den Vorteil, dass du nicht so weite Wege auf den Flügel hast. Das heißt, du kannst eben Frimpong und Grimaldo, die eben einfach die gefährlichsten Flügelspieler bei Leverkusen sind, die kannst du jetzt nicht immer doppeln, aber es gibt immer noch mal jemanden, der helfen kann, der nicht so einen weiten Weg auf den Flügel hat. Und oft war es dann auch schon so, dass dann Gruder zum Beispiel gegen Grimaldo der Erste war, der quasi den Erstkontakt hatte und versucht hat, ihn zu verteidigen. Und es war gar nicht Widmer. Widmer stand erst hinter ihm noch. Und das fand ich, hat sehr gut funktioniert. Und das haben wir jetzt schon ein paar Teams probiert gegen Leverkusen. Aber das hat bei Mainz 05, fand ich, sehr gut geklappt. Und Marc hat auch schon öfter genickt. Ich glaube, der sieht es ähnlich.
Ja, definitiv. Also ich glaube, man muss bei Leverkusen auch hervorheben, 7 von den 16 Gegentoren schon nach Standards. Das spricht auf der einen Seite dafür, dass Leverkusen aus dem Spiel heraus extrem gut verteidigt, aber dass sie einfach auch extrem anfällig bei Standards sind, so ja auch bei dem Muster von Mainz jetzt mit dem Freistoß auf den zweiten Pfosten. Und umso ärgerlicher ist es dann, dass Robin Zentner halt bei beiden Toren seine Aktien dran hat. Also beim ersten Tor, ja, ich glaube, er steht so einen Schritt zu weit vorne. Und klar, beim zweiten Tor, das sieht jeder. Mhm. Und dennoch muss man da auch sagen, Mainz geht leer aus. Und ich glaube, ein Satz, den viele Mainzer Fans nicht mehr hören können: Wenn Mainz so spielt, dann werden sie wohl in der Liga bleiben. Aber wir können das jetzt über 11 Spieltage noch sagen. Es müssen halt irgendwann die Punkte kommen. Ich meine, jetzt kenne ich Borussia Mönchengladbach auch gut. Mainz spielt nächste Woche gegen Borussia Mönchengladbach. Das heißt, Mainz wird nächste Woche 3 Punkte mehr auf dem Konto haben, vermutlich. Aber Mainz braucht Punkte und Mainz braucht massig Punkte, denn ja, die Relegation kann nicht das Ziel sein. Erst recht nicht so, wie dieses Team aktuell agiert. Also häufig hat man ja dann schon mal das Gefühl, dass so Teams vielleicht auch ein bisschen abgeschlagen sind. Aber mit was für einer Energie, mit was für einer ja Kompaktheit und auch Geschlossenheit Mainz gegen den Ball arbeitet, das war wirklich sehr, sehr eindrucksvoll. Gerade dann, wenn ja auch einfach so ein paar Dinge gegen dich laufen. Also ich glaube, Anfang zweite Hälfte kriegt Dominik Kohr eine gelbe Karte, wo man auch sagen muss, also das war im Leben nichts. Und du hast dann einen Sechser, der gelb vorbelastet ist und immer wieder in Duelle muss. Ja, natürlich war das jetzt auch nicht Leverkusens beste Performance, das muss man auch klar sagen. Also teilweise viel zu kompliziert. Auch da kann man wieder das Thema der Arroganz aufmachen. Natürlich auch mit dem Jubel von Granit Xhaka dann. Aber Xabi Alonso hat es nachher schön im Interview gesagt, es war nicht gut, aber das ist egal. Ja. Am Ende ist es gewonnen und es sind 33 Pflichtspiele jetzt ungeschlagen. Das ist ein neuer Rekord. Also Wahnsinn, was dieses Team dieses Jahr leistet. Und ja, ich glaube, das ist jetzt keine steile These von mir, wenn ich sage, dass Leverkusen wohl Meister wird, oder?
Timo? Krass.
Was sagst du? Aber ich würde mich erstmal, also würdet ihr wirklich bei dem Jubel von Xhaka das Arroganz-Thema aufmachen?
Also, mir ist das egal.
Das finde ich wirklich, also das war ja auch dann Thema in der Halbzeitbesprechung bei der übertragenen Anstalt. Das fand ich wirklich einigermaßen absurd.
Also Halbzeit habe ich geskippt, das habe ich gar nicht gehört. Also mir ist es völlig egal.
Da wurde darüber diskutiert, ob es witzig wäre oder arrogant. fand es weder witzig noch arrogant. Es war doch ein
Rückbezug aus Bayern-Spiel, oder? Darum ging es doch, weil er in Bayern diese Verletzung hatte und alle kurz Sorge hatten und dann war es nicht, oder um was ging
es? Nee, was er gesagt hat, ist, dass er das schon länger im Training auch macht, also Alonso wusste das wohl und das so als Spaß vor allem mit Frimpong ausgemacht hat, weil er ja so lange nicht mehr getroffen hat. Und die Mitspieler ihn so ein bisschen aufgezogen hätten, wann er dann endlich mal treffen würde. Und dann hätten die sich diesen besonderen Jubel ausgedacht. Ja. Und ich fand ihn insofern auch fantastisch, weil er bei Sven Elsinger, das war der Physio, und Dr. Steffen Porten, das ist einer der Mannschaftsärzte, auch super funktioniert hat. Also bei denen hat man dann sofort den gleichen Schreck gesehen, wie er auch bei mir vorhanden war und mir dementsprechend den Jubel kaputt gemacht hat. Weil dieser Torschuss auch zu der Art der Verletzung passte. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie sehr er sich das ausgeklügelt hat, wenn er jetzt irgendwie einen nach dem Eckball den Ball mit dem Kopf reingemacht hätte, ob er sich dann irgendwie den Kopf gehalten hätte. Ich weiß nicht, wie sehr er das durchdacht hätte. Aber insofern passte das wirklich sehr gut, weil diese Laufbewegung des Schusses passte wirklich sehr gut zu dieser Verletzung. Und von so her fand ich das sehr gut. Und bei diesem Arroganzthema ist das so ein bisschen auch, ich würde sagen, Leverkusen hat auch so ein bisschen eine Spielweise, dass wenn sie einfach ihre Spielweise ein bisschen schlechter ausführen, dann sieht es automatisch arrogant aus. Weil sie haben, insbesondere wenn man zum Beispiel an das Anlaufen und den Aufbau der Innenverteidiger denkt, da ist immer so ein bisschen so ein Ritt auf der Rasierklinge. Und wenn man das halt hinkriegt, dann ist alles super und man denkt sich, boah, was für ein toller Aufbau und den anlaufenden Stürmer nochmal ausgetrickst. Aber sobald so ein bisschen so eine Ungenauigkeit reinkommt, ist man dann schnell in so etwas, was wie Arroganz aussieht, was ich aber nicht Arroganz nennen würde, sondern einfach dann schlechtere Ausführungen. Und weil wir jetzt viel über Serien gesprochen haben, was man eigentlich viel mehr in den Fokus rücken könnte, als jetzt irgendwie 33 Spiele ungeschlagen, wäre eine andere Serie, die eigentlich streng genommen keine Serie ist, sondern ein Jahrestag, weil wir haben jetzt Ende Februar und jetzt ist im Prinzip so der einjährige Jahrestag des Rückspiels in Monaco. Mhm. Der war am 23. Februar letzten Jahres, was ja wirklich der Wendepunkt auch der vergangenen Saison darstellte, wo man vorher diesen unglaublichen Elfmeterfluch hatte mit 7 der letzten 8 Elfmeter verschossen, also das kann man sich immer noch kaum vorstellen. Und dann eben in diesen zwei Spielen gegen Monaco, da läuft auch viel für ein, dann wieder viel gegen ein. Und dann geht man eben in dieses Elfmeterschießen rein und trifft alle 5 Elfmeter souverän. Diaby hatte ein bisschen Glück, aber im Wesentlichen war es einfach ein sehr souveräner Auftritt. Und wenn man sich jetzt so die Bilanz seit diesem Monaco-Spiel anschaut, dann kommt man bei 53 Spielen raus und 50 nicht verlorenen.
Das ist ja fast eine Jahrestabelle. Grüße an den Terzic.
Fast eine Jahrestabelle und da das jetzt so diesen Wendepunkt der vergangenen Saison darstellt, wollte ich das jetzt nochmal in den Fokus rücken, weil in diesem einem Jahr einfach unglaublich viel passiert ist, was man sich vorher kaum vorstellen konnte.
Ich habe jetzt kurz Angst gehabt, dass du jetzt auch einen Wendepunkt für diese Saison noch beschreiben wolltest.
Nee.
Ab jetzt geht's bergab.
Ja, ach Gott. Wir müssen gleich nur über Leverkusen sprechen. Ganz kurz, weil ich es vergessen habe, es zu sagen. Und wir haben es nur indirekt angesprochen. Jessica Gangkamp hat natürlich nach Eingriff des VAR noch die rote Karte gesehen, der 80. Minute. Das war das, was du vorhin gemeint hattest, Timo, mit, dass es da noch was geben würde. Und Timo Gerach war der Schiedsrichter, der ziemlich viele Karten verteilt hat.
Und dann war das Spiel vorbei.
Das stimmt. Na, wobei, hinten raus hatte sogar ja Mainz noch eine Schusschance. Und da muss ich sagen, also ich werde jetzt nicht mit Arroganz kommen, aber dass Leverkusen dann in Überzahl gegen Mainz noch diesen Schuss von Kraus im Rückraum des Strafraums zulässt, der wird aber gerade noch vom Ball getrennt. Stimmt, es kommt gar nicht zum Schuss. Aber das war auch nach einem Freistoß, glaube ich. Also man blieb sich treu. Nach Standardsituation wurde es gefährlich. Das fand ich schon interessant. Also Mainz hatte sogar noch die kleine Chance, will jetzt nicht so tun, als ob das irgendwie eine Riesenchance gewesen wäre, da noch zum Ausgleich zu kommen. Das hat mich gewundert. Ich hätte gedacht, gerade in Überzahl zockt das Leverkusen eben ruhig runter. Aber tja, ich weiß es nicht. Wie würdest du das interpretieren? Also Arroganz finde ich auch falsch. Aber eine etwas geringere Präzision, denke ich, haben wir alle gesehen. Man hat auch gesehen, dass Dinge genervt haben. Also Mainz hat einfach genervt mit der Art und Weise, wie Mainz Fußball gespielt hat. Andererseits könnte man jetzt aber, wenn man nicht wohlwollend auf Leverkusen blickt, auch schon durchaus sagen, naja, also schauen wir uns mal an, was so im Kalender, ja, schauen wir doch mal auf die Jahrestabelle, relativ glücklich last minute gegen Augsburg gewonnen, gegen Leipzig war es ein enges Spiel, gegen Gladbach, gut, die haben den Bus geparkt, unentschieden gespielt, aber also man könnte schon auch sagen, ein bisschen hat es nachgelassen an Dominanz, es drückt sich halt nicht in Ergebnissen aus. Fändest du das ungerecht, Timo?
Ja, das, ich weiß nicht, ob es unbedingt nachgelassen hat, aber man hatte ja auch in der Hinrunde diese relativ schwache Phase, wo man dann trotzdem gewonnen hat. Aber
stimmt,
hier zum Beispiel das Spiel in Hoffenheim wäre zum Beispiel eins und Spiel, aber da zum Beispiel das Spiel auch in Wolfsburg, wo Wolfsburg dann irgendwie in der 90. plus 2 noch eine relativ gute Chance hat, dann den Ausgleich zu erzielen. Ich glaube, das Spiel zu Hause gegen Freiburg war auch nicht besonders ruhmreich, sondern dann auch eher knapp über die Zeit gebracht. Also man zur ganzen Wahrheit gehört schon, dass in dieser Saison sehr viel für Leverkusen gelaufen ist. Und das sind dann eben nicht nur diese Last-Minute-Treffer dann in Augsburg oder in Leipzig, sondern das sind auch einfach viele Aktionen, die dann eben, wo es keine Last-Minute-Treffer auf der Gegenseite gab oder eben Aktionen dann zugunsten von Leverkusen ausfielen. Also das ist jetzt, ich würde nicht sagen, dass das eine neue Sache jetzt ist, sondern das zieht sich schon so ein bisschen in stärkeren Phasen und in schwächeren Phasen immer mal wieder, aber das zieht sich schon durch die ganze Saison. Mhm.
Aber Sorgen machst du dir jetzt keine. 8 Punkte Vorsprung. Wirst du deinen Block wiederbeleben? Sollte man Meister werden?
Ich finde tatsächlich diese Saison unglaublich schwierig, etwas zu schreiben, weil ich finde es immer deutlich einfacher, etwas zu schreiben, wenn etwas nicht gut läuft. Ich finde in so einer Saison, wo am Ende dann, man geht auch, es ist fast unheimlich, man geht mit einer solchen Sicherheit ins Spiel, also auch wenn dann gleicht halt Mainz aus in der 7. Minute, ja, und also man hat dann trotzdem so ein Urvertrauen, das ist mir fast unheimlich, so ein Urvertrauen, dass man es doch noch dreht. Von daher wüsste ich jetzt nicht, ob ich jetzt im größten Moment der Euphorie wieder etwas schreiben würde. Das wird sich zeigen lassen. Aber die Euphorie ist auf jeden Fall gegeben. Wir haben gerade schon über das Pokalfinale gesprochen. Ich habe mir schon Bahntickets fürs Pokalfinale nach Berlin gekauft. Das Angebot war so gut und ich hatte so ein bisschen Sorge, wenn ich jetzt bis April warte, dann komme ich nie wieder so günstig nach Berlin. Von daher, die Euphorie lebt und die Angst ist natürlich trotzdem da. Also man ist natürlich als Leverkusener ein gebranntes Kind. Aber in dieser Saison scheint es irgendwie anders zu sein.
Na, wenn das nicht Arroganz ist, sich jetzt schon Pokalfinal-Zugverbindung rauszusuchen. Aber ja, es sei dir ja sehr gegönnt. Es ist auch sehr lustig. Wir hatten jetzt eine sehr hohe Dichte an Leverkusen-Fans hier zuletzt im Rasenfunk und alle sind sie kaum irgendwie in den Bildausschnitt zu bekommen für YouTube, weil sie alle so ein bisschen schweben. Also du musst irgendwie Blei an deinen Füßen haben. 8 Punkte Vorsprung sind's. Es geht jetzt dann ins Spiel zum ersten FC Köln und dann gegen Karabakh. Das ist ja der nächste Gegner für Leverkusen. Ich habe es vorhin schon genannt. Sind wir mal gespannt, welche Themen da jetzt alle aufgemacht werden. Man sieht es ja schon. Also jede mögliche Alonso-Diskussion wird jetzt mitgenommen. Ich glaube, die Berichterstattung über Leverkusen, die dreht sich jetzt auch langsam. Aber ob das reicht, um diese 8 Punkte Vorsprung wegschmelzen zu lassen, ich weiß
nicht. Ich finde, sie hat sich schon sehr gedreht, oder?
Ja, es hat sich, finde ich auch. Also im Grunde seit dem Bayern-Sieg, würde ich sagen. Bis dahin war es auch hier in München so, dass viele noch gesagt haben, Leverkusen, die brechen schon doch irgendwann ein. Und dann zack, ein Sieg, der ja auch wirklich sehr gut war. Aber dann danach alle, oh Gott, Leverkusen wird Meister. Und Alonso muss zu Bayern und Wirtz muss zu Bayern und ja.
Naja. Wobei die Alonso-Diskussion gab es ja schon vorher, also das gab es bei Real Madrid und dann sind sie so ein bisschen eingeschlafen, weil jetzt Ancelotti doch länger bleibt, aber dann als Klopp aufgegeben hat, sein Amt aufgeben wird im Sommer, dann ist das auch sofort wieder losgebrochen, von daher.
Schauen wir mal, wie das wird. Aber wir können es uns ja entspannt angucken. Du ein bisschen weniger entspannt als Marc und ich. Aber wir gucken es uns auf jeden Fall an in der nächsten Woche. Und wir werden uns natürlich dann auch angucken, ob Mainz 05 wirklich gegen Borussia Mönchengladbach zu Hause gewinnt, so wie es Marc prophezeit hat, der aber ganz bestimmt nur jinxen wollte. Ich weiß doch genau, wie das läuft.
Hör mal, ich fahre sogar hin. Also es
ne? Ist das schon Masochismus? Was soll ich sagen? Ist das auch Arroganz oder Masochismus? Das wissen wir nach dem Spiel.
Vermutlich beides.
So, wir haben noch die Spieltags-Awards, die wir noch vergeben wollen. MVP, Unsung Hero und unsere Momente des Spieltags. Jeder darf da seinen Vorschlag machen. Marc, du darfst gerne mal vorlegen, wer wäre denn dein MVP dieses Spieltags?
Als MVP habe ich mich für Harry Kane entschieden, der, glaube ich, für Bayern der wesentliche Faktor war, warum man dieses Spiel gewonnen hat. Von daher, meiner Meinung nach, Harry Kane.
Jetzt bin ich sehr erleichtert, dass du mir Stefan Leiner nicht geklaut hast, weil es einfach eine tolle Geschichte ist, der nach seiner Diagnose Lymphknotenkrebs, die er vor 7 Monaten bekommen hat, jetzt wieder in die Startelf zurückgekehrt ist bei Borussia Mönchengladbach und dann direkt ein schönes Torfestival zu sehen bekam und man natürlich gleichzeitig im Hinterkopf hat, dass es viel Wichtigeres gibt und das ist einfach eine schöne Nachricht, dass so jemand dann wieder auf den Platz zurückgekehrt ist.
Ich sag's, wie es ist, scheiße. Ich habe gehofft, ihr nehmt mir einen von meinen beiden weg, jetzt muss ich mich entscheiden. Wie mache ich denn das jetzt? Kann ich... Ja, okay, gut. Ich glaube, ich kann tricksen. Okay, sehr gut. Dann nehme ich jetzt Maximilian Bayer, denn er schafft das Spiel zu drehen gegen Hoffenheim, hat eine fantastische Torquote und da passt jetzt noch nicht alles bei Maximilian Bayer, aber allein, dass unironisch Nationalmannschaftsdiskussionen über ihn geführt werden, zeigt ja, welche Rolle er gerade spielt und in dem Spiel war er definitiv auch der MVP, weil wegen ihm schafft es dann Hoffenheim aus den guten Situationen, die man hatte, auch Tore zu machen. Maximilian Bayer, mein MVP. Während ich hier umsortiere, Marc, dass du mir deinen Unsung Hero nennen.
Da habe ich tatsächlich Ruben Vargas aus dem Spiel Augsburg gegen Freiburg. Habe ihn eben schon mal erwähnt, hat mir persönlich sehr, sehr gut gefallen in dem Spiel. Sehr, ja, sehr auffällig gewesen. Hätte Freiburg das Unentschieden gehalten, wäre ich tatsächlich mit Atubolu gegangen. So schwenke ich um auf Vargas und bin bei ihm.
Sehr gut.
Ich vergib einen Mitleidspreis, der geht an Mamouche, weil der gefühlt an jedem der letzten 20er Frankfurter Tore beteiligt war, irgendwie wahnsinnig für diese Mannschaft und für diesen Verein brennt und damit dann doch irgendwie Woche für Woche phasenweise so ein bisschen alleingelassen wird. Deswegen aus ein wenig Mitleid geht der Preis an ihn.
Und das hätte ich nicht gedacht, aber dass hier das Spiel Eintracht Frankfurt gegen VfL Wolfsburg gleich doppelt vertreten ist, mein Unsung Hero ist Maxence Lacroix. Weil ich finde, er hat nicht nur das Tor gemacht, sondern er hat so gut verteidigt. Er hat so oft Chancen von Eintracht Frankfurt verhindert mit irgendwelchen Hochrisikogrätschen, die neben das Tor gegangen sind, mit irgendwie, er spitzelt den Ball noch kurz vom Kopf des Gegenspielers weg. Also Lacroix hat wirklich gut verteidigt und hat dafür gesorgt, dass Wolfsburg immerhin einen Punkt nehmen durfte. Und das ist ja, endlich haben sie mal wieder ein Unentschieden geschafft. Da freuen sie sich, die Wolfsburg-Fans. Marc, was war dein Moment des Spieltags?
Ja, ich will natürlich Timo nicht enttäuschen. Stefan Leiner ist auch bei mir noch in der Auflistung. Ich muss sagen, ein bisschen verknüpft auch mit dem Moment, als dann sein Name bei der Startaufstellung im Stadion durchgerufen wurde und alle sich von ihren Plätzen erhoben haben, applaudiert haben. Ganz feines Gespür dafür. Er hat später im Interview gesagt, dass er Gänsehaut hatte, als er ins Stadion eingelaufen ist. Wer Stefan Leiner kennt, ich habe ihn jetzt in seiner Zeit bei Gladbach genau zweimal im Interview gehört und das war ja einmal, als er sein Comeback gegeben hat und jetzt bei seinem Startelf-Comeback. Das ist kein Mann der großen Worte, wenn er sagt, dass er Gänsehaut hat, bedeutet das sehr viel und das war ein toller Moment, auch im Stadion.
Sehr, sehr schön. Ja, absolut. Timo, was war dein Moment des Spieltags?
Ja, das stimmt schon. Leiner ist schon mehr Moment des Spieltags als MVP, aber ich musste ihn unterkriegen und das musste als Moment des Spieltags einfach der vermeintliche Siegestreffer von Darmstadt sein. Und insbesondere auch, das wäre, glaube ich, also das ist einer dieser Interviews, die ich nie vergessen werde, das anschließende Interview da mit Lieberknecht bei Sky. Ja, Lieberknecht, Sie waren sehr emotional nach dem Schlusspfiff. Warum genau? Also das ist eine so unglaublich, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, dämliche, provozierende Frage, dass sie fast schon wieder gut ist. Und diese Reaktion von Lieberknecht darauf, den ihn dann anschaut, als würde er von allen Sinnen fallen und dann einfach nur nächste Frage weiter, ist einfach so eine Situation, dieser Moment des Spieltags, glaube ich, den ich so schnell nicht vergessen werde.
Ja, also die Frage war definitiv nicht die beste aller Fragen. Allerdings glaube ich, dass es auch für Feed-Reporter manchmal schwer ist. Es war ja völlig klar, er will jetzt nach der Situation fragen und er wollte nicht direkt nach der Situation fragen. Und er wusste natürlich, deswegen hat ja Lieberknecht auch gesagt, ey, du weißt doch, worüber ich mich aufgeregt habe. Ich glaube, die Formulierung war einfach doof. Ich fand es sehr gut, dass Lieberknecht quasi nicht drauf angesprungen ist, sondern quasi zwar einmal hier zurückgespielt hat, sag mal, Junge, geht's noch? Aber dann das professionell weitergemacht hat. Aber ja, also ich im Forum wurde es ja auch genannt und war definitiv unglücklich. Aber Mai, wir alle wissen ja, er wollte ihn halt nach der Situation fragen und er hätte halt einfach gefragt, ja hier, was sagen Sie denn dazu? Aber gut. Ja, und interessant, weil so ein bisschen landet dann diese Szene doppelt in den Momenten des Spieltags, denn ich wollte den Sprint von Skarke auf Zetterer noch als Moment des Spieltags nennen. Alles, was danach kommt, ist natürlich super ätzend. Und wenn du nicht Werder Bremen-Fan bist oder Mainz 05 oder Köln-Fan, da musst du das super ätzend finden. Diese Regel, so wie sie ist, ist sie scheiße. Es ist gut, eine Eindeutigkeit herzustellen mit unmittelbar vor Torerzielung kein Handspiel mehr, aber dass man da gar nicht mitbedacht hat, was ist, wenn eine Hand irgendwie ja gar keine Körpervergrößerung ist, plus ich finde, ich bin immer noch nicht zu 1000% überzeugt, dass er wirklich an der Hand war. Kann er nicht vielleicht auch, also bei mir wäre er am Bauch gewesen, der Ball, wenn ich da meine Hand hinhalte. Jetzt hat Tim Skarke wahrscheinlich nicht so viel Bauch wie ich, aber das kommt noch mit dazu. Ich fand, dass man es nicht ganz eindeutig gesehen hat und dann finde ich schwierig, aber dieser Sprint von Skarke auf Zetterer zu in der 96. Minute und man denkt sich auch so, meine Güte, Zetterer wird ja jetzt nicht so doof sein und ihn anschießen und dann passiert genau das, weil er eben bei Zetterer, für ihn ist es auch die 96. Minute, ist auch die sechste Stunde für ihn. Das fand ich einfach, das ist für mich Darmstadt 98 in dieser Saison und selbst wenn es nicht reicht mit dem Klassenerhalt, finde ich, sollte man sich an solche Szenen erinnern. Auch in dem Spiel wieder Verletzungen, Auswechslungen, irgendwie schwieriges Spiel mit Eigentor. Aber Darmstadt bleibt einfach dran. Und ja, natürlich spielt Darmstadt nicht immer den schönsten Fußball dieser Liga, aber das erwartet man wirklich von dem Aufsteiger auch nicht, finde ich. Und das muss man echt honorieren. Deswegen wollte ich diesen Sprint nochmal hervorheben, weil der macht das Ganze ja erstmal möglich und der steht für mich stellvertretend für Darmstadt 98 in dieser Saison.
Irgendwo habe ich auch gelesen, gehe sehr davon aus, dass es ironisch war oder es war einfach ein sehr großer Zetterer-Fanboy, der die Theorie ins Spiel gebracht hat, er wäre auch so regelkundig gewesen, dass er ihn absichtlich an die Hand gespielt hat. Das fand, ja, ich, ja. Fand ich als Theorie dann doch sehr lustig.
Also Zetterer ist zwar besser mit Ball am Fuß, aber so gut ist er nicht. Lieben Leute, das kann man wohl definitiv verneinen. Ihr zwei, das hat große Freude gemacht, mit euch auf den Spieltag zu blicken und auf das Drumherum. Ich möchte so transparent sein. Wir haben jetzt 12:30 Uhr morgens am Montagabend. Gerade diese späten Aufnahmen nach dem dritten Sonntagsspiel, die werden wirklich lange und länger. Deswegen herzlichen Dank an Timo Schwarz. Ich werde natürlich verlinken, wo man dir folgen kann. Und ich werde auch deinen Blog verlinken, in der Hoffnung, nicht in der Hoffnung, dass es eine Krise gibt und du wieder schreibst. Einfach nur in der Hoffnung, dass du wieder schreibst. Die Krise brauchst du für mich persönlich dafür überhaupt nicht. Timo, danke dir, dass du mal wieder mit dabei warst.
Hat mich sehr gefreut. Herzlichen Dank.
Und herzlichen Dank an Marc Sanders, wie immer ganz fantastisch. Neben seinem eigenen Trainerjob hat er hier noch den Rasenfunk mit reingeschoben, wo man dich lesen kann. Borussia Explained, Football Explained und so weiter und so fort, wird natürlich auch alles verlinkt. Danke dir, lieber Marc, dass du mal wieder mit dabei warst.
Vielen lieben Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut.
Und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, danke ich sehr für die Aufmerksamkeit. Nochmal der Hinweis, abonniert den Rasenfunk auf allen Plattformen und unterstützt uns bitte auf rasenfunk.de/supportersclub, erfahrt ihr, wie das geht. Und dann habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Ihr wisst ja alle, Conan O'Brien Needs a Friend höre ich sehr gerne. Und da gab es eine Folge am 12. Februar mit Larry David, Curb Your Enthusiasm, Seinfeld und so weiter und so fort. Und die war ganz fantastisch. Die war wirklich richtig schön. Die habe ich heute beim Spaziergang in der Sonne gehört und es hat einfach gut getan. Hört sie auch und es wird euch besser gehen. Und vor allem bleibt gesund. Bis bald hier wieder im Rasenfunk. Ciao.
Das war der Rasenfunk. Von Ihnen unterstützt. Herzlichen Dank.